So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich und euch herzlich zur 84. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hier im Deutschen Bundestag in unserem üblichen Ausschusssaal, also heute ein bisschen enger zusammenrücken. Ich hoffe, dass wir das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus dann im November für die nächsten Anhörungen wieder bekommen können. Ich habe heute keine nachträglichen Geburtstage zu verkünden. Das wird bei der nächsten Sitzung wieder anders. Ich möchte aber vor Eintritt in die Tagesordnung alle Mitglieder des Ausschusses noch informieren über das Ergebnis der Obleuterunde und den Ablauf unserer heutigen Sitzung. Ich bitte dabei, jetzt auch so ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen, damit wir gleich zu den Abstimmungen kommen können. Wir haben mehrere Tagesordnungspunkte, die ohne Debatte zu Beginn abgeschlossen werden. Das sind Top 5, Beschluss zur Anhörung Ausbildungs-, Aufstiegs-, Fortbildungsförderungsgesetz, Top 6, Anhörung Wissenschaftszeitvertragsgesetz, außerdem Top 8, 9, 10, 11 und 12. Mit Aussprache werden heute folgende Tagesordnungspunkte beraten. Das ist zum einen unser Fachgespräch zu Horizon Europe, Top 2 Stand der deutschen Positionierung zum Forschungsrahmenprogramm, Top 3 Berufsbildungsbericht, Top 4 Gesetz zur kommunalen Bildungsinfrastruktur und Top 7 Mitglieder des Deutschen Ethikrates. Kann ich über die Tagesordnung für heute einvernehmen feststellen? Das ist der Fall, dann gehen wir so vor. Dann komme ich jetzt direkt zu den Abstimmungen und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5. Hier handelt es sich um die Beschlussfassung zur Durchführung einer öffentlichen Anhörung am 6. November 2024 zum Gesetzentwurf, fünftes Gesetz zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes AFBG. Wer stimmt für diese Anhörung? Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Damit ist diese Anhörung am 6. November einstimmig so beschlossen. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 6, Anhörung zum Gesetzentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Befristungsrechts für die Wissenschaft, kurz WissZeit-VG, am 13. November 2024. Wer stimmte für diese Anhörung? Stimmt jemand dagegen? Gibt es Enthaltungen? Ist nicht der Fall. Damit ist auch diese Anhörung einstimmig terminiert für den 13.11. Dann rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 8. Antrag der Abgeordneten Corinna Rüffer, Hubert Hüppe, Sören Pellmann, Stefan Pilsinger, Michael Brandt und viele andere mit dem Titel Kassenzulassung des nicht-invasiven Pränataltests, Monitoring der Konsequenzen und Einrichtung eines Gremiums auf der Bundestagsdrucksache 20.10.515. Hier handelt es sich um einen Gruppenantrag. Federführend ist der Ausschuss für Gesundheit. Üblicherweise beschließen wir daher in unserem Ausschuss nur, dass der Bundestag beschließt, über den Antrag auf der oben genannten Drucksachennummer im Plenum einen Beschluss herbeizuführen. Wer ist dafür? Ist jemand dagegen? Sind alle stumm geschaltet? Enthält sich jemand? Damit halte ich fest, dass sich alle auch zugeschalten stumm schalten. Wir sehen immer, wer Sie sind und freuen uns über Ihre Wortbeiträge nicht. Vielen Dank. Wir kommen jetzt dazu, dass... Na ja, gut. Also wenn irgendwie schön gesungen wird oder so, wer weiß. Aber ich freue mich immer, wenn alle auch nach vielen Monaten Erfahrung es schaffen, sich bei Videoschalten stumm zu schalten. Ich halte jetzt das Abstimmungsergebnis zu Top 8 fest, dass wir einstimmig im Ausschuss dafür sind, dass der Bundestag im Plenum dazu eine Beschlussfassung machen kann. Nun rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 9, Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Die Energiewende bezahlbar gestalten, Kosten sparen beim Netzausbau auf der Bundestagsdrucksache 20.11.967. Federführend ist der Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Wer stimmt für den Unionsantrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist der Antrag bei Zustimmung von CDU, CSU und BSW bei Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen hier im Ausschuss abgelehnt. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 10, Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs Nummer 8 2024, die Ambition der EU im Bereich der künstlichen Intelligenz, mehr Governance und verstärkte gezielte ausgerichtete Investitionen sind zukunftsweisend. Federführend ist der Ausschuss für Digitales. Kenntnisnahme ist vorgeschlagen und hiermit erfolgt. Die Lektüre lohnt sich in der Tat. Top 11, Gesetzentwurf eines Jahressteuergesetzes 2024 auf der Bundestagsdrucksache 20.12.780. Federführung Finanzausschuss. Wir kommen jetzt zu den verschiedenen Abstimmungen. Zunächst über die Änderungsanträge der AfD-Fraktion. Und ich rufe auf den Änderungsantrag der AfD auf der Ausschussdrucksache 2018-262. Wer ist für den AfD-Antrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung der antragstellenden Fraktionen und Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen im Ausschuss hier dieser Änderungsantrag abgelehnt. Damit rufe ich jetzt auf den AfD-Änderungsantrag auf der Bundestagsdrucksache 2018-263. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag der AfD? Es ist die AfD. Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen dieser Änderungsantrag abgelehnt. Damit rufe ich auf den Änderungsantrag der AfD auf 2018-264. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Die AfD. Wer stimmt dagegen? Das sind alle anderen Fraktionen und Gruppen. Damit ist auch dieser Änderungsantrag abgelehnt. Ich rufe jetzt auf die gebündelten Änderungsanträge von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP auf der Ausschussdrucksache 2018-261. Wer stimmt für diese Änderungsanträge? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Enthaltung der beiden Gruppen, bei Ablehnung von CDU, CSU und AfD, bei Zustimmung von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP dieser Änderungsantrag angenommen. Dann stimmen wir jetzt ab über den gerade so geänderten Gesetzentwurf auf der Bundestagsdrucksache 20.12.780. Wer stimmt für den Gesetzentwurf? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP, bei Enthaltung von BSW und Ablehnung von CDU, CSU, AfD und die Gruppe Die Linke dieser Gesetzentwurf angenommen. Vielen Dank. Damit haben wir unsere Abstimmung absolviert. Den Top 12 nehmen wir zur Kenntnis und kommen zum Top 1. Wir steigen also jetzt mit unseren Gästen ein in das Fachgespräch zum Thema 10. Europäisches Rahmenprogramm für Forschung und Innovation. Es ist eine Selbstbefassung 20. Jetzt bin ich besser zu verstehen. Wunderbar, danke schön. Die neue EU-Kommission kommt in Kürze ins Amt und die EU-Kommission in Brüssel wird es sich hoffentlich zur vordringlichen Aufgabe machen, exzellente Rahmenbedingungen für Spitzenforschung und Innovation made in Europe zu fördern und Europa weiterhin zu einem fortschrittlichen, innovativen Kontinent der Wissenschaftsfreiheit zu stärken. Horizon Europe ist das größte Forschungsförderprogramm weltweit. Die Inhalte haben sich in der Vergangenheit an den wichtigen großen gesellschaftlichen und globalen Herausforderungen wie Gesundheit, nachhaltige Entwicklung und Digitalisierung orientiert. Und um die großen Herausforderungen von Klimakrise bis Pandemien der Zukunft über europäische Forschung zu lösen, sind Schlüsseltechnologien von großer Bedeutung. Daher ist es wichtig, bevor die neue EU-Kommission ins Amt kommt und die neue EU-Forschungskommissarin, die designiert ist, dass wir hier im Ausschuss gemeinsam beraten, was sind eigentlich die Anforderungen und die Hinweise seitens des Ausschusses für Bildung und Forschung für die Neuausrichtung des dann 10. Forschungsrahmenprogramms. Ich gehe auch davon aus, dass das BMBF ganz besonders intensiv lauscht, weil wir ja nachher noch dann auch über die deutsche Position in Brüssel zum Forschungsrahmenprogramm in einem extra Tagesordnungspunkt beraten. Ich begrüße auf jeden Fall jetzt im Namen des gesamten Ausschusses unsere heutigen externen Sachverständigen. Und damit begrüßen wir Herrn Dr. Jens-Peter Gaul als Generalsekretär der Hochschulrektorinnen und Hochschulrektorenkonferenz. Frau Professor Dr. Maria Leptin als Präsidentin des ERC. Frau Professor Dr. Silvia Schwag-Serger von der Schwedischen Akademie für Ingenieurswissenschaften, IVA. Sie ist digital zugeschaltet. Und wir begrüßen hier Herrn Professor Dr. Ottmar Wiestler von der Helmholtz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen und danke schon jetzt für Ihre Inputs. Zu unserem Ablauf heute. Zweitens. Gemäß einer interfraktionellen Vereinbarung haben die Sachverständigen eingangs die Möglichkeit für ein bis zu fünfminütiges Reihenfolge. Die Reihenfolge der Berichterstattenden und Nachfragenden richtet sich nach Fraktionsstärke und Gruppengröße. Jeder Fraktion stehen in der einleitenden berichterstattenden Runde 5 Minuten für die Fragen und die Antworten zur Verfügung, das sogenannte Frage-Antwort-Kontingent. Bei den Gruppen sind es 2,5 Minuten und bei einer Nachfragerunde verkürzt sich die Zeit auf 3 Minuten für Fraktionen und 1,5 Minuten für Gruppen, damit wir heute alle unsere Tagesordnungspunkte schaffen. Das Gespräch muss um ca. 11 Uhr enden. Wir haben aber auf jeden Fall damit die Gelegenheit, uns intensiv auszutauschen. Und damit freue ich mich auf den ersten Impuls. Und es beginnt Dr. Peter Gaul für die HRK.
Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Möglichkeit, Ihnen hier kompakt vortragen zu können. Ich habe ja die besondere Situation, dass wir alle zusammen auf ein unbestelltes Feld schauen, deswegen, weil die High-Level-Group ja den Report sozusagen eigentlich heute vorstellen soll. Es gibt schon Vorversionen und weil es, wie Sie wissen, ein geleaktes oder absichtlich geleaktes Dokument aus der GD-Budget gibt, das mit größeren Umstrukturierungen gedanklich zu Werke geht. Wir müssen gucken, was wir daraus machen. Im Staccato, um die Zeit einzuhalten, die 10 wichtigsten Punkte aus unserer Sicht, aus Sicht der HRK und der Hochschulen, damit die Sachen auf dem Tisch liegen, also in großer Kürze. Erstens, Exzellenz als Auswahlkriterium unbedingt bewahren für ein künftiges Rahmenprogramm. Exzellenz ist nichts, was wir exklusiv haben. Es gibt auch Exzellenz im Stichwort verteilte Exzellenz an anderen Stellen in Europa. Aber es ist wichtig, dass wir Exzellenz verstanden als ein rein durch die Wissenschaft festgelegtes, nach den Community-Kriterien im Wettbewerb ermitteltes Kriterium hier wirklich bewahren. Zweiter Punkt, Konstanz. Die Wissenschaft vollzieht sich in längeren Zyklen. Sie braucht Planungssicherheit, um ihre Projekte durchführen zu können. Es war daher ein großer Schritt, als die 7-jährigen Zyklen eingeführt wurden. Wenn man jetzt im angesprochenen Dokument der GD-Budget liest, dass man stark über die Möglichkeit jährlicher Anpassung von Prioritäten nachdenkt, müssen wir hier jedenfalls sehr genau hingucken, dass wir nicht gegen die Zyklen der Wissenschaft handeln. Dritter Punkt, Logik der Forschung bewahren. Was ist die Logik der Forschung? Man kann es vielleicht so zusammenfassen, die Wissenschaft liefert alles, wenn man es nicht bestellt. Das heißt, die Wissenschaft braucht Rahmenbedingungen, mit der sie sich sozusagen entwickeln und entfalten kann. Und dann produziert sie auch die guten Ergebnisse. Wenn man jetzt in den soweit bekannten Report der High-Level-Group guckt, dann findet man, und das ist ein Punkt, auf den man gucken muss, unter anderem das Stichwort Alignment. Das ist im Report, soweit wir ihn kennen, durchaus sinnvoll gemeint. Wir müssen aber immer gucken, dass es nicht dazu führt, dass in Kommission und Europäischen Parlament die Logik des Binnenmarktes auf die Wissenschaft übertragen wird. Und das heißt dann eben, dass alle Systeme gleich sein müssen. Das wollen wir nicht. Wir wollen auch die Stärken des deutschen Systems bewahren. Und wir wollen auch nicht zurückfallen in eine Zeit vor dem Lissabonner Vertragswerk, als die Wissenschaft rein in den Dienst der Wirtschaft gestellt war. Sie hat sich inzwischen davon emanzipiert und kann nur dann auch die guten Ergebnisse liefern. Vierter Punkt, Frau Professor Leptin wird ja so sicher noch mehr sagen, der European Research Council aus Sicht der Hochschulen, vielleicht das Herzstück des Rahmenprogramms. Warum? Es sichert die Wettbewerbsfähigkeit Europas im Grunde und seine Konkurrenzfähigkeit und Attraktivität, weil er themenoffen handelt, weil er sich nur an Exzellenz orientiert und weil er unabhängig, wichtiger Punkt, unabhängig von der Europäischen Kommission agieren kann. Das ist ein ständiges Problem, eine ständige Herausforderung. Auch das werden wir bewahren müssen. Fünfter Punkt, mehr Geld. Mehr Geld ist immer gut, aber in dem Politiksektor wie der Wissenschaft hat es eine besondere Bedeutung, nämlich den Schutz der Ressourcen. Was sind die zentralen Ressourcen in der Wissenschaft? Das ist das Interesse der Antragstellenden, Anträge zu stellen und das Interesse der Gutachter, auch ihre Gutachtungsleistung zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie die Bewilligungsquoten, und das ist an manchen Stellen des Rahmenprogramms, zu gering machen, dann verlieren Sie die zentrale Ressource, nämlich Antragsteller und Gutachter. Deswegen werden wir, um die Potenziale auszuschöpfen, tatsächlich auch mehr Mittel brauchen. Sechster Punkt, was sind die wichtigen Punkte im Rahmenprogramm? Da gibt es sicher viele und wir werden hier möglicherweise auch unterschiedliche Akzente setzen. Ich will nur mal auf zwei Orte hinweisen, die nicht so oft gesehen werden. Die Marie Curie Actions sind ein ganz wichtiger Bestandteil, weil sie, wenn Sie mir die Formulierung erlauben, so eine Art Einstiegsdroge auch in die EU-Forschungsförderung sein können. Auch als kleine Einrichtungen kann man dort die Stipendien beantragen, kann als Einrichtung, die darauf Zugriff hat, auch die Doktorandennetzwerke gut nutzen. Das ist auch etwas Schützenswertes, was den Zugang vieler Einrichtungen zur EU-Forschungsförderung überhaupt erlaubt. Und zweiter Punkt, die europäische Verbundforschung. Die europäische Verbundforschung ist unsere Cash-Cow, weil sie es allen Einrichtungen ermöglicht, sich an der EU-Forschungsförderung zu beteiligen, von der kleinen Fachhochschule bis zu einem großen Helmholtz-Institut oder einem Max-Planck-Institut. Da sollten offene Geometrien und auch Grundlagenforschung möglich sein. Siebter Punkt, Bürokratieabbau. Die Kommission hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viel Bürokratie abgebaut, leider immer nur zu ihren eigenen Gunsten. Der Bürokratieabbau muss natürlich auch bei den Antragstellern ankommen. Und da enthält der soweit bekannte Report der High Level Group einen ganz interessanten Vorschlag, nämlich wegzugehen von den üblichen Programmierungen, stärker zu Council-artigen Strukturen, mit denen wir schon gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist im Detail nicht ohne dieses Thema, vielleicht kommen wir da hier noch drauf, aber vielleicht kann man diesen Weg zu offeneren, schnelleren und auch kleineren Ausschreibungen einmal weiterverfolgen. Achter Punkt, Geistes- und Sozialwissenschaften und die künstlerische Forschung. Sie müssen auch ihren Raum haben im Programm. Darauf weise ich hier noch einmal hin. Neunter, vorletzter Punkt, Schutz des Programms als solchen. Das Programm hat eine starke Beratungsstruktur als Begleitung in Deutschland, die auch ein Erfolgsfaktor ist. Und wir sollten sehen, dass das Programm zugänglich bleibt für die Antragstellenden und für die Beratung. Und der letzte Punkt nur als kurzer Hinweis, Dual Use, eine Thematik, die uns länger beschäftigen wird. Die Hochschulen stehen stark auf dem Standpunkt, dass kein Geld aus der zivilen Forschung abfließen soll in die militärische und wir deswegen eine Struktur ähnlich wie sie jetzt ist, eine strikte Trennung zwischen einem militärischen Fonds und einem zivilen Programm weiter befürworten. Vielen Dank.
Danke, Herr Gaul. 10 Punkte in 6 Minuten. Wir versuchen es jetzt wieder bei 5 zu schaffen. Frau Professor Maria Leptin, European Research Council.
Ja, eigentlich brauche ich ja gar nichts mehr zu sagen. Herr Gaul hat ja alles gesagt. Ich nehme mir trotzdem ein paar Minuten Zeit. Und erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier, vor allem heute. Ich möchte eigentlich nur eine Frage behandeln, nämlich was macht den ERC eigentlich so erfolgreich? Das ist allerdings dieselbe Frage wie die, was die Förderung der Spitzenforschung braucht. Das sind 2 Sachen, haben wir gehört. Geld und Freiheit und Unabhängigkeit. Über Geld habe ich an dieser Stelle hier schon bei anderer Gelegenheit geredet. Trotzdem muss man es immer wiederholen. Aber Herr Gaul hat ja eben die guten Gründe gesagt. Für den ERC ganz spezifisch. Das hören zwar Politiker nicht gerne, wenn man sagt, wir brauchen mehr Geld, um dasselbe zu machen. Wir haben keinen Inflationsausgleich gehabt. Und wir können nur einen Bruchteil, nämlich 60%, der als förderwürdig, und zwar höchst förderwürdig, eingestuften Anträge zu fördern. Also eine Verdopplung des Budgets würde uns gerade mal erlauben, so weiterzumachen, wie wir es machen. Mehr, bessere Ideen haben wir jederzeit, da brauchen wir noch mehr als doppelt so viel Geld. Kommen wir zur Unabhängigkeit. Wir haben es hier in Deutschland sehr gut. Wir haben die DFG, durch die ich während meiner ganzen wissenschaftlichen Karriere hier in Deutschland großzügig gefördert wurde und die völlig unabhängig ist. Geld kommt von der Regierung und die DFG macht damit, was sie für richtig hält. Das ist in Europa anders. Aber genau deshalb brauchen wir die Unterstützung in Brüssel von der deutschen Regierung. Wir haben die Unterstützung, verbale Unterstützung bereits vom Draghi Report, vom Letta Report, heute Manuel Etter, sein Report wird das auch noch mal unterstützen. Wo ist denn das Problem? Im Draghi Report und auch bei von der Leyen ist nicht nur in ihren politischen Leitlinien ist nicht nur der ERC als solcher erwähnt, sondern auch die Ideen, dass man andere Räte haben sollte, ein European Artificial Intelligence Research Council. Es soll ERC Institutes geben, es soll EU Professuren unter der Leitung des ERC geben. Was meinen die denn eigentlich alle damit? Da möchte ich jetzt kurz darauf eingehen. Die Gründungsväter und Mütter des ERC waren ja sehr weise Leute und haben gewusst, dass diese Unabhängigkeit und Autonomie wichtig ist und haben deshalb einen wissenschaftlichen Rat eingerichtet, der die Strategie des ERC bestimmt. Das sind 22 Wissenschaftler aus der ganzen Welt, einschließlich Repräsentanten für die Geistes- und Kulturwissenschaften, Kunst etc. Übrigens eine unserer geförderten Stipendiatin, Grantees, ist die Verantwortliche für die Elefantine-Ausstellung hier in Berlin. Das sind Ergebnisse aus ERC-Fördermitteln. Da sind wir sehr stolz drauf. Gut, unsere Gründungsmütter und Väter haben das weise eingerichtet, dass dieser wissenschaftliche Rat die Strategie setzt. Also, wir sind unabhängig. Ja, gut. Dann kommt das berühmte Red Tape in Europa dazu, dass das, was wir an Unabhängigkeit haben und die den Erfolg bewirken, eben nicht selbstverständlich sind. Was sind diese Elemente? Warum ist der ERC so gut? Klar, weil die Grants viel Geld bringen an die Antragsteller. Klar, weil die ihre eigenen Ideen einbringen dürfen und es keine Vorgaben gibt. Das wird auch respektiert. Aber auch, weil sie ausgewählt werden, genau von diesen internationalen Gutachtergremien, die der Wissenschaftliche Rat aussucht. Das ist anders in anderen Forschungsförderprogrammen der EU. Auf Antrag, da gibt es große Datenbanken, aus denen man sich für seine Gutachter bedienen muss. Beim ERC ist das anders. Die werden handverlesen vom Wissenschaftlichen Rat. Die Vorgaben für die Antragstellung werden vom Wissenschaftlichen Rat bestimmt und sind eben nicht one rule for all, wie es in dem geleakten Diagramm auf der schönen, ordentlichen rechten Seite, die sich das DG-Budget vorstellt, gegenüber der unordentlichen linken Seite, wo jeder in seiner Bubble sitzt, eben wunderbar ordentlich dargestellt ist. Aber da steht same rule for all und uniform governance. Das wäre der Tod des ERC. Und wie gesagt, wir in Deutschland exerzieren das wunderbar vor. Die DFG macht es, wie sie richtig hält, und da redet die Bundesregierung nicht rein. Das brauchen wir in Europa auch. Und das ist es, was Draghi, Lettor und Etor meinen, wenn sie sagen Unabhängigkeit und Autonomie. Und da hoffe ich, dass wir Unterstützung aus Deutschland kriegen, denn wir machen es ja richtig.
Vielen Dank, Frau Leptin, für RRC. Dann kommen wir jetzt zu Frau Professor Dr. Silvia Schwag-Serger für die Expertengruppe zur Evaluierung von Horizon Europe. Und sie ist uns zugeschaltet. Bitte schön.
Oh, danke schön. Ich hoffe, man hört mich gut. Ja. Vielen Dank. Ich bin in Brüssel, weil wir eben heute den Bericht unserer Gruppe präsentieren mit den Empfehlungen. Ich habe 6 Punkte, die ich in die Diskussion mit einbringen möchte. Und es wurden ja schon sehr gute Argumente und Punkte von den Vorrednern angesprochen. Aber ich habe 6 Punkte, die ich hoffe, die unsere Diskussion mitgestalten können heute. Der erste Punkt ist, es ist 7 Jahre her, dass die letzte Expertengruppe, nämlich die LAMI-Gruppe, Empfehlungen für das heutige Rahmenprogramm präsentierte. Und mein erster Punkt ist, dass die Welt heute fundamental anders ist als vor 7 Jahren, aus verschiedenen Gründen. Wir haben Russlands Angriff auf die Ukraine, wir haben den wissenschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Aufstieg Chinas, der übrigens in dem letzten Bericht überhaupt nicht erwähnt wurde. Daran sieht man, wie schnell sich die Welt geändert hat. Wir haben die immer größere Bedeutung disruptiver Technologien, die wachsende Bedrohung der Demokratie von innen und außen, aber auch die wachsende Bedeutung einiger großen Firmen und die sogenannten Big Tech Firmen und vor allem in oder vielleicht ausschließlich in den USA und China, die sowohl Grundforschung als auch Technologieentwicklung immer mehr mitgestalten und mitbestimmen. Und das wurde zuletzt deutlich auch in dem Nobelpreis in Chemie, der an 2 Forscher von Google ging. Wir haben auch eine ganz andere Geschwindigkeit, glaube ich, als wir es gewohnt sind, wenn es um Entscheidungstreffungen geht, Entscheidungsfindungen geht. Wir haben die sich verschärfende Klimakrise, dessen zum Teil desaströse Folgen auf die Natur und Menschen immer spürbarer werden. Und wir haben die Rückkehr der Geopolitik und die Aufteilung der Welt in Blöcke. Das ist nicht zuletzt für Länder wie Deutschland und Schweden, wo ich seit vielen Jahren jetzt tätig bin, deren Wirtschaft stark auf Handel ausgerichtet ist, gravierend. Also mein erster Punkt ist, die Welt ist heute anders als vor 7 Jahren, als wir das letzte Rahmenprogramm planten. Mein zweiter Punkt, die Spannungen zwischen China und den USA, die wir heute erleben, sind meiner Meinung nach eng und vielleicht sogar vorrangig mit dem technologischen Wettrennen verbunden, dass diese zwei Supermächte untereinander austragen und an dem Europa momentan zunehmend weniger beteiligt ist. Vielleicht können wir darauf zurückkommen. Mein dritter Punkt, Wissenschaft, Technologie und Innovation sind heute vielleicht wichtiger denn je für ein freies, demokratisches und starkes Europa, für ein Europa, das seinen Mitbürgern Sicherheit, Wohlstand, Nachhaltigkeit, Solidarität und Zukunftsperspektiven bieten will. Vor allem technologischer Fortschritt wird entscheidend die Geschicke unterschiedlicher Länder und Regionen mitbestimmen oder bestimmen. Mein vierter Punkt, Europa und die Europäische Union sind momentan technologisch, wissenschaftlich und innovativ nicht da, wo wir sein müssen, um erstens mit den USA und China mithalten zu können, was aus verschiedenen Gründen wichtig ist, auf die wir vielleicht nochmal zurückkommen können. Und zweitens, um unsere Zukunft gestalten zu können, wirtschaftlich, politisch und sicherheitspolitisch. Eine große Schwäche Europas ist, dass europäische Firmen nicht genug in Forschung und Innovation investieren im Vergleich zu China und den USA. Da ist der große Unterschied zwischen Europa und China und den USA. Mein fünfter Punkt und vorletzter Punkt, mit dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation hat Europa ein einzigartiges Programm, um das uns viele beneiden. Der ursprüngliche Zweck übrigens war die Stärkung industrieller Wettbewerbsfähigkeit durch präkompetitive Forschung und Innovation. Und mein letzter Punkt, das Rahmenprogramm hat Entwicklungspotenzial, nicht zuletzt was dessen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit belangt, aber auch zur Nachhaltigkeit und zur Meisterung der gesellschaftlichen Herausforderungen, vor der wir stehen. Und in diesem Zusammenhang präsentieren wir eben heute Nachmittag unsere Empfehlungen. Wenn ich abschließend, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich in Anspruch genommen habe, noch ganz kurz sagen
Sie
könnte.
Sie haben noch eine Minute.
Ja, super. Ich stimme Herrn Gaul vollkommen überein, mit ihm vollkommen überein mit dem Begriff Alignment. Wie wir Alignment meinen, ist, dass andere Politikbereiche sich einstellen müssen auf die Bedürfnisse von Forschung, Innovation und Technologieentwicklung, damit diese sich voll entfalten kann. Den Bürokratieabbau, da stimmen wir auch vollkommen überein. Und es gibt noch andere Sachen, die wir vielleicht nochmal ansprechen können. Damit wäre ich dann am Ende. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihr Statement und ich rufe jetzt auf Professor Dr. Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft.
Ja, lieber Herr Gehring, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung zu diesem wichtigen Austausch. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass die EU dringend eine Forschungs- und Innovationsoffensive braucht, um international wettbewerbsfähig zu bleiben und dass das Framework-Programm dabei eine zentrale Rolle spielt. Ich stimme meinen Vorrednern völlig zu, dass es Prinzipien geben muss für Fördermaßnahmen, gegen die wir nicht verstoßen. Exzellenz, internationale Wettbewerbsfähigkeit. Bei größeren Initiativen muss man, glaube ich, auch immer fragen, erzielen wir einen echten Mehrwert im europäischen Kontext oder doppeln wir die Dinge, die auch national laufen könnten. Und ein Faktor, der mir oft ein bisschen zu kurz kommt, tragen diese Fördermaßnahmen dazu bei, dass der europäische Forschungsraum noch attraktiver wird, vor allem für internationale Talente. Da haben wir einen enormen Nachholbedarf, vor allem gegenüber den USA. Im Weiteren werden die Elemente von Horizon Europe sicher differenziert betrachtet werden. Über den ERC ist viel gesagt worden. Ich kann mich dem nur anschließen. Eine erstaunliche Erfolgsgeschichte, auch was Bürokratieabbau angeht, übrigens. Der EIC ist irgendwo noch ein Experimentierraum. Ich glaube, dass Herr Schäfer mit viel Energie und Dynamik versucht, den zu entwickeln. Man muss aufpassen, dass der nicht zu isoliert steht oder als Säule letztlich sich etabliert. Ich glaube, der muss sich mit allen anderen Bereichen konsequent verbinden. Und das dritte Pillar, was sich mit den großen Themen beschäftigt, die wir letztlich nur übergreifend angehen können, ist natürlich auch zentral. Wenn Sie an Klimawandel denken, an Energietransformation, Mobilität, Gesundheit, digitale Transformation und so weiter, Wobei auch für dieses Pillar gilt, oberstes Prinzip muss Exzellenz sein. Kann man den europäischen Forschungsraum damit wirklich international besser positionieren? Und was ist der Impact? Ich glaube, dass man dieses Pillar auch noch stärker mit nationalen Initiativen verknüpfen könnte. Und zwischen diesen Bereichen muss es immer eine kluge Balance geben. In allen Papieren, die man in letzter Zeit liest, auch dem Draghi-Papier, den Statements von Frau von der Leyen, wird das Innovationsparadigma sehr stark in den Fokus gerückt. Ich halte das auch für wichtig. Allerdings kann man nicht häufig genug darauf hinweisen, ohne eine disruptive, neugiergetriebene Grundlagenforschung ist die Innovationspipeline letztlich nicht zu füttern. Die Frage ist, wie speist man die noch viel konsequenter aus allen Bereichen des europäischen Forschungsraums jenseits der einzelnen Pillars. Ich glaube, da ist viel Experimentierraum. Da ist in den Statements ja auch Rede davon. Wir müssen sehr viel mehr tun für strategische Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in Europa. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Wir müssen auch neue Förderinstrumente entwickeln, wo öffentliche Gelder, private Kapitalmittel irgendwo sich ergänzen. Da könnte auch ein Raum sein für europäische neue Instrumente. Ein Punkt, um den sich die EU nicht ausreichend kümmert, in meinen Augen, ist die Unterstützung leistungsfähiger, einmaliger Forschungsinfrastrukturen. Die sind in verschiedenen Bereichen auch ein absoluter Wettbewerbsfaktor. Sie haben außerdem den Vorteil, dass sie Magnete sind für internationale Talente und dass man mit diesen Infrastrukturen natürlich auch regionale Forschungspolitik betreiben könnte. Forschung lebt letztlich von kreativen Talenten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Deshalb muss alles, was wir tun, auch unter der Prämisse geschehen, was macht den europäischen Forschungsraum noch attraktiver, vor allem für internationale Talente. Und was hält Talente stärker in Europa? Ich glaube, dass wir da noch intensiver an Arbeitsbedingungen arbeiten müssen, an Karriereperspektiven, an Welcome-Kultur. Jedes Mal, wenn ich in den USA bin, fällt mir immer wieder auf, wie stark die USA nach wie vor die internationalen Märkte einfach abgreift. Mein letzter Punkt, ich mache mir zunehmend Sorgen um den EU-Divide und die großen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Wir haben etwa 5 Länder in Europa, die wirklich stark sind und in Forschung und Innovation und eine überwiegende Anzahl, die zunehmend zurückfällt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn dieses Thema nicht angegangen wird, ist der europäische Forschungsraum nicht wettbewerbsfähig gegenüber den USA und China. Ich glaube, wir müssen sehr viel stärker die einzelnen Instrumente gegeneinander abstimmen. Europäische Fördermittel, nationale Fördermittel, Strukturfonds müssen viel mehr gemeinsam gedacht werden. Wir brauchen regionale Entwicklungspläne für einzelne Gebiete. Wir müssen Pairing-Twinning-Ideen wieder aufgreifen. Wir müssen gemeinsame Ausbildungswege gehen. Sonst wird der europäische Forschungsraum sein Potenzial letztlich nicht entfalten können. Alle anderen Themen wie Posterioritäten, Bürokratieabbau oder Dual Use werden wir sicher in die Diskussion noch aufgreifen.
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Eingangsstatements. Das hat schon mal die breite Palette aufgefächert. Und manchmal muss man ja say the obvious sagen, auch heute wieder Gender Equality bei den Sachverständigen, weil Exzellenz kein Geschlecht hat. Freuen wir uns auf jeden Fall. Und ich beginne jetzt mit der berichterstattenden Runde. Und für die SPD-Fraktion beginnt Rupert Stüwe.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und vielen Dank an die Sachverständigen, dass Sie uns so umfangreich in die Thematik eingeführt haben. Vielleicht vorneweg, ich glaube, man kann schon sagen, dass dieses Feld der europäischen Politik eine absolute Erfolgsgeschichte ist und dass man sehen kann, wie sich das auch über die Jahre hinweg entwickelt hat und welche Stellung jetzt gerade auch die europäische Forschungspolitik hat, nicht zuletzt durch den ERC auch nochmal repräsentiert, aber auch durch das andere, was wir da machen. Das Zweite ist, ich glaube, diese Erfolgsgeschichte hat wesentlich mehr Geld verdient. Was sie aber zumindest verdient hat, ist, dass sie nicht irgendwie als Sparbüchse der Kommission genutzt wird und wir für unerledigte Vorhaben da im Zweifelsfall noch mal gucken, dass da das Geld rauskommt. Das will ich als Vorbemerkung voranstellen. Jetzt würde ich aber gerne zu meinen Fragen kommen. Ich würde gerne Herrn Dr. Gaul fragen. Wir haben ja schon geredet über die Versäulung und auf der anderen Seite über den Vorschlag, das jetzt alles in einem Innovationsfonds zusammenzufassen. Ich würde gerne noch mal fragen, wie das auf die Realitäten der Hochschulen trifft. Über die Exzellenz und sozusagen die erkenntnisgetriebene Forschung haben wir schon viel geredet, aber vielleicht können Sie noch mal was sagen, wie die missionsgetriebene Forschung auf die Realität der Hochschulen trifft.
Dr. Gaul, bitte.
Ganz herzlichen Dank. Jetzt wissen wir ja noch nicht, wie sozusagen die Pläne sich konkretisieren werden, die jetzt aus Brüssel sozusagen kommen. In der Realität ist es so, dass etwa 10% der Drittmittel an den Hochschulen im Durchschnitt aus der EU stammen. Das ist also eine ganz signifikante Quelle. Und die Hochschulen bedienen sich aus allen Orten des Rahmenprogramms, das muss man sagen. Sowohl beim ERC, wenn man jetzt mal in dem Bild ganz links in die Säule geht, wie auch in den beiden anderen Säulen und auch in der missionsgetriebenen Forschung. Ich glaube, als Antwort kann man eigentlich nur geben, es kommt in der ganzen komplexen EU-Forschungsförderung immer auf die richtige Balance an. Es gibt starke Möglichkeiten und starke Interessen, auch missionsgetrieben zu arbeiten. Wir haben in Deutschland ja eine entsprechende Aufstellung im Wissenschaftssystem, wo das sehr gut funktioniert in der Balance. Und so soll es auch in der EU-Forschungsförderung sein. Was wir eben beachten müssen, ist, dass das Pendel nicht zu stark in eine Richtung ausschlägt. Die Missionen werden von den Hochschulen sehr gerne angesprochen. Auch sie haben die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Geometrien an den Missionen zu beteiligen. Wir werden da immer gucken müssen, sind es die richtigen Missionen und sind sie nicht zu eng geführt. Das wird, glaube ich, die Hauptaufgabe sein. Aber man kann aus meiner Sicht nicht pauschal sagen, wir wollen weniger oder mehr Missionen oder mehr das, sondern die Balance muss stimmen, sodass sich alle gut beteiligen können.
Herr Stöwe?
Vielen Dank. Ich finde es total richtig zu sagen, neben dem Erkenntnisgetriebenen kann sich eine Gesellschaft auch vornehmen, bestimmte Herausforderungen sehr gezielt anzugehen. Das ist aber natürlich immer mit einer Gefahr verbunden, die Sie auch schon angesprochen haben, dass wir versuchen, genau zu messen, wie wir diese Herausforderungen angehen. Und deswegen würde mich noch mal interessieren, wenn wir jetzt uns in die Diskussion über ein zukünftiges Forschungsrahmenprogramm einbringen, wie gehen wir denn mit unserem Liebe dafür ein, zu gucken, ob alles richtig läuft, ob wir die Ziele erreichen und so weiter. Also welches Framework für eine Zielkontrolle und damit auf der anderen Seite vielleicht auch ein unbürokratisches Framework können Sie uns vorschlagen?
Vielen Dank. Also wenn wir jetzt einfach mal die Blaupause nehmen, die wir haben, das ist ja jetzt das existierende Forschungsrahmenprogramm, dann können wir ganz gut sehen, dass sich, das freut in der Regel auch die Finanzminister immer, dass der Rückfluss aus den Rahmenprogrammen über die Jahre nach Deutschland ein sehr starker war. Insgesamt sind wir hier die erfolgreichste Nation, der erfolgreichste EU-Mitgliedstaat. Und wir führen das darauf zurück, dass jedenfalls in der jetzigen Situation die Balance zwischen Themen orientierten Angeboten, also jetzt mal als Oberbegriff für alles, was man auch gelegentlich unter Mission fasst, und freien Angeboten eigentlich sehr gut zusammenpasst. Und ich glaube, ich würde die Grundgeometrie auch in einem nächsten Rahmenprogramm, wenn es sehr viel mehr Geld hat, nicht grundsätzlich ändern. Natürlich gibt es eine gewisse Sympathie, auch Geld noch etwas mehr in den ERC zu geben, haben wir darüber gesprochen. Aber ich würde es für falsch halten, wenn wir die beiden Arten des Forschens gegeneinander ausspielen. Es kommt dann auf die konkrete Ausgestaltung an. Ein Problem der Missionen ist eher im politischen Bereich zu sehen, weil das natürlich ein Schauplatz ist, bei denen sich auch die Mitgliedstaaten sozusagen darüber einigen müssen, welche die Mission jetzt die richtige ist. Und das ist dann oft auch Interessenpolitik, die sich darin übersetzt. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich glaube, dass die Balance zwischen offenen und gelenkten Angeboten in den jetzigen Rahmenprogrammen bislang ganz gut war und wir sollten sie nicht grundlegend ändern.
Können Sie noch ganz kurz in 10 Sekunden was sagen, welche Rollen Stellenwert Sie in den Sozial- und Geisteswissenschaften in dem ganzen Feld zubilden?
Einen entscheidenden, weil das ist keine Forschung, die nur zur Legitimation von Entwicklungen da ist. Es gibt, das wissen wir spätestens seit der Pandemie, aber eigentlich auch schon immer, genuine europäische und damit auch für die Nationalstaaten wichtige Fragestellungen, die von den Geistes- und Sozialwissenschaften adressiert werden, und zwar unabhängig von Fragen wie Technikfolgenabschätzungen und anderen Dingen. Deswegen ganz wichtig, hier einen Raum zu eröffnen.
Danke, Herr Dr. Gaul. Dann kommen wir jetzt zur Berichterstatterin der CDU-CSU-Fraktion, Dr. Inge Grässle.
Vielen Dank auch. Vielen Dank für die wunderbaren Präsentationen, die Eindrücke. Aber Sie haben sich alle auf die Verfahren konzentriert. Sie haben kaum über Inhalte gesprochen. Deswegen möchte ich mich auch auf Verfahren konzentrieren, nämlich auf die Frage der Auswahl der Projekte. Und Frau Professor Leptin und Herr Professor Wissler, sind wir Deutschen denn wirklich gut genug? Also geht gehen die europäischen Forschungsrahmenprogramme nicht eigentlich an den Stärken der deutschen Wissenschaft auch vorbei, weil wir uns ja auch sehr stark auf Grundlagenforschung konzentrieren. Also Sie sagen, wir sind gut, ja, aber wir haben 16% im Horizon 2020, 15 im Horizon 2020, 16% im Horizon Europe. Also ehrlich gesagt, mich freut es nicht. Die Benchmark mit den viel kleineren freut mich nicht. Also ich denke, dass da eigentlich noch mehr gehen sollte. Also sind es die richtigen Auswahlverfahren? Das hängt ja auch an den Gutachtern. Also wenn Sie sagen, die Gutachter in Deutschland, die Gutachter in der EU, was sind Ihre Beobachtungen zu dieser Form der Projektauswahl und zu der Art und Weise, wie die deutschen Wissenschaftsorganisationen da und die deutsche Wissenschaft da organisiert? Ich weiß, Sie sind sehr gut. Dankeschön.
Also genau, wir stoppen kurz die Zeit. Ich bin ja von den Grünen, da müsste ich jetzt eigentlich ein Handyverbot fordern, aber es ist jetzt das fünfte Mal heute, dass die digitalen Endgeräte nicht auf lautlos sind. Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, dafür nochmal Sorge zu tragen, weil es echt nervt. Es gibt auch andere Ausschüsse, die tatsächlich ohne digitale Endgeräte mittlerweile tagen, weil es einfach zu sehr stört. Das kann man jetzt in der Live-Übertragung zum Glück zum größten Teil nicht mitbekommen, aber ich weise nur darauf hin. So, Inge, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht die Frage zuerst an Herrn Professor Wiesler. Okay, Frau Leptin, bitte.
Ja, also zu den Auswahlverfahren. Peer review is the worst of all possible ways, except for all the others. Es ist völlig klar, dass Auswahlverfahren, an denen Menschen, Personen beteiligt sind, dass es auch persönliche Einflüsse gibt. Trotzdem ist das Peer-Review-Verfahren, also das Begutachten durch unabhängige Gutachter, das, was ich als am besten herausgestellt habe. Und ich verstehe nicht so ganz den Zusammenhang, wie viel Deutschland abkriegt, wo wir gerade gehört haben, dass es wirklich sehr gut dasteht, und wie die Auswahlverfahren gemacht werden. Ich sehe viel mehr, das noch als Antwort auf Herrn Stüwe. Natürlich hat der Steuerzahler ein Recht, und Regierungen müssen Geld ausgeben, um große Forschung dafür zu benutzen, große gesellschaftliche Probleme zu lösen. Die Frage ist, wie es gemacht wird. Nicht wie viel Geld jetzt in die Säule 2 oder Säule 3 oder sonst wohin geht, sondern wie die Gelder da verteilt werden. Und das ist der Unterschied, das habe ich versucht zu sagen. Der ERC versucht, diejenigen Mechanismen zu finden, die dem antragstellenden Forscher am besten gerecht werden und die dem Programmziel am besten gerecht werden. Und das wissen die Experten am besten. Da gibt es auch die Klage über den EIC, dass da die Entscheidungen eben nicht von denen getroffen werden, die am besten verstehen, wo das Geld hingehen soll, nämlich im Fall von der Förderung von wirklich Entförderung von Innovationen, Investoren, sondern von Beamten und Bürokraten. Das, also meine Antwort wäre, genau das ist, was beim ERC klappt. Natürlich nicht perfekt. Es gibt keine perfekte Auswahl. Aber es muss von Experten getrieben werden und nicht von bürokratischen Vorgaben.
Und eine Minute für Herrn Professor
Wiesler. Ich sehe das auch so. Es führt kein Weg am Peer Review vorbei. Ich glaube, was Auswahlmechanismen bei ERC angeht, da brauchen wir uns nicht lange drüber halten, das Golden Standard. Verbesserungsbedarf haben wir ganz sicher bei diesen großen Herausforderungen in der Säule 2. Da wird zu vieles politisch vorgegeben, ja, Ausschreibungen über lange Zeit vorbereitet. Eigentlich bräuchten wir da offene Challenges, wo die Besten sich bewerben können, wo internationale Panels dann sich wirklich entscheiden, wer hat den besten Vorschlag für einen neuen Klimaansatz, einen neuen Energieansatz, einen neuen Gesundheitsansatz. Ich glaube, darauf sollten wir drängen. Ich bin, letzter Satz, was das angeht, auch sehr skeptisch bei den Missionen. Ich glaube, die werden sich am Ende nicht als Erfolgsgeschichte. Die sind zu diffus, auch die sind nicht klar auf Benchmark ausgerichtet, sind zum Teil so groß, dass sie gar nicht mehr koordinierbar sind. Und ich glaube, aus diesen Dingen muss man einfach lernen. Wir brauchen Challenges, wo die Besten sich bewerben können, und die müssen nach Peer Review ausgewählt werden.
Dann kommen wir jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit Laura Kraft.
Ja, vielen Dank. Ja, die gemeinsamen Forschungsaktivitäten in Europa, die sind ein zentraler Pfeiler für Innovation, für die Zukunft Europas. Und es ist ja ein wichtiger Standortfaktor, wie wir jetzt schon gehört haben, im Wettbewerb um Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher. Sie sind Innovationstreiber und die Wirtschaft Europas, die wird natürlich damit auch angekurbelt. Und nationale Alleingänge, ich glaube, das zeigt sich einfach im Angesicht der geopolitischen Zeiten, in der wir sind, die bringen uns nichts weiter, sondern die Herausforderungen der Zukunft, die schaffen wir natürlich nur gemeinsam. Das ist mittlerweile eine Binsenweisheit. Aber wie das Ganze ausgestaltet werden kann, das sehen wir letzten Endes auch bei Horizon Europe. Und uns Grün ist wichtig, dass uns Zukunft der finanzielle Rahmen des Forschungsrahmenprogramms der EU ja weiter angehoben wird und in den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EU, also jetzt 28 bis 34, werden wir uns das noch mal genau anschauen. Und Frau Professor Schwarz-Serger, ich möchte Sie noch mal fragen. Sie haben angesprochen, dass von den letzten Empfehlungen bis heute, dass die Welt eine andere ist und dass sich das natürlich in den Empfehlungen auch niederschlägt. Und Sie haben da aber noch mal die Handlungsfelder noch mal aufgezeigt. China haben Sie eher schon erwähnt, aber auch, wo wir auch mit den europäischen Mitgliedstaaten letzten Endes stehen und die Wettbewerbsfähigkeit zu der Konkurrenz, die mittlerweile, wenn es um disruptive Technologien etc. geht, zwischen USA und China ausgemacht wird und nicht Europa. Meine Frage an Sie, welchen Beitrag können oder müssen jetzt die einzelnen Mitgliedstaaten für besseres Forschungsrahmenprogramm leisten, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die nächste Kohorte, die ja ansteht? Und welche Weichen müssen wir dafür die Nachfolgeprogramme jetzt schon stellen, damit Europa auf das gleiche Level kommen kann? Oder können wir das überhaupt?
Frau Professor Schwarz-Serger.
So, jetzt hört man mich, glaube ich. Vielen Dank für die Frage. Ja, also das sprechen wir auch in unserem Bericht an. Die Mitgliedstaaten sind natürlich von zentraler Bedeutung. Also was in den Mitgliedstaaten passiert, aber auch natürlich, wie die Mitgliedstaaten sich dann auf der europäischen Ebene einbringen, wird entscheidend sein. Denn das Rahmenprogramm ist ja letztendlich nur ein ganz kleiner Anteil des gesamten europäischen Forschungs- und Innovationsaufkommens. Ich glaube, das hat auch der Herr Wiesler angesprochen. Wir müssen zusehen, dass alle Länder, dass alle Mitgliedstaaten sich stärker einbringen können und wollen in das Forschungs- und Innovationsbestreben. Da machen wir ein paar Vorschläge. Wir machen auch ein paar Vorschläge, das wurde auch angesprochen, für stärkere Investitionen sowohl in den Mitgliedstaaten als auch auf EU-Ebene, was Forschungs- und Technologieinfrastruktur angeht. Das hat Frau Leptin, glaube ich, angesprochen. Hier unterscheiden wir jetzt auch zwischen Forschungsinfrastruktur und Technologieinfrastruktur. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich glaube, was die Mitgliedstaaten machen könnten, wenn ich nur ganz kurz anekdotisch sagen dürfte, Herr Gaul sagte ja, die Stellung der Forschungspolitik ist stark. Auf der einen Seite ja, das sieht man in dem Draghi-Bericht, im Letter-Bericht, in dem Statement von Ursula von der Leyen. Auf der anderen Seite, und hier ist meine Anekdote, wenn man geschaut hat, welche Bereiche unterschiedliche Mitgliedstaaten für sich in Anspruch nehmen wollten, als es um die Verteilung der Kommissarspositionen ging, da hat meiner Meinung nach niemand Forschung reklamiert. Und damit haben wir ein ganz großes Problem. Und das ist ganz anders als China und USA. Und da müssen wir anfangen, mal zu diskutieren, warum wir auf der einen Seite alle so von Forschung und Innovation reden, als ob keiner dem widersprechen könnte, dass es wichtig ist. Und auf der anderen Seite scheint niemand das politisch als Priorität zu sehen, zumindest nicht auf europäischer Ebene. Das ist für mich ein ganz großes Problem. Danke.
Weitere Frage?
Ja, vielen Dank. Ich glaube, Sie haben da einen wunden Punkt angesprochen. Also als Forschungspolitikerin werbe ich natürlich immer davon, dass Bildung und Forschung natürlich Priorität bekommen. Und Herr Wieser, Sie haben jetzt eben so ganz heftig genickt und da möchte ich Ihnen gerne noch mal das Wort geben, was Sie davon halten.
Herr Wiesler.
Naja, ich glaube, da kommt es wirklich zum Schwur in der neuen Kommission. Ja, ist das nur ein Lippenbekenntnis, dass dieser Innovationsraum wirklich ausgebaut und gestärkt werden soll? Oder findet man jetzt einen echten Fokus? Das hat mit Persönlichkeiten zu tun, die dann die Ressorts besetzen. Es hat auch damit zu tun, wie man einzelne Themen verankert. Innovation ist natürlich sehr breit verteilt. Das sieht man jetzt ja schon in Brüssel. Klima ist, glaube ich, in 5 verschiedenen DGs vertreten. Und Digitalisierung ist dasselbe. Also man kann es auch auf dieser Ebene lösen. Aber wenn das nicht, und es ist letztlich natürlich auch eine Aufgabe für die Kommissionspräsidentin, absolute Priorität hat, dann wird genau das passieren, was wir jetzt angesprochen haben. Und ich glaube, dafür müssen wir alle jetzt kämpfen, dass diese Priorität wirklich realisiert wird und dass sie sich im Ende dann auch in dem neuen Rahmenprogramm unter anderem ausdrückt.
Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion Kollege Dr. Stefan Seiter.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und auch von unserer Fraktion aus herzlichen Dank für die Ausführungen und die Einblicke. Und es ist ja bemerkenswert, aber auch zu erwarten gewesen, dass das Thema Exzellenz bei Ihnen im Vordergrund steht. Und das sollte natürlich auch unser Leitprinzip sein in Zukunft bei den verschiedenen Ansätzen, wie wir Forschung fördern wollen auf europäischer Ebene. Und das sollte natürlich auch weiterhin Leitprogrammmotiv sein für das europäische Rahmenprogramm. Und auch das Thema der Unabhängigkeit der Forschung, denke ich, ist heute mehr denn je ein ganz wichtiger Punkt, dass wir deutlich machen, dass die Forschung unabhängig sein sollte in ihren Entscheidungen. Und auch das Thema, was Sie angesprochen haben, Herr Wiesler, die Challenges, dass man die besten Vorschläge dann tatsächlich auswählt für Lösungen von Herausforderungen, das ist auch besonders wichtig und betonen wir auch gerne als Fraktion. Herr Wiesler, Sie haben angesprochen, das Thema einerseits Exzellenz weiter zu stärken, andererseits die Forschungskapazitäten in eher Forschungs- und innovationsschwächeren Staaten zu verbessern. Könnten Sie uns da ein bisschen Ihre Ideen noch zeigen, was Sie da vorhaben oder was Sie machen würden, um das letztendlich zu erreichen?
Ich glaube, der Hintergrund ist ja offensichtlich. Wir haben einfach diese zunehmende Lücke zwischen zwei Lagern von Mitgliedsländern. Und wenn wir das nicht konsequent angehen, bin ich überzeugt davon, wird dieser Raum niemals wettbewerbsfähig sein. Um das anzugehen, könnte man sich eine Reihe von Dingen andenken. Nicht jeder muss auf jedem Gebiet unterwegs sein. Man könnte sich also überlegen, einzelne Länder, die sich ehrgeizig auf den Weg machen, Forschung und Entwicklung stärker zu priorisieren, wo haben die Entwicklungskerne, auf denen man aufbauen kann? Stärken, die es bereits gibt, die man dann aber wirklich konsequent gemeinsam stärkt, indem man sagt, auf diesem Gebiet werden Standorte weiterentwickelt, da werden europäische Mittel, nationale Mittel und Strukturfonds ganz bewusst zusammengeworfen. Da investiert man mal auch in eine Forschungs- oder Technologieinfrastruktur, wenn sie dort gut platziert ist, und man muss konsequent gemeinsam weiterentwickelt werden. Eine andere Möglichkeit, die wir, glaube ich, nicht nutzen ausreichend, ist, wir müssen auch über Partnerschaften nachdenken. Spricht nichts dagegen, dass jedes Helmholtz-Zentrum sich in diesen Ländern einen Partner sucht, wo es eine gute Übereinstimmung gibt, vielleicht schon eine Basis für eine gewisse Kooperation. Und auf dieser Grundlage entwickelt man sich gemeinsam vorwärts. Deshalb bin ich ein starker Befürworter dieser Pairing- oder Twinning-Initiativen, wenn es passt, wenn die Partner sich wirklich ergänzen. Und wenn sie es schaffen, solche Entwicklungskerne aufzubauen, dann kommt am Ende auch die Wirtschaft, die es natürlich braucht, um letztlich den Innovationsgedanken zu realisieren. Aber auch da wird es wieder zum Schwur kommen. Entweder man will das, dann ist das ein dezidierter Schwerpunkt des künftigen Forschungs- und Rahmenprogramms über Ressorts hinweg. Übrigens, oder es bleibt beim Lippenbekenntnis.
Danke, Herr Professor Wiesler. Weitere Fragen?
Vielen Dank. Ich hätte dann auch noch eine Frage, weil es ja verschiedentlich angesprochen wurde, insbesondere von Frau Schwag-Serger, das Thema neues geopolitisches Umfeld und damit neue Herausforderungen an die Forschung letztendlich. Und da wäre für mich die Frage, wie sehen Sie die Forschungssicherheit im Rahmen des nächsten Rahmenprogramms? Und die Frage geht speziell an Sie, Frau Schwag-Serger, bitte.
Frau Professor. Einmal ein Stumm bitte noch, Frau Professor Schwag-Serger. Los geht's.
Hören Sie mich jetzt? Super, danke. Vielen Dank für die Frage. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich sehr stark in meiner eigenen Forschung beschäftige. Und ich würde sagen, das Thema Forschungssicherheit ist ganz wichtig aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, momentan haben wir ein etwas vereinfachtes Bild von Forschungssicherheit. Und das müssen wir ganz stark wie sagt man auch Englisch, you have to nuance it. Also wir müssen einfach über, wir müssen stärker drüber nachdenken, wie gehen wir damit um, dass Forschungsstärken immer mehr auch in Ländern auftauchen, die nicht demokratisch sind, dass Technologieentwicklung stattfindet in Ländern, mit denen wir sonst nicht so viel gemeinsam haben, zumindest was Ideologie angeht oder politische Auffassungen, wie man und die auch nicht demokratisch sind. Auf der anderen Seite, und wie machen wir das strategisch? Wie machen wir das, indem wir Vertrauen in die Wissenschaft haben, indem wir die wissenschaftliche Freiheit wahren und auf der anderen Seite in der Lage sind, strategisch zu handeln und zu denken? Und da sind wir im Moment nicht ganz auf der Höhe, auf der wir sein müssten. Und da machen wir auch Vorschläge, die will ich vielleicht jetzt nicht vorgreifen, aber da machen wir auch Vorschläge in unserem Bericht, wo wir davon sprechen, dass man einfach ein bisschen mehr, man darf dieses Thema nicht vereinfachen, man muss es den Forschern und den Universitäten ermöglichen, sich mit den Besten zusammenzuarbeiten und dann vielleicht Unterstützung anbieten, um diese Kooperation dann auch durch Wissen, aber auch durch andere Formen von Unterstützung zu begleiten, damit keine Risiken entstehen. Danke.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur AfD-Fraktion mit Michael Kaufmann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch vielen Dank an die Experten für ihre sehr konzentrierten und gehaltvollen Äußerungen. Es gibt zweifellos Projekte, die nur auf internationaler Ebene Basis gelöst werden können. Dazu gehören ganz klar solche Großprojekte wie ITER oder Teilchenbeschleuniger, Großteleskope und Ähnliches. Allerdings muss man ja sagen, solche Projekte gab es auch schon vor europäischen Rahmenprogrammen. Deswegen muss man natürlich immer wieder die Frage stellen, was bringt es uns, wenn wir über die europäische Ebene gehen? Also Europa, die europäischen Industriestaaten sind groß geworden durch die Vielfalt ihrer unterschiedlichen Herangehensweisen und den gegenseitigen Wettbewerb. Die beste Lösung hat sich durchgesetzt. Man kann sagen, ich weiß nicht, ob das eine Kausalität ist, aber auf jeden Fall ist es eine Korrelation. Seitdem immer mehr auf europäischer Ebene zentral bestimmt wird, umso stärker fällt Europa im internationalen Vergleich zurück. Das ist ja auch hier angeklungen. Deswegen müssen wir uns natürlich als Deutsche fragen, warum sollen wir unsere Forschungsgelder über eine europäische Bürokratie verteilen lassen und warum sollen wir uns von einer europäischen Bürokratie sagen lassen, welche Themen für uns relevant sind. So, und da möchte ich ein paar Fragen stellen, zunächst an den Herrn Gaul. Sie haben als allerersten Punkt angeführt die Exzellenz. Warum haben Sie das gemacht? Gibt es da Zweifel, dass die Auswahl exzellenzbasiert erfolgt? Dann hat die Organisation Science Europe kritisiert, dass 71% der Förderanträge, die bei Horizon Europe eingegangen waren, wegen fehlender Mittel nicht finanziert werden konnten. Das ist ja auch hier schon genannt worden. Können Sie das bestätigen? Und insbesondere interessiert mich, wie das in Deutschland speziell aussieht. Und dann wurde im selben Zuge auch kritisiert, dass Mittel für Forschung und Innovation in forschungsfremde Zwecke umgeleitet wurden. Sind Ihnen derartige Vorgänge bekannt oder halten Sie die für plausibel? Und zuletzt würde ich gerne noch wissen, welche Rolle denn eigentlich bei diesen Programmen die Evaluation spielt? Also wie ist Ihre Einschätzung, wie die Programme, wie eigentlich die Ergebnisse dieser Programme bewertet werden und welche Schlüsse daraus gezogen werden? Danke.
Ich habe so verstanden, dass sich alle drei Fragen an Herrn Gaul richteten und er jetzt nur noch 2 Minuten zur Beantwortung hat. Bitte schön, Herr Dr. Gaul.
Ja, herzlichen Dank für die Fragen. Ich versuche es zu beantworten. Mein Hinweis auf das Exzellenzprinzip ist deswegen erfolgt, nicht weil ich den Eindruck habe, dass es davon eine Abweichung gibt, aber noch mal darauf hinzuweisen, welches hohe Gut wir hier haben, dass nämlich eine Forschungsförderung, die den eigenen Maßstäben der Wissenschaft vertraut, immer die besten Ergebnisse zeitigt. Und das ist etwas, das immer wieder betont und stark gemacht werden muss. Wir haben ja mit dem European Research Council gewissermaßen ein Flaggschiff dafür. Aber das ist ein Punkt, der immer wieder gegenüber der Politik auch angesprochen werden muss. Das ist vielleicht der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich kann zu konkreten Zahlen, auf die Sie sich beziehen, nichts sagen. Wir haben aber ja sicher schon festgehalten hier insgesamt, dass wir natürlich auch immer Projekte haben, die sehr gut bewertet sind und die nicht gefördert werden können, einfach weil uns die Mittel dazu fehlen. Und dann geht uns die Innovationskraft für Europa und dann eben auch für Deutschland verloren. Deswegen ist, glaube ich, unser entscheidender Punkt zu sagen, wir müssen so ausgestattet sein, dass uns Wissen und damit daraus folgend dann auch sozusagen Innovation in diesem Zusammenhang nicht verloren geht. Zur Zweckentfremdung von Mitteln, das ist ja kein Vorgang, der mir irgendwie bekannt wäre. Deswegen kann ich den jetzt im Detail nicht kommentieren. Also ich glaube, das ist es, was ich zu den Fragen sagen kann. Zu der Evaluation vielleicht noch der Punkt. Die EU-Forschungsprogramme zeichnen sich dadurch aus, dass sie gerade besonders starke Evaluierungsmechanismen haben. Sie haben sozusagen unterjährige Evaluierungsmechanismen und sie haben die großen zyklischen Evaluierungsmechanismen, mit denen wir uns jetzt gerade beschäftigen, bei denen mit sehr viel Vorlauf und auch mit sehr viel Aufwand die Evaluierungszyklen und Personen zusammengestellt werden. Also es gibt kaum Forschungsfördermechanismen, über die wir so viel wissen. Insofern sind wir aus meiner Sicht hier eigentlich sehr gut aufgestellt.
Dankeschön. Dann kommen wir jetzt nach den Fraktionen zu den beiden Gruppen. Für die Gruppe Die Linke, Dr. Petra Sitte.
Ja, besten Dank. Meine erste Frage geht an Frau Professor Leptin. Auch wir hatten hier im Ausschuss vorliegen diesen Bericht, der auf EU-Ebene erstellt worden ist, zur Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses. Und der ist ja ziemlich klar und auch sehr kritisch. Und deshalb meine Frage zunächst an Sie, wo Sie dort im Zuge des 10. Rahmenprogramms Handlungsbedarf sehen. Was sind konkrete Überlegungen, um den wissenschaftlichen Nachwuchs in der EU besser zu stellen? Also sowohl bezüglich der Arbeitsbedingungen oder eben auch bezüglich der Frage der Anerkennung von Abschlüssen und der Unterschiede immer noch in den Einstellungsverfahren. Das ist meine erste Frage. Danke.
Bin nicht sicher, ob ich da die Richtige bin, denn genau den wissenschaftlichen Nachwuchs, die Karrierephase, in der der wissenschaftliche Nachwuchs stark gefördert werden müsste, ist ja vom ERC nicht betroffen. Allerdings sehe ich genau da wirklich einen ganz wichtigen Punkt, dass die Vergleichbarkeit von Abschlüssen und die Durchlässigkeit zwischen den europäischen Staaten viel einfacher werden muss. Und das muss man auch zum Teil an die Staaten zurückgeben. Und Deutschland ist da nun nicht besonders gut in seiner Fähigkeit, ausländische Studenten zum Beispiel aufzunehmen, Englisch weiter verbreitet an den Hochschulen benutzen zu lassen. Aber ansonsten beim ERC kann ich nur sagen, dass die Förderung von den ersten Karrierejahren, 5 bis 7 Jahre nach Abschluss der Doktorarbeit, ist die am allerstärksten gefördert wird. 9-mal höher als die höheren Karrierestufen. Also wir tun, was wir können, aber die wirkliche Förderung muss natürlich früher passieren. Und da muss Europa durchlässiger und auch da weniger bürokratisch werden.
Ultra kurze Rückfrage, Frau Sitte.
Ja, dann gebe ich die Frage weiter an Professor Gaul.
Herr Dr. Gaul.
Vielen Dank. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist ja die zentrale Frage, denn ohne weiteren Nachwuchs wird das System irgendwann nicht mehr funktionieren. Also müssen wir im nationalen und dafür übersetzt dann auch im europäischen System die entsprechenden Vorkehrungen treffen. National ist das ja, jetzt rede ich mal nur für die Hochschulen, gerade eine ganz intensive Diskussion oder ist es schon länger eine intensive Diskussion. Und europäisch bedeutet es das, was ich eingangs auch gesagt hatte. Wir müssen die Instrumente in Europa schützen und stärken, Stichwort Doktorandennetzwerke etwa, die gerade die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses auch in den Blick haben, aber sozusagen so oft nicht im Fokus stehen und deswegen unterschätzt werden in ihrer Bedeutung für das Gesamtsystem.
Für die Gruppe das BSW, Ali Aldalem.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Frau Professor Dr. Leptin. Frau Professor, im deutschen Diskussionspapier zur Vorbereitung des 10. EU-Rahmenprogramms für Forschung und Innovation heißt es, ich darf zitieren, um Sicherheit holistisch zu denken, müssen zivile und militärische Forschung komplementär gefördert werden. Ziel ist es, Synergien zwischen militärischer und ziviler Forschung zu heben. Zitat Ende. Würden Sie sagen, Frau Professor, dass wir in Europa das schrittweise Aufweichen von Grenzen zwischen zivilen und militärischen erleben? Und wenn ja, wie bewerten Sie das?
Frau Professor Leptin.
Ich hoffe, dass wir das nicht tun werden. Der ERC und der Wissenschaftliche Rat des ERC ist da natürlich sehr aufmerksam. Wir sind der Meinung, dass die Grundlagenforschung, also die mit niedrigen TRLs, Technology Readiness Levels, alle potenziell militärisch anwendbar sind. Unsere Computerwissenschaftler, unsere Mathematiker, die Physiker, die sagen alle, was wir machen, wenn das jemand Cleveres sieht oder hört, die können das anwenden. Das heißt, also man muss da wirklich unterscheiden, was mit einem militärischen Zweck für die Anwendung im militärischen Bereich entwickelt wird und was die Grundlagen sind. Da können wir nicht, da darf nicht rein reagiert werden, denn das würde allen wissenschaftlichen Fortschritt stoppen. Und ich hoffe, dass da offene Ohren für sind in der EU.
Weitere Frage?
Eine Frage noch an Herrn Dr. Gaul. Sie hatten vorhin die Zivilklauseln kurz angesprochen. Wenn ich nicht irre, haben etwa 70 Hochschulen diese Zivilklausel. Ist zu befürchten aus Ihrer Sicht, dass durch das 10. EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation das Konzept der Zivilklausel aufgeweicht wird bzw. dem Vorschub geleistet wird?
Vielen Dank. Ganz kurz, und sehen Sie es mal nach, dass ich ein bisschen zugespitzter formuliere, das ist zum großen Teil eine Geisterdiskussion. Wir haben über 400 Hochschulen, etwa 70 davon haben eine Zivilklausel. Diese Zivilklausel ist das Proprium der Hochschulen, um ihren eigenen Auftrag zu definieren und zu ordnen. Keine Zivilklausel der Welt verbietet oder untersagt militärische Forschung. Das ist die Freiheit des einzelnen Forschenden, das auch zu tun. Insofern hat diese Diskussion zum Teil Züge einer Geisterdiskussion, zumal in den Zivilklauseln ja der Friedensbeitrag, der ja auch in der Verteidigungsfähigkeit bestehen kann, in vielen Fällen gar nicht definiert ist. Deswegen wäre meine Antwort darauf, ich glaube, dass das eine Diskussion ist, die in diesem Sinne tatsächlich auch überschätzt ist und ich sehe auch keine Auswirkungen darauf. Richtig ist aber und wichtig ist der Punkt, den ich schon angesprochen habe, wir sollten nicht Verteidigungsforschung, die es geben muss und geben darf, vermischen mit der zivilen Forschung, schon gar nicht dadurch, dass Geld aus der zivilen Forschung abfließt, die wir brauchen.
Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Runde, der Nachfragerunde. Und ich rufe dort auf für die SPD-Fraktion Kollege Dr. Holger Becker.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage an Frau Schwag-Serger und vielleicht sozusagen an auch die anderen, wenn Sie da eine gute Antwort dafür haben. Und zwar möchte ich auf die nicht-ERC-bezogene Forschung und vor allem auf Innovationsprojekte abheben. Dort haben wir ja in den letzten Jahren eine Umstellung von Two-Stage auf One-Stage-Proposals gehabt, leiden aber natürlich trotzdem darunter, dass die Akzeptanzquote extrem niedrig ist. Also in vielen Programmen im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was gerade Start-ups und KMU relativ effizient davon abhält, sich wirklich an solchen Programmen zu beteiligen. Die machen mal ein Proposal oder zwei und dann kriegen sie trotzdem bei 4,75 Punkten von 5 trotzdem eine Absage. Gibt es Überlegungen, wie man diesen Prozess verändern kann, um diese Frustrationserfahrung von Startups und KMUs zu reduzieren? Weil ich glaube, für ein Innovationsökosystem spielen die eine wesentliche Rolle. Und die Frage ist, wie kriegen wir die stärker in europäischen Programmen beteiligt?
Frau Professor Schwag-Serger.
Vielen Dank. Das ist eine sehr wichtige Frage, mit der wir uns auch beschäftigt haben in der Gruppe. Ich glaube, eingänglich wurde von einem der anderen Kollegen erwähnt, dass EIC oder European Innovation Council ist ja noch ein relativ junges Instrument. Also es muss noch einiges passieren, um es besser zu entwickeln. Wir stimmen vollkommen zu. Wir müssen überlegen, es gelten etwas andere Dynamiken, wenn es um junge Unternehmen geht, die sich um Gelder bewerben, als zum Beispiel Spitzenforscher. Und deswegen brauchen wir diese Vielfalt im System und müssen überlegen, wie wir dem gerecht werden. Ein Thema, was wir, glaube ich, angesprochen haben und was wir ansprechen werden und wo wir Empfehlungen abgeben, ist zum Beispiel, dass man auch viel stärker die Nachfrage ankurbeln muss. EIC, wie viele andere Programme, wie auch die Sprint in Deutschland, sind ja zum Teil inspiriert von DARPA, das wahrscheinlich alle in diesem Raum kennen, von der amerikanischen Agentur für Advanced Research Projects. Aber ein Teil von DARPA, den wir noch nicht umgesetzt haben in Europa, meiner Meinung nach oder viel zu wenig, ist die öffentliche innovative Beschaffung. Und das ist ein Instrument, wo wir meinen, dass man das viel stärker ankurbeln könnte, um auch gerade Startups zu fördern durch die Nachfrage, durch die innovative öffentliche Beschaffung. Also man muss sowohl auf der Nachfrageseite arbeiten viel mehr, als auch durch das Angebot und Supply. Das wäre ein. Und dann haben wir auch noch Vorschläge, wie man mehr Gelder anzapfen könnte oder mobilisieren könnte, um Startups zu finanzieren und zu unterstützen, nicht nur durch den EIC.
Und Herr Professor Wiesler
ist vielleicht auch eine kurze Ergänzung dazu. Herr Schäfer versucht ja unter anderem durch Challenges und Schwerpunktthemen das besser einzugrenzen. Im Übrigen ist auch das ein Thema, da muss man über neue Finanzinstrumente sprechen. Und nochmal, das wird nicht alles Risikokapital sein. Da muss man über sich ergänzende Finanzinstrumente sich unterhalten und natürlich auch mal drüber sprechen, will der europäische Finanzraum da ganz gezielt Elemente öffnen, die es bisher nicht gibt.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur CDU-CSU-Fraktion mit Kollege Thomas Jatzombeck.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich will vielleicht drei Punkte zunächst einmal machen. Das erste ist das Thema ERC und die Mechanismen. Die sind für uns, so wie das hier auch von allen Experten betont wurde, extrem wichtig, dass das ein wissenschaftsgeleitetes Verfahren ist und auch in der Form die Freiheitsgrade bleiben. Zum Zweiten finde ich wichtig, das Thema Grundlagenforschung zu betonen. Ich finde, dass das Horizon-Programm sehr kleinteilig teilweise an Vorgaben ist und das Thema Grundlagenforschung, glaube ich, verdient mehr Respekt und Aufmerksamkeit. Und das Dritte ist, dass natürlich Dual Use eine wichtige Sache ist. Die Zeiten haben sich verändert. Das muss stärker berücksichtigt werden. Und ich glaube, jetzt auch auf die nationale Ebene bezogen, braucht man dafür auch mehr Mittel aus dem Verteidigungsbereich, die auch in die Forschung fließen. Dass da aus den 100 Milliarden so wenig gemacht wurde, glaube ich, kann man besser machen. So, meine Frage geht jetzt nochmal ganz gezielt auch an Professor Wiesler in diesem Thema Missionen versus Cluster versus EIC. Diese ganze Kleinteiligkeit, um da mal ein Stück rauszukommen und auch diesen modischen Tendenzen. Vielleicht zeichnen Sie dann nochmal ein Bild, wie Sie das sehen. Und an Frau Professor Leptin würde ich auch nochmal fragen wollen, die Einbindung von Großbritannien und anderen Drittstaaten, wie es da weitergeht. Das muss ja nochmal neu verhandelt werden dann für den FP10.
Herr Professor Wiesler.
Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass es ein Pillar braucht, wo man große Themen übergreifend aufgreift. Der ERC kann nicht alles lösen, der EIC übrigens auch nicht. Und das ist eine klassische Domäne für das, was man European Added Value nennt oder Mehrwert durch eine Zusammenarbeit starker Partner in Europa. Ich glaube, dass dieser Bereich ist deshalb noch nicht effizient genug, weil er zu stark bürokratisch durchreguliert wird. Das ist ein extrem komplexer Prozess, Ausschreibungen vorzubereiten für dieses Pillar, manchmal auch ein bisschen intransparent. Ich glaube, man müsste da sehr viel wettbewerbsorientierter vorgehen. Also man müsste definieren, wo sind große Themen, die wir in Europa aufrufen wollen. Völlig neue Speichertechnologien auf dem Energiesektor, völlig neue Wege Richtung präventive Medizin in der Gesundheit, whatever. Diese Themen werden wir finden. Und dann braucht es einen offenen Wettbewerb, wo die besten Gruppen sich bewerben können. Das muss mit Peer Review entsprechend abgesichert sein. Ich glaube, dann wäre dieses Pillar sehr viel erfolgreicher. Und selbstverständlich muss es Querverbindungen geben. Da werden dann super Leute, die mit ERC gefördert werden, auch eingeschlossen.
Frau Professor Leptin.
Gott sei Dank haben wir ja jetzt die Großbritannien wieder dabei. Schweiz hoffen wir, dass die Verhandlungen, die zurzeit laufen, erfolgreich sein werden, dass wir die auch dabei haben. Die Frage ist immer, warum überhaupt? Das sind zwei sehr gute Länder, die machen auch Forschern im Rest der EU Konkurrenz. Und viele meinen, dass dann die Bürger in anderen Ländern weniger Chancen haben. Das ist natürlich nicht so, weil die Briten und die Schweizer ihr eigenes Geld mitbringen. Ich möchte aber auf den Konkurrenzpunkt kommen. Das ist nämlich das Allerwichtigste. Das ist meiner Meinung nach der allerwichtigste European Added Value. Die Leute kommen hier mit ihren allerbesten Ideen und arbeiten härter daran, auf der Ebene zu konkurrieren, als sie es auf ihren nationalen Ebenen tun, genau weil sie wissen, dass sie in der Top League, in der Champions League konkurrieren. Und das treibt die europaweite Konkurrenz natürlich an und dadurch auch die Konkurrenz mit außereuropäischen Partnern. Was machen wir? Die Briten wollen, also die Briten wollen dabei bleiben. Die neue Regierung hat sich auch da ganz klar, soweit sie das jetzt schon kann, positioniert, dass sie im nächsten Rahmenprogramm dabei bleiben wollen. Die Schweizer auch. Die haben halt ihre die müssen über einige Schatten springen, aber auch die wollen dabei bleiben aus dem Grund. Und wir müssen alles tun, um diese Verhandlungen zu unterstützen. Natürlich müssen sie die Regeln beachten.
Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen rufe ich mich jetzt selber auf. Erster Punkt, neue multipolare geopolitische Weltsituation, autoritäre versus demokratische Staaten, Zeitenwende in der Wissenschaft. Forschungssicherheit ist angesprochen worden. Ich würde gerne auch noch mal auf den Punkt Sicherheitsforschung abzielen. Die zivile und die militärische Sicherheitsforschung werden bisher schon stark gefördert. Wie sehen Sie das, Frau Professor Schweg-Serger, im Hinblick auf die sozialwissenschaftliche Friedens- und Konfliktforschung? Brauchen wir hier nicht auch noch mal neuen Schwung und Impulse, dass wir nicht nur eine einseitige Militarisierung der Sicherheitsforschung haben? Zweiter Punkt in dem Zusammenhang, wir haben in Deutschland eine Internationalisierungsstrategie für Wissenschaft und Forschung. Einzelne außeruniversitäre Forschungseinrichtungen haben China-Strategien. Brauchen wir nicht auch im Hinblick als Kontinent insgesamt eine Strategie im Umgang mit autoritären Staaten in Brüssel? Und die zweite Frage, Herr Wiestler hatte eben auf die Lücke zwischen forschungsstarken und forschungsschwachen Mitgliedstaaten hingewiesen. Mich würde das noch mal seitens der HRK interessieren. Wie kommen wir da raus, dass es nach wie vor Mitgliedstaaten gibt mit 0,x% F&E-Investition am BIP und wir weit jenseits von 3%? Welche Vorschläge kommen da auch aus dem Bereich der universitären Forschung im Hinblick auf Horizon kommen? Frau Professor Schweg-Serger.
Vielen Dank. Ganz kurz, ja, auf jeden Fall.
Sie sind leider noch nicht zu verstehen.
Hört man mich jetzt?
Sehr, sehr leise, vielleicht noch mal näher dran.
Hört man mich jetzt besser? Ja, gut. Dankeschön. Ganz kurz, ja, natürlich ist Friedensforschung und Geisteswissenschaften, das würde ich auch so betonen, genau wie Herr Gaul, die sind essentiell. Also sowohl jetzt, wenn es darum geht, dass wir uns verstärkt auf nationale Sicherheit und andere Sicherheitsaspekte konzentrieren in unserer Forschung und in der Politik, aber auch für die allgemein, für die meist, wenn es darum geht, gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen. Also erstens mal ja, ganz klar. Ich würde nur ganz gerne noch etwas sagen zu Dual Use. Ich glaube, wie Herr Gaul gesagt hat, es geht natürlich darum, dass wir die Forschungsgelder sicher, damit nicht Forschungsgelder in zu viele Forschungsgelder abfließen in Themen, wo es nur um Sicherheit geht. Aber mir geht es auch darum, dass man sagen muss, wie vorhin angesprochen wurde, es wird sehr viel jetzt investiert in Sicherheit. Und diese Gelder, wie können wir die besser nutzen? Und da komme ich nochmal auf DARPA zurück, um auch Innovation zu fördern. Ich glaube, da fehlt noch ganz viel auf europäischer Ebene und auch in den Mitgliedstaaten. Das heißt, wie wird Forschung, die in Sicherheitszwecke kanalisiert wird, anders auch noch weiter genutzt für Innovation? Wir brauchen eine Strategie in einer internationalen, wir müssen auf europäischer Ebene überlegen, wie wir mit Ländern wie China umgehen, wenn es um Forschung und Innovationskooperation geht. Denn das ist einer unserer Nachteile, dass wir das viel zu lange irgendwie nicht verstanden haben, dass wir da ganz anders strategisch die Kooperation Dankeschön. Angehen müssen.
Herr Dr. Blau,
ich glaube, habe ich Ihre letzte. Ja, Entschuldigung. Ja.
Danke.
Vielen Dank. Auch in Kürze aus Sicht der HRK. Erstens braucht man Klarheit im Konzept. Da haben wir schon drüber gesprochen. Das heißt, wenn wir ein Rahmenprogramm oder ein Forschungsförderangebot haben, dann muss das sozusagen, darf das sozusagen die Entscheidung nach Exzellenzkriterien nicht mit Capacity-Building-Fragestellungen vermischen. Das ist in den Rahmenprogrammen immer wieder ein Problem gewesen. Da müssen wir sozusagen raus. Zweiter Punkt, wir müssen für das Schließen der Lücke die Instrumente haben. Professor Wiestler hat sie vorhin schon angesprochen. Teaming, Twinning, da kann es alle möglichen geben. Und der dritte Punkt, Instrument. Die HAK engagiert sich mit den Hochschulen genau in diesen Instrumenten und wirbt eben auch dafür unter dem Stichwort Hochschulallianzen und andere Verbünde, dass man dort die Partner aus verschiedenen Ländern zusammenbringt, sodass diese Lücke immer mit der Zeit geschlossen werden kann. Danke.
Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion Stefan Seiter.
Ja, vielen Dank. Und nachdem quasi ein Fragenblock, den ich selber auf der Liste hatte, jetzt durch eine Vorfrage denn beantwortet wurden oder gestellt wurden, meine Frage Richtung Kooperation Wissenschaft und Wirtschaft. Das hatten Sie ja, Herr Wiesler, auch noch mal angesprochen, dass dort mehr erfolgen sollte und könnte. Und wo sehen Sie da die Möglichkeiten jetzt bei der Ausgestaltung von dem neuen Rahmenprogramm, wenn man das noch stärker hinbekommt, um auch den Übergang von Grundlagenforschung, Anwendung, Transfer letztendlich zu ermöglichen?
Herr Wiesler.
Ich glaube, dass wir den Innovationszyklus in Europa da auch noch mal etwas neu denken müssen. Wir versuchen seit Generationen eine Start-up-Kultur in Europa aufzubauen. Langsam verbessert sich das, aber es gibt erhebliche Unterschiede verglichen zu den USA oder Israel. Und deshalb bin ich davon überzeugt, wir müssen intelligentere Brücken bauen zwischen einer sehr leistungsfähigen Grundlagenforschung und einer sehr leistungsfähigen Wirtschaft, die wir in Europa haben. Die Grundlagenforschung ist nicht innovativ genug. Die Wirtschaft hat auch ein erhebliches Innovationsdefizit, wenn Sie an manche Branchen denken. Und ich meine da nicht klassische Auftragsforschung, sondern ein Unternehmen und eine Universität oder eine Forschungseinrichtung tun sich auf einem Feld zusammen für eine längere Strecke und entwickeln strategisch Innovation. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir da mehr erreichen können. Da braucht es nationale Instrumente, aber das könnte natürlich auch ein wunderbares Spielfeld für die Europäische Union werden. Denken Sie an den Mittelstand, der jetzt digitale Zwillinge entwickeln soll, in vielen Bereichen. Das ist ein klassisches Gebiet, wo man letztlich nur bei Interaktion aufbauen kann.
Ja, vielen Dank. Und da haben Sie genau noch ein Thema angesprochen, das auch mir auch wichtig ist oder uns auch wichtig ist. Wie kriegen wir die kleinen und mittleren Unternehmen letztendlich auch stärker in diesen Forschungsbereich mit rein? Und die Frage ginge jetzt von meiner Seite aus erstmal an Herrn Gaul, bitte.
Vielen Dank,
Herr Gaul.
Die EU hat das ja schon lange als Defizit erkannt, das ist da ein Problem. Es gibt ja ganz dezidierte KMU-Förderinstrumente auch in der Innovationsförderung. Von der Sicht des Wissenschaftssystems ist es so, dass wir in den letzten Jahren einen Aufbruch insbesondere der Fachhochschulen, HAWs, in Richtung Rahmenprogramme haben. Und die sehen natürlich zum großen Teil die KMU als ihre natürlichen Partner an. Und deswegen, wie eingangs gesagt, ist es ganz wichtig, dass die europäische Verbundforschung einen großen Raum behält. Denn dort sind kleinere Projekte mit verschiedenen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft in unterschiedlichen, auch dem Mittelstand zugutekommenden Geometrien möglich. Und das ist ein Punkt, der unterschätzt wird, aber den wir auf jeden Fall stark halten müssten.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur AfD-Fraktion mit Norbert Kleinwächter.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Werte Gäste, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. EU-Forschungsrahmenprogramme feiern ja dieses Jahr auch ein Jubiläum. Die gibt es seit 40 Jahren. 1984 gab es die erste Zusammenarbeit. Und gleichwohl sitzen wir heute hier zusammen und konstatieren, dass während woanders auf der Welt Raketen rückwärts eingeparkt werden, wir hier immer weiter zurückfallen in der Auseinandersetzung mit China und den USA. Und Frau Professor Leptin, Sie hatten vorhin gesagt, dass die deutsche Forschungsgemeinschaft eigentlich sehr gut funktioniert, gerade weil sie unabhängig und frei ist, haben dann aber gesagt, dass eben der ERC deswegen wichtig sei, weil das in anderen EU-Ländern nicht unbedingt der Fall sei, und haben dann, und das war ja im Endeffekt das Narrativ Ihres Beitrags, davor gewarnt, vor the uniform governments, wie Sie es erwähnt haben, also vor den Prozessen, die offensichtlich gerade auf der EU-Ebene laufen, um Wissenschafts- und Forschungsarbeit zu politisieren. Könnten Sie bitte ausführen, wo Sie da die Gefahren sehen und wo Sie da eine Politisierung dieser Forschungsvergaben erkennen?
Frau Professor Leptin, bis zu zwei Minuten.
Entschuldigung, habe ich mich nicht gut ausgedrückt. Governance, es ging mir um Governance. Natürlich gibt es Regierungsvorgaben. Die Regierung entscheidet, wo die Gelder hingehen. Dafür haben wir Demokratien. Das ist auch gut so. Nur wie im Detail damit umgegangen wird. Ich habe als Beispiel angeführt die Auswahl der Gutachter. Die wird beim ERC von Experten gemacht und wird in anderen, und bei der DFG übrigens auch, wird in anderen Programmen bei der EU von Leuten gemacht, die sich freiwillig melden. Das ist natürlich sehr schön demokratisch, dass sich jeder melden kann für die Auswertung von Anträgen. Nur leider hat nicht jeder die gleiche Fähigkeit, diese Anträge zu bewerten. Das war mein Punkt. Und viele Prozesse beim ERC gehen unsere Mitarbeiter direkt auf Fragen von Antragstellern oder Geförderten ein. Anderswo wird das zentral in der EU wird das zentral beantwortet von Leuten, die sich nicht auskennen. Ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt. Es ging mir um die Governance, es ging mir um die Unabhängigkeit der Prozesse und um die Passgenauigkeit der Prozesse, die eigentlich nur die Experten, die verstehen, was das Programm soll, bestimmen können. Was war der andere Teil Ihrer Frage? Ich glaube, einen Teil habe ich vergessen.
Da ging es in der Tat um die Politisierung der Vergabe, wo Sie da die Gefahren sehen.
Politisierung, eine Vorgabe von großen Fragen, haben viele hier heute gesagt, völlig gerechtfertigt. Der Bürger hat ein Recht zu sagen, wir wollen Geld dafür ausgeben, dass wir eine grünere Politik haben. Und dafür braucht es Forschung, wie wir zu dem Grünen hinkommen. Die Vorgaben sind richtig. Nur wie wir davon hinkommen, wissen oft die Wissenschaftler am besten. Die Wissenschaftler sind ja auch Bürger, die wollen es ja auch grüner haben, die wollen ja auch keinen Krebs haben, die wollen ja auch eine ordentliche Politik. Das heißt, es geht mir nicht um die Vorgaben, dafür haben wir eine Demokratie, die müssen gemacht werden, es geht mir um die Ausführung, dass da Unabhängigkeit ist.
Danke für die Linke, Petra Sitte.
Ja, danke schön. Meine Frage richtet sich an Frau Professor Schwag-Serger. Ich bin ja jetzt schon länger hier ein bisschen unterwegs. Die Kohäsionsfragen zu den Mitgliedstaaten im Rahmen des Forschungsprogramms, also das kenne ich seitdem ich hier bin, 2005 schon als Thema. Sie haben jetzt aber darauf hingewiesen, dass sich die Welt geändert hat und das sozusagen nochmal eine besondere politische Brisanz hat, auf die schon Professor Wiesler eingegangen ist und Laura Kraft vorhin mit ihrer Frage nochmal nachgesetzt hat. Und Sie selbst haben jetzt auch gesagt, Sie haben da schon Vorschläge gemacht. Also ich hätte das gern noch mal ein bisschen von Ihnen erläutert bekommen, was wir uns darunter vorzustellen haben. Wenn es wettbewerblich aufgestellt ist, wird es wieder so enden wie beim letzten Mal, dass wir schlicht und ergreifend eine Disparität in der Verteilung haben.
Frau Professor aus Brüssel mit 30 Sekunden, also zwei Sätze bitte.
Ich muss mich ja erklären.
Und bitte noch mal entstummen. Sie sind noch lautlos. Und danach macht sich schon mal Kollege Rupert Stüwe bereit. Wir hören Sie noch nicht. Okay, ich würde jetzt eben den Kollegen der SPD vorziehen und vielleicht geht das gleich technisch wieder. Dann kommen wir darauf zurück. Ja, okay, gut. Für die SPD-Fraktion Rupert Stüwe.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben ja auch eine relative Einigkeit, was das, also welches Bild wir haben und dass wir gerade das Nebeneinander von neugiergetriebener und innovationsorientierter Forschung haben, vielleicht mal so. Ich würde jetzt aber trotzdem noch mal gerne in Richtung ERC fragen. Wenn ich mir das demografisch und geografisch anschaue, dann ist ja Exzellenz, kann ich Exzellenz in Europa ein bisschen beschreiben, was da rauskommt sozusagen. Und wie gehen Sie damit um, dass es vielleicht eine Gefahr gibt, dass sich ähnliche Exzellenz immer weiter reproduziert? Und vielleicht lassen Sie Herr Gaul 30 Sekunden am Ende, um das nochmal für Deutschland spezifisch einzuschätzen.
Das heißt, Frau Leptin, 2 Minuten.
Talent ist in Europa garantiert gleich verteilt. Ich glaube nicht, dass die Länder, die mehr Gelder aus dem ERC kriegen, intelligentere Bürger haben als andere. Was die haben, ist eine bessere Infrastruktur, bessere Unterstützung, bessere Karriereaussichten. Und was wir sehen in Europa, ist, dass diejenigen Länder, viele Länder, die vor 10 Jahren noch schlechter standen, selber Anstrengungen unternommen haben, um die Situation im eigenen Lande zu verbessern. Und das hat Auswirkungen gehabt. Wir sehen sofortige Auswirkungen auf die Erfolgschancen. Das heißt, wenn ich diese Länder besuche, und das mache ich viel, weil uns daran liegt, dass die Bürger aus diesen Ländern bessere Chancen haben, dass das Talent breit verteilt gefördert wird und genutzt wird für Europa, dann sage ich denen das. Und wir versuchen, soweit wir können, zu helfen. Und es hat Auswirkungen gezeigt. Es kann wirklich nicht von oben herab gemacht werden. Es muss unter Beteiligung und mit dem Willen der einzelnen Regierungen gemacht werden. Es gibt super Beispiele, Estland, Slowenien, Tschechei etc.
Vielen Dank. Herr Dr. Gaul.
Vielen Dank. Wir können in Deutschland ja sehen, wir haben seit 20 Jahren eine Blaupause, wie man das richtig macht, der Exzellenzstrategie, also frühere Exzellenzinitiative, jetzt Exzellenzstrategie der Länder, des Bundes und der Länder, die gezeigt hat, dass man unter dem Stichwort verteilte Exzellenz mit in einem komplizierten, anspruchsvollen, aber gut funktionierenden Prozess auch an ganz verschiedenen Orten, jetzt mal auf den größten Mitgliedstaat Deutschland, größten Mitgliedstaat der EU geschaut, an ganz verschiedenen Orten und mit ganz verschiedenen Instrumenten Exzellenz finden, aktivieren und zum Wohle aller zusammenführen kann. Und wenn wir dieses Muster nehmen, ich habe ja auch das Stichwort Europäische Exzellenzinitiative vorhin kurz angesprochen, dann kann man ganz gut sehen, was man in Europa tun müsste. Frau Professor Leptin hat es bereits skizziert, man muss die Infrastrukturen aufbauen und das Wissen sozusagen zusammenführen. Aber dann hätte ich persönlich eigentlich auch keine Sorge, dass wir die Exzellenz in Europa komplett zum Tragen bringen können. Wie gesagt, das Muster, die Blaupause haben wir in Deutschland.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Inge Grässle für die Unionsfraktion.
Ja, vielen Dank auch für Ihre Erläuterungen. Wenn die Schweiz dabei ist mit der UK, wird es kein Kindergeburtstag, weil die bis jetzt schon 25% der Summe abgeholt haben zusammen. Also wie schaffen wir es, dass wir zumindest nicht weniger bekommen? Was raten Sie Ihren Forschern? Auf diese Situation muss man sich hier einstellen. Da kommt ein ganz großer und ein potenter Mensch, also eine Organisation, die da schon mitbieten. Das wäre meine Frage an Herrn Professor Gaul. Und an Sie, Herr Wissler, hätte ich auch noch eine Frage. Sie haben vorhin gesagt, haben wir Mehrwert mit der EU oder Doppelung? Also ich kann kein Papier sehen, das diese Frage aufgreift. Es wäre schön, wenn es eins gäbe. Wie arbeitet denn die Bundesregierung jetzt mit Ihnen zusammen, um diese Dinge voranzubringen, die Sie einfach brauchen? Danke für Antworten.
Vielen Dank. Ich würde dann jetzt erst Herrn Gaul dran nehmen, dann Herrn Wiesler und dann noch einen Versuch starten mit Frau Schwag-Serger. Ja, okay. Herr Gaul.
Vielen Dank, Frau Dr. Grässle. Ich mache es ganz kurz. Ich fand Ihr Wort vom Kindergeburtstag fand ich super. Natürlich wird es kein Kindergeburtstag, aber ganz klar, wir brauchen und wollen diese Forschungspartner aus diesen forschungsstarken Ländern, Schweiz und Großbritannien, weil der Mehrwert für uns, für Europa und für Deutschland, gerade für Deutschland, ist immer größer, wenn die dabei sind, als wenn sie nicht dabei sind. Das hat viele Gründe, weil dort die Forschungskulturen und Strukturen sehr ähnlich sind wie in Deutschland, ja, auch die Ausrichtung am Exzellenzprinzip sehr eindeutig ist, die Partnerschaften, die operative Ausstattung, das sind zentrale Partner und wir spüren ja jetzt schon, dass sie nicht dabei sind. Also deswegen klarer Mehrwert für die Partnerschaft. Und man muss sich natürlich, letzter Satz, gut darauf einrichten, denn eine Situation, dass ein so forschungsstarkes Land wie Großbritannien nicht EU-Mitgliedstaat ist, sondern assoziiert, das hatten wir in dieser Form noch nicht, das müssen wir gemeinsam lernen.
Aber ich würde das entspannt sehen, Frau Grässle. Die bezahlen ja komplett für ihre Aufwendungen. Zumindest wäre das unsere Erwartung.
Also keine Zwiegespräche, die man nicht verfolgen kann.
Die Frage der Doppelung, ich glaube, wir haben das von deutscher Seite, das BMBF hat das unter anderem im Auge schon irgendwo auf dem Schirm. Aber ich erwarte, dass die Analyse der Ergebnisse des Horizon Europe Programms, die ja ansteht, genau solche Fragen aufgreift. Wenn wir das, was wir tun, mit nationalen Aktivitäten vergleichen, gibt es echt einen Mehrwert. Ich weiß nicht, ob Ihre Kommission, Frau Schwag, sich mit der Frage auch beschäftigt hat. Möglicherweise ja.
Das nehmen wir als perfekte Überleitung. Frau Professor Schwag-Serger.
Ich glaube, es ist auf Ihrer Seite. Also ich habe es
immer noch stumm.
Ja, nee, nee, nee.
Jetzt geht's?
Ja.
Jetzt?
Jetzt.
Oh, Entschuldigung. Ganz kurz, Frau Lettin hat die Frage, vorherige Frage, glaube ich, beantwortet. Es gibt wirklich Erfolgsgeschichten, was Mitgliedstaaten angeht, die sich wirklich gestärkt haben oder verbessert haben, was Forschung und Innovation angeht. In unserem Bericht machen wir auch Vorschläge, apropos Kohäsion, dass wir einige Programme beenden müssen. Was wir vielleicht noch ein bisschen wenig angesprochen haben, ist, dass das Rahmenprogramm viel zu viele Programme und Initiativen beinhaltet und dass man Dinge, die nicht funktionieren, auch mal beenden soll und dann mehr verstärkt in die Dinge investieren sollte, wie Twinning, wie Teaming, die auch funktionieren. Ja, und die Frage auf Ihre Frage, Herr Wieser, ja, wir befassen uns ganz stark mit dem European Value Added. Da gehen wir noch drauf ein. Okay.
Ja, vielen Dank. Damit schließe ich die Nachfragerunde und insgesamt auch dieses Fachgespräch ab. Im Namen des gesamten Ausschusses an die vier Sachverständigen unsere herzlichsten Dankesworte. Ich weiß, Sie würden sich jetzt noch alle ein umfassendes Fazit von mir wünschen, aber vielleicht zusammengefasst nicht alles anders, aber manches besser machen, wäre toll für das nächste Forschungsrahmenprogramm. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 1, verabschiede jetzt die Gäste noch mal ganz herzlich und wir kommen direkt zu dem Tagesordnungspunkt 2, wo die Bundesregierung den aktuellen Stand der Verhandlungen auf europäischer Ebene und zur deutschen Positionierung mit Blick auf die Weiterentwicklung des gerade diskutierten europäischen Forschungsrahmenprogramms Stellung nimmt. Und deswegen rufe ich auf zu einer Einführung den parlamentarischen Staatssekretär Dr. Jens Brandenburg.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und in der Tat kann ich an der Stelle direkt anknüpfen an die spannende Anhörung, die wir gerade gehabt haben mit Blick auf das 10. Forschungsrahmenprogramm. Ich möchte gleich zu Beginn einfach mal drei Zahlen noch mal nennen, die deutlich machen, warum das alles so wichtig ist. Wenn wir uns vergleichen, wenn...
Es wäre schön, wenn jetzt alle Gespräche nach draußen verlagert werden und der Staatssekretär hat das Wort und alle Ohren im Saal. Dankeschön.
Ja, vielen herzlichen Dank. Wenn wir uns vergleichen beispielsweise mit den USA, sehen wir eine dortige F&I-Quote von 3,6%, in China von 2,6. Und auch wenn wir wissen, dass wir in Deutschland mit dieser Quote, die ja gemessen wird am Bruttoinlandsprodukt, nah bei den 3,5 sind, sind wir in Europa insgesamt hinter den USA und hinter China bei 2,3%. Das muss sich ändern. Das muss sich sehr deutlich ändern. Und dazu ist natürlich das, was das 10. Forschungsrahmenprogramm leisten soll, in den nächsten Jahren ein ganz wesentlicher Schritt. Es wird richtungsweisend sein für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Europas in der Welt. Wir brauchen, das möchte ich sehr klar sagen, deshalb ein ambitioniertes, eigenständiges und vor allen Dingen auch exzellentes EU-Forschungsrahmenprogramm. Die Rahmenbedingungen in der politischen Diskussion, vieles wurde eben angesprochen, geben uns zumindest jetzt mal Rückenwind in der Diskussion. Die politischen Leitlinien der Kommissionspräsidentin wurden genannt. Auch der Letterbericht spielt in der Diskussion eine wesentliche Rolle. Und der aktuell veröffentlichte Draghi-Bericht macht ebenfalls sehr deutlich, dass der Anschluss an den globalen Innovationswettbewerb als einer von drei Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit der Union gesehen werden muss. Auch erwähnt findet ja heute die Veröffentlichung statt des Berichts der Expertengruppe zur Zwischenevaluation von Horizon Europe. Und dieser Bericht wird maßgeblich einfließen in die im Frühjahr nächsten Jahres erwartete Evaluierung seitens der Europäischen Kommission. Auch seitens der Bundesregierung haben wir uns frühzeitig in diesen Diskussionsprozess mit eingebracht, der tatsächlich mit ordentlichem Vorlauf für das 10. Forschungsrahmenprogramm stattfindet. Sie kennen das Positionspapier der Bundesregierung, des BMBF, was wir gemeinsam mit den Stakeholdern lange diskutiert und gemeinsam entwickelt haben. Ich möchte jetzt an der Stelle mit Blick auf die Zeit nicht alles wiederholen, was dort auch nachzulesen ist, nur wenige Kernelemente. Für uns steht im Fokus die Exzellenz von Forschung und Innovation, war ja eben mehrfach Thema, das eigenständige, ambitionierte und schlagkräftige EU-Rahmenprogramm, außerdem die strategische Aufstellung von FP10. Es muss die Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation unseres Erachtens deutlich stärken und gleichzeitig aber auch die Förderung prioritärer Themenbereiche aktiv gestalten, um eben die großen Herausforderungen unserer Zeit zu adressieren. Viertens möchte ich erwähnen das Thema Technologie und Themenoffenheit, auch das ein wichtiger Aspekt. Und fünftens, das klang eben ja mehrfach bereits an, uns ist besonders wichtig auch der strategische Ausbau der internationalen Kooperationen, auch jenseits der Europäischen Union. Und dazu gehören eben auch insbesondere die Prozesse von Assoziierungen. UK ist ja tatsächlich gelungen, sie inzwischen wieder an Bord zu halten. Nach intensivem Einsatz übrigens auch der deutschen Bundesregierung haben sie lange dafür eingesetzt, tun das derzeit auch für die Schweiz. Das ist natürlich als direkter Nachbarstaat von Deutschland starker Forschungsstandort besonders wichtig. Ich möchte betonen, das war eben Teil der Diskussion, es ist in der Tat so, dass inzwischen, das war vor ein paar Jahren anders, aber inzwischen nach dem quasi Pay-as-you-go-Prinzip, das, was dort an Geldern abgerufen wird, Jahresende in Rechnung gestellt wird, also der eigene Beitrag zuzüglich nochmal 5% Pauschale für den Verwaltungsanteil selbst geleistet wird. Das heißt, das geht dann finanziell auch nicht zu unseren Lasten, sondern letztendlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Auch mit Japan und Kanada habe ich erst vor wenigen Tagen nochmal bilaterale Gespräche geführt. Ich kann wirklich berichten, dieses Programm wird nicht nur international sehr wahrgenommen, sondern tatsächlich auch Teil des Programms zu sein als assoziierte Staaten. Das ist eine riesengroße Chance für die Zusammenarbeit mit unseren engsten Wertepartnern weltweit, gerade in Zeiten der Zeitenwende. Das Diskussionspapier habe ich eben genannt. Das ist natürlich von unserer Seite nur Beginn des Prozesses. Wir werden sehr gerne auch die Anregungen, die hier in der Diskussion eben im ersten Tagesordnungspunkt und sicher jetzt auch in der Aussprache noch entstehen, gerne mit aufnehmen. Ich möchte noch einen kurzen Ausblick geben auf den weiteren Prozess. Heute Abend findet hier in Berlin der Auftakt zur Sitzung des Wissenschaftlichen Rates des IRC statt. Auch die Frau Ministerin wird daran persönlich teilnehmen. Für den 22. November ist ein forschungspolitisches Gespräch in der GWK zu FP10 geplant mit Marc Lemaitre, also dem Generaldirektor Forschung und Innovation. Und wir erwarten außerdem die Veröffentlichung des Kommissionsvorschlags für FP10 Mitte nächsten Jahres und planen in Reaktion darauf natürlich dann ein erneutes, konkretisiertes Positionspapier der Bundesregierung. Und anschließend folgen dann natürlich auch die Verhandlungen im Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene.
Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär. Mir selber sei noch der Kommentar gestattet, dass auch der Draghi-Bericht zur Innovationsstärke der Europäischen Union hier sicherlich wichtige Hinweise gibt. Dann kommen wir jetzt zur Aussprache über die politische deutsche Positionierung in Brüssel. Und ich erteile jetzt Kollege Rupert Stüwe für die SPD-Fraktion das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank für den Bericht und auch, dass es so ein strategisches Vorgehen der Bundesregierung gibt. Vielleicht vorneweg zu einordnen, ich glaube ja generell, dass es ganz gut ist, Räume von Innovationen zu schaffen und dass wir natürlich gucken müssen, dass die Beitragszahlungen noch richtig ankommen, dass auf der anderen Seite es aber auch, glaube ich, keinen Sinn macht, beim Thema Innovation alles auf jede einzelne Universität runterzurechnen, was da ankommt. Das Zweite ist, hier wird ja versucht, auch so ein bisschen eine Gegen-Europa-Geschichte zu erzählen. Ich glaube, wenn man in die Geschichte kommt, dann kann man schon noch sagen, dass sich auch der Innovationsraum Europa in den letzten Jahren gut entwickelt hat und dass wir hier nicht von einem grandiosen Abstieg reden müssen, sondern der Frage, wie wir mit anderen Zentren, die auch in der Innovation stärker geworden sind, weiter konkurrenzfähig sind. Mir ist nochmal wichtig, dass wir dass wir uns auf der europäischen Ebene schon dafür einsetzen, dass nicht alles in einem Instrument verschwindet, sondern dass wir klar machen müssen, es gibt Instrumente, die führen spezifisch die erkenntnisgetriebene Forschung und es gibt andere Instrumente, die da die Missionen fordern oder die da sozusagen klar zielgerichtet sind. Da ist, glaube ich, die Aufgabe, diese Zielgerichtigkeit deutlich zu korrigieren und auch nochmal herauszuarbeiten, neben dem, worüber wir immer reden, was aber auch der sozial- und geisteswissenschaftliche Anteil dieser Zielgerichtigkeit sein kann. Ich glaube zweitens, dass wir natürlich nochmal darüber reden müssen, wie sich in Europa in Zukunft Exzellenz verteilt und reproduziert. Ich halte nichts davon, sozusagen die Verfahren zu vermischen, sondern ich finde, wir sollten sehr klug darüber Gedanken machen, wie wir auf der einen Seite dafür sorgen, dass exzellente Forschung sich weiter über Europa ausbreitet. Das wird auch ehrlicherweise ein finanzielles Thema sein. Also wir werden keine Mehrheiten kriegen in Europa für ein Programm, was rein dafür fokussiert, dass das Geld in ganz, ganz wenige Länder fließen. Aber ich finde, wenn wir uns das klar ist, dann müssen wir aufteilen, sozusagen, was sind die Instrumente, die eher strukturbildenden Charakter haben. Davon sind ja heute zum Glück ein paar genannt worden. Und was sind die Instrumente, wo der wissenschaftliche Charakter im Vordergrund steht, die wir nicht miteinander vermischen müssen. Das dritte Thema, was ich ansprechen möchte, ist tatsächlich nochmal das Thema, wie gehen wir mit einer Forschung im internationalen Umfeld um. Ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg zu sagen, wir brauchen auch eine europäische Strategie, wie wir gerade in Kooperation mit China und übrigens auch Indien, um nochmal einen zweiten Partner zu nennen, das Land, wo die meisten Studierenden nach Deutschland kommen,
umgehen, aber auch wie wir mit den USA in Forschungskooperationen umgehen. Und wir müssen natürlich noch mal das Thema Dual Use ansprechen und die Frage auch, was eine sozusagen militärische Forschung ist möglich. Das haben wir heute schon gehört. Das spannende Thema ist immer dann, wenn das auf dem vor allen Dingen zivil organisierten Bereich trifft. Und da sollten wir uns überlegen, wie wir dieses Zusammenspiel organisieren können, weil ich glaube, es bringt nichts, dass nachher Institutionen so abgeschottet werden durch ihre militärische Forschung, dass sie nicht mehr in der Lage sind, offene, innovationsorientierte Forschung zu machen. Vielen Dank.
Von der SPD jetzt zur Unionsfraktion mit Inge Gressle.
Ja, vielen Dank. Wir haben natürlich den Draghi-Bericht auch gelesen. Und wenn man sich den Draghi-Bericht mal zu gut, also da fließt wirklich Blut raus. Das ist ein deutlicher Beweis dafür, dass Europa natürlich zu langsam ist, weil die Mitgliedstaaten zu langsam sind. Und damit wäre ich hier in Deutschland. Also ich glaube, dass wir einfach viel mehr tun müssen und auch die Schlagzahl im Bereich auf Forschung und Runterbrechen von Fragen auf europäischer Ebene müssen wir erhöhen. Das wäre also vielleicht können wir ja mal über den Draghi-Bericht diskutieren. Es ist heute und auch im Draghi-Bericht und überall wird die Forderung nach mehr Geld erhoben. Herr Staatssekretär, wie positioniert sich denn die Bundesregierung zu dieser Forderung nach mehr Geld im Forschungsrahmenprogramm? Dann ist auch heute angesprochen worden, das ist meine zweite Frage, ich zähle nachher bei den Antworten auch mit. Es gibt eine Abstimmung. Die Forderung nach der Abstimmung mit nationalen Programmen. Wenn Sie sich richtig erinnern, haben wir diese Forderung schon vielfältig erhoben. Die Strukturfonds, die exzellenten Programme finanzieren in den nationalen Programmen. So war eigentlich auch der europäische Plan. Und die Mitgliedstaaten und dieser Mitgliedstaat macht es einfach nicht. An dieser Baustelle schafft keiner. Das ist auch extrem undankbar, das gebe ich zu. Aber hilft ja nichts. Das heißt, was machen Sie zur besseren Abstimmung mit nationalen Programmen, nationalen Forschungsprogrammen, aber eben dann auch so Dinge wie den Strukturfonds, wo man sich mit den Bundesländern herumschlagen muss. Dann kommt meine weitere Frage, meine dritte Frage. Was tun Sie denn zur Koordinierung der Forschungseinrichtungen? Das Papier ist, also das hätte ich Ihnen zusammenschreiben können aus den bekannten Positionen, die schriftlich vorlagen der Forschungsorganisation. Da hätte ich Ihnen eine wahrscheinlich schönere Zusammenfassung gemacht als das, was wir vorgelegt bekamen. Aber ich will jetzt nicht herumstreiten mit Ihnen. Also danke, dass es das überhaupt gibt. Aber was haben Sie denn damit gemacht? Was haben Sie denn mit dem Positionspapier gemacht? Wo haben Sie es hingeschickt? Und hat da irgendeiner mal geschrieben, wir haben es nicht nur gekriegt und auf einen großen Stapel geschmissen, sondern wir machen da auch wirklich irgendwas. Also was ist damit passiert? Dann die Frage, wie gut sind wir, die treibt mich schon um, weil ich schon sehe, dass wir eigentlich besser sein müssten angesichts der Größe. Ich meine, wenn ich Exzellenz höre, wir sind also Exzellenzforscher, wir wollen doch, also Exzellenz, da denkt doch jeder erstmal an sich selber. Ne? Also die Frage ist, wie erhöhen wir den Beitrag der deutschen Forscher? Dann die Frage Mehrwert der EU oder Doppelung mit nationalen Programmen. Wo gibt es ein Papier oder wann bereiten Sie mir eins vor? Ich würde Sie in der Sänfte durch Berlin tragen, wenn Sie es machen würden. Also wenn Sie, genau, also wir brauchen sowas. Und natürlich wollen wir auch mehr Gutachter, mehr nationale Gutachter auf EU-Ebene sehen. Da wäre gut, wenn Sie das nicht nur mitnehmen würden, sondern auch umsetzen würden. Und damit es keinen Streit gibt und damit klar ist, was wir sind, die Unionsfraktion ist natürlich für Dual Use und hält es ausgesprochen für wichtig. Danke.
Okay, dann machen wir jetzt weiter und der Hinweis, dass es natürlich noch eine Fragestunde im Plenum gibt. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit Laura Kraft.
Vielen Dank. Ja, ich finde die Aussage mit der Senfte durch Berlin tragen, finde ich sehr spannend. Sie scheinen keine Angst zu haben, dass Sie es hinterher mal einlösen müssen, aber ich würde es zu gern gesehen. Nichtsdestotrotz, Sie haben gerade gesagt, nein, man müsste ja auch mal über den Draghi. Man müsste doch. Okay, ich denke nur an Ihren Rücken, aber ist okay. Sie haben auch gesagt, man müsste mal über einen Draghi-Report sprechen. Also das können Sie jetzt hier eigentlich auch machen. Aber ich finde es auch sehr interessant, dass die ersten Aussagen von Friedrich Merz zum Draghi-Report nur sind, dass man keine gemeinsamen Schulden machen will. Aber inhaltliche Punkte sind da überhaupt nicht diskutiert worden. Kann man dann seitens der Union auch noch mal drüber nachdenken, was für eine Priorität das dann letzten Endes für Sie da auch an der Stelle hat? Wir haben eben gerade meiner Meinung nach ein sehr spannendes Fachgespräch gehabt, wo wirklich noch mal viele Punkte aufgegriffen wurden. Ich glaube, die Bedeutung des Ganzen, das ist uns hier auch allen bewusst. Und dass es jetzt letzten Endes darum geht, okay, wie kann dann im 10. EU-Rahmenprogramm ja auch die Punkte, die auch angesprochen wurden, die verbesserungswürdig sind. Wie kann das da auch noch besser werden? Bei Exzellenz haben Sie auch gerade, Frau Kresse, gesagt, denkt man immer erst mal an sich selber. Wir haben aber jetzt auch gesehen, wenn wir auch, wenn es um Technologiesouveränität und auch letzten Endes Exzellenz geht, wenn wir da konkurrenzfähig sein wollen im internationalen Wettbewerb, dann müssen wir als auf europäischer Ebene müssen wir uns da besser aufstellen. Natürlich haben wir ja auch nationale Hausaufgaben, die wir an der Stelle machen müssen. Und da hätte ich dann noch mal eine Frage, weil das fand ich sehr gut, dass das hier auch so mehrfach aufgegriffen wurde von den Expertinnen und Experten. Und zwar war das die Integration der Geistes- und Sozialwissenschaften, wo die Bedeutung noch mehr hervorgehoben wurde. Und wie ist das, also wie können wir da auch von ja, auf nationaler Ebene, auch seitens der Bundesregierung vielleicht noch da schauen, dass wir das Ganze auch stärken, damit die Integration der Geistes- und Sozialwissenschaften über alle Cluster von Säule 2 hinweg funktioniert, weil das ja auch als wichtig anerkannt wurde. Und da kann man ja hier auf nationaler Ebene auch schon entsprechend vorhalten. Und ich glaube, die Geistes- und Sozialwissenschaften kommen manchmal ein bisschen zu kurz. Und deswegen fand ich den Fokus der Expertinnen und Experten an der Stelle auch sehr gelungen.
Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion Norbert Kleinwächter.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Die grundsätzliche Frage, die wir uns eigentlich stellen müssten bei der Positionierung zum Rahmenprogramm, ist, ob wir überhaupt ein Mehr an diesen EU-Forschungsrahmen brauchen. Ich habe es gerade vorhin angedeutet, diese Rahmenförderung gibt es seit 40 Jahren. Vor 40 Jahren wurde uns schon versprochen, dass alles dadurch besser würde, Europa innovativer würde, wir alle plötzlich in der Forschungsexzellenz emporsteigen und wir sehen, dass woanders die Raketen rückwärts einparken, nicht in Europa.
Es ist ja auch alles besser als vor 40 Jahren.
Ich muss feststellen, meine Damen und Herren, dass die Exzellenz, die wir in Deutschland sehen, vor allem auf deutsche Forschungsprogramme zurückzuführen ist und insgesamt ein Aufstieg in der europäischen Exzellenz nicht beobachtbar ist, sodass ich leider dieses gesamte Programm in Zweifel ziehen muss. Herr Staatssekretär, Sie haben gesagt, dass in Europa insgesamt die Forschungsausgabenquote sehr niedrig sei, 2,3%, Deutschland sei besser. Ja, aber das ist im Endeffekt kein Problem, das wir als Deutsche haben. Das ist ein Problem, was die anderen Länder haben und wir sind für diese nicht verantwortlich. Ich muss an dieser Stelle schon mal sehr klar sagen, wir haben vorhin die Problematisierung gehabt. Frau Professor Liptin meinte, ja, es sei doch alles in Ordnung, wenn politische Vorgaben demokratisch entschieden würden. Das werden sie aber auf EU-Ebene nicht. Herr Professor Wiesler beklagte sich ständig über die überbürokratisierte zweite Säule, die Sie übrigens als Bundesregierung überhaupt nicht irgendwie thematisieren oder in Frage stellen. Also ob die Bürger wirklich die Themen Anpassung an den Klimawandel, klimaneutrale und intelligente Städte, gesunde Meere und Gewässer und einen Bodendeal verhandelt wissen wollen. Das wage ich ehrlich gesagt deutlich zu bezweifeln, meine Damen und Herren. Und ich muss auch noch mal hier die finanzielle Seite Erwähnung gegenüberstellen. Wir haben letztes Jahr in dem Horizon-Programm insgesamt Ausgaben gesehen auf EU-Ebene von 12,3 Milliarden Euro. Deutschland hat ungefähr einen EU-Finanzierungsanteil letztes Jahr gehabt von 16%, macht also knapp 2 Milliarden Euro, die wir da ausgegeben haben. Während wir selber im Bundeshaushalt 8,2 Milliarden hatten. Das bedeutet, wir hätten unsere Forschungsförderung um ein Viertel erhöhen können, wenn wir dieses EU-Programm nicht hätten finanzieren müssen. Und an dieser Stelle erwarte ich eine glasklare Evaluation. Ich erwarte eine glasklare Evaluation, was uns diese Mittel, die wir doch in Größenordnungen nach Brüssel abgegeben haben, tatsächlich gebracht haben. Sie haben im Endeffekt uns keine wesentlichen Vorteile gebracht. Und um gleich auf die Schweiz einzugehen, liebe Frau Kollegin, da möchte ich sehr gerne drauf eingehen. Die Schweiz hat geringfügig andere Bedingungen, weil die Schweiz ein deutlich kleineres Land ist als die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz durchaus auch mit Kooperationen früh angefangen hatte. Deswegen interessieren die sich weiterhin für einen Beitrag. Das bedeutet aber nicht, dass wir als Deutschland das System so weiterführen müssen, wie es ist, sondern wir müssen es grundsätzlich überdenken zu mehr Freiheit, zu mehr Unabhängigkeit und zu mehr Auszahlung auch an die deutschen Programme. Vielen herzlichen Dank.
Dann kommen wir jetzt zur FDP-Fraktion mit Kollegen Dr. Stefan Seiter.
So, und nachdem, vielen Dank erstmal für die Worterteilung, nachdem jetzt die AfD zu ihren Traditionen zurückgekehrt ist, Europafeindlichkeit, lassen wir uns wieder auf die Kernthemen zurückkommen. Es ist klar zu begrüßen, dass wir dieses europäische Rahmenprogramm für Forschung und Innovation bekommen und weiterführen, weil
die europäische Forschung eben im Gegensatz zu dem, was manche hier gerade behauptet haben, die Forschung doch nach vorne gebracht hat. Wir haben exzellente Programme und Forschung lebt eben auch von Internationalität und der Integration von verschiedenen Forschungsinfrastrukturen. Und wer das nicht sieht, sollte vielleicht mal über den Tellerrand hinausschauen. Was wichtig ist für uns, ist natürlich das Thema, dass dieses europäische Rahmenprogramm sich auch der Fragestellung widmet der technologischen Souveränität. Es wurde beim Fachgespräch gerade eben betont, dass sich die globalen Bedingungen verändert haben, dass wir neue Konkurrenzverhältnisse haben und die eben nicht nur im wirtschaftlichen Raum, sondern dass wir letztendlich eben das Thema des systemischen Wettbewerbs haben. Und gerade da muss natürlich auch Forschung in der Klärung von Fragen und Herausforderungen ihren Beitrag leisten. Und das bedeutet, es geht auch um Fragen technologische Souveränität, Schlüsseltechnologien, künstliche Intelligenz zum Beispiel. Und was ja auch wichtig ist und was in diesem Diskussionspapier betont wird, ist die Frage der Dual-Use-Forschung. Wir dürfen eben nicht die Augen vor der Realität verschließen. Und das bedeutet, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie erfolgt zivile Forschung, wie erfolgt militärisch orientierte Forschung, aber letztendlich auch, wo sind Übergangsprozesse, wo kann letztendlich aus dem einen für das andere etwas gewonnen werden. Und das sollten wir auch ergebnisoffen drangehen. Ganz wichtig zu betonen, und es erfolgte ja an verschiedenen Stellen, das haben unsere Expertinnen und Experten auch gesagt, und es ist für uns als Fraktion besonders wichtig, ist, dass wir natürlich weiterhin nach dem Exzellenzprinzip vorgehen, bei Berücksichtigung oder trotz dessen, dass wir natürlich sagen, Dual-Use-Forschung, technologische Souveränität. Es muss aber immer letztendlich die wissenschaftliche Exzellenz das Kriterium sein, nach dem entschieden wird. Das heißt eben auch, wie von Herrn Wissler betont, die Frage der Peer-Group bewerteten Forschungen und Anträge. Und da muss ein sehr wichtiger Aspekt oder Schwerpunkt draufgelegt werden. Und natürlich muss es auch sein, dass wir eine technologieoffene, ergebnisoffene Forschung fördern. Und auch da sollte, und da legt ja auch die Bundesregierung mit ihrem Diskussionspapier ihren Wert drauf. Lassen Sie mich zum Abschluss noch einen Punkt sagen. Die kleineren, mittleren Unternehmen, die müssen natürlich auch eine stärkere Positionierung in diesen Programmen finden. Und das möchten wir von unserer Seite aus dann anregen, dass da eine stärkere Berücksichtigung erfolgt. Danke.
Wir kommen jetzt zu den Gruppen. Petra Sitte für Die Linke.
Besten Dank. Also wir haben ja vorhin gerade gehört, mit Blick auf den Bericht zum wissenschaftlichen Nachwuchs, dass Frau Professor Leptin gesagt hat, Deutschland stünde im Vergleich nicht gut da. Und wer den Bericht gelesen hat, kommt nicht umhin, und ich habe ihn gelesen, an jedem zweiten Satz festzustellen, ups, das betrifft uns ja auch. Also insofern habe ich das Gefühl, dass das jetzt vorgelegte Wissenschaftszeitvertragsgesetz relativ wenig mit diesem Bericht zu tun hat. Da hätte ich gern von Ihnen noch mal eine Einschätzung. Das Zweite, wir haben jetzt mehrfach infolge der nationalen Sicherheitsstrategie, mit der die Bundesregierung alle Förderprogrammatiken nicht nur in unserem Ministerium, sondern überhaupt über alle Ministerien hinweg überdacht, über die Dual-Use-Problematik geredet. Wir haben vorhin eine klare Position vom EAC und von der HRK bekommen. Mir scheint, das muss systematisch vom Ministerium angegangen werden. Es kann ja nicht angehen, dass man das auf die Ebene der Hochschulen transformiert oder der Universitäten. Und dort muss ja gewusst werden, was habe ich denn eigentlich vom Ministerium zu erwarten? Wie geht man dort mit Folgeabschätzung um? Und mein Ziel wäre, dass wir von Ihnen hier in diesem Ausschuss in nächster Zeit genau dazu eine Unterrichtung oder eine Berichterstattung bekommen, damit man mal weiß, wie Sie ministerial mit diesem Spannungsfeld gedenken, umzugehen. Danke.
Für die Gruppe das BSW, Ali Al-Dallam.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Gleich im ersten Absatz macht das BMBF klar, dass es sein Papier auch im Geiste der Zeitenwende, wie der so zitiert, verstanden haben will. Und kurz darauf fordern sie dann auch, dass zivile und militärische Forschung komplementär gefördert werden müssen. Synergien zwischen militärischer und ziviler Forschung nennen sie das und wollen das dann damit auch herstellen. Ich finde den Ansatz falsch. Ich finde auch die Verschmelzung beider Bereiche absolut daneben. Denn Militärforschung ist eben keine Forschung wie jede andere und sollte nicht mit Milliarden an Steuergeldern gefördert werden. Und auch die großen globalen Fragen werden hier in Angriff genommen. Jetzt kann man sagen, das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn Sie zum Beispiel auf das Thema Systemrivalität verweisen. Nur hier muss ich sagen, das Thema der Wertepartner oder Nichtwertepartner kann man ja so sehen. Ich frage mich nur, wie wir da Vorteile haben sollen, zum Beispiel im Bereich der kritischen Hightech-Forschung, wo China ja in 80% führend ist. Ich will darauf hinaus, es kann auch sein, dass man sich selber schadet mit so einer Haltung, wenn man derjenige ist, der eben im Hintertreffen geraten ist oder gar nicht auf den technischen Stand anderer ist. Das geht also nicht nur geradeaus, sondern es kann auch zu unserem eigenen Schaden laufen in einigen Bereichen, in denen wir eben nicht führend sind. Darauf wollte ich auch noch aufmerksam gemacht haben. Danke.
Vielen Dank. Dann schließe ich die Runde und erteile jetzt dem parlamentarischen Staatssekretär Dr. Jens Brandenburg das Wort mit der Beantwortung auf die Fragen von Grässle, Kleinwächter, Kraft, Sitt und Al-Alami.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich fange mal an mit dem Thema Dual Use und die gesamte Debatte dazu. Das haben ja einige Kollegen und Kolleginnen mit angesprochen. Dazu einfach der Hinweis, das ist ja eine Diskussion, die auf europäischer Ebene auch seitens der Kommission stattfindet, auch bei uns in Deutschland. Unsere Grundhaltung durchaus, das zeichnet sich ja ab, diejenige ist, dass wir, und das Frau Professor Leptin hat das ja eben auch angesprochen, natürlich es nicht passieren darf, dass jetzt aus der bisherigen Zivilforschung im Prinzip Gelder systematisch abgezogen werden, die dann für Militärforschung genutzt werden. Das wäre auch nicht im Interesse eines Forschungsministeriums, ein reines Umswitchen zu haben. Gleichermaßen stellt sich natürlich aber die Frage, gerade in Zeiten der Zeitenwende, wo diese Fragen noch mal relevanter werden als ohnehin und auch in Zeiten, wo wir mindestens mal im technologischen Bereich, aber auch in Geistes- und Sozialwissenschaften merken, dass viele Fragestellungen sich eigentlich zunehmend miteinander überschneiden, wie man stärker Synergien zwischen solchen Programmen auch nutzen kann und somit auch Forschungsprojekte beispielsweise ermöglichen kann, die bisher möglicherweise in keines der beiden Programme so richtig reinpassen. Also es sind Fragen, die stellen sich zumindest. Wir sind seitens der Bundesregierung sehr aktiv dazu in der Diskussion, innerhalb der Bundesregierung, aber ausdrücklich auch mit den Forschungspartnern in der deutschen Wissenschaftscommunity. Das ist ein Prozess, der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht final abgeschlossen ist, genauso wie der Prozess, der Diskussionsprozess auf europäischer Ebene noch nicht abgeschlossen ist. Ich kann Ihnen aber versichern, dass wir uns da sehr aktiv einbringen, aber tatsächlich auch großen Wert auf die konkreten Erfahrungen letztendlich auch unserer Wissenschaftscommunity diesen Wert legen. Was ich betonen möchte, Kollege Al-Dailami, Sie haben von einer Verschmelzung gesprochen. Das ist dezidiert nicht das, was uns da vorschwebt. In manchen Stellen kann man das vielleicht sehr trennscharf machen. Ich habe sehr deutlich gemacht, gerade beim Thema Synergien. Es gibt auch viele Graubereiche, wo man es vielleicht von vornherein gar nicht so 100% sagen kann. Aber mindestens mal das Thema Synergien spielt da eine große Rolle. So, damit ich jetzt einen Überblick behalte, ich würde mal von hinten ansonsten in der Reihenfolge mich nach vorne zu den Fragen vorarbeiten. Sie hatten außerdem gefragt nach den Vorteilen. Was hat das an Vorteilen, wenn wir uns tatsächlich stark auf unsere internationalen Wertepartner fokussieren und zumindest bei sicherheitsrelevanten Forschungsthemen, so würde ich das jetzt mal in meinen Worten formulieren, deutlich zurückhaltender oder kritischer sind in der Kooperation mit aus Sicherheitssicht sehr kritischen Forschungspartnern. Das sehen wir, China haben Sie als Beispiel genannt, insbesondere, aber sprechen auch über Iran und weitere. Da gibt es natürlich sehr deutliche Anzeichen, dass manche Forschungspartner, und Sie haben ja auch in Medien, da muss ich jetzt keine Geheimnisse verraten, einige konkrete Beispiele bereits kennengelernt, wie auch deutsche Forschung mit deutschen Steuergeldern finanzierte Forschung genutzt wurde, um woanders Menschenrechtsverletzungen zu verschärfen. So, und da sind wir natürlich mindestens mal ethisch, aber politisch insgesamt und auch als ein Land, was natürlich Werte wie Forschungsfreiheit Sicherheit da immer sehr hoch hält, in der Verantwortung da genauer hinzuschauen. Das ist dezidiert keine Abschottung von Kooperationspartnern generell. Wir werden die großen Herausforderungen unserer Zeit nicht alleine in nationalen Grenzen oder nur innerhalb der rechtsstaatlichen Demokratien alleine lösen, aber genauer hinzuschauen, welche Themen, nach welchen Konditionen, mit wem geforscht werden. Das ist eine Frage, die zur Vernunft mit dazugehört. Da stellen wir uns, und das spielt auch in der Diskussion zu FP10 eine wesentliche Rolle. Frau Kollegin Sitte hat noch mal gefragt, Nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, da gibt es ja heute Abend oder im frühen Abend noch eine ausführlichere Diskussion im Plenum dazu, möchte an der Stelle sagen, der Entwurf, der jetzt vorliegt und ja auch beraten wird, ist dazu geeignet, einiges an Konditionen bei wissenschaftlichen Arbeitsverträgen dahingehend zu verbessern, dass auch mehr Planbarkeit und Verlässlichkeit in der wissenschaftlichen Karriereplanung einzieht, beispielsweise im Promotionsbereich die Mindestvertragslaufzeit. Ich kenne das auch im persönlichen Umfeld, wenn mehrere Menschen, die sich auf eine Promotion einlassen, teilweise semesterweise befristet werden, obwohl das anders möglich wäre. Das ist nichts, was wir akzeptieren können. Ich möchte aber gleichzeitig im Sinne eines fairen Erwartungsmanagements noch mal darauf hinweisen, was wir seit Monaten auch immer wieder öffentlich betonen. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist eine kleine Stellschraube, die wir in der Hand haben. Die großen Fragen, Stellenkonzepte, Beratungsstrukturen etc. pp. Sind vor allen Dingen in Hand der Hochschulen und auch der Länder. Und dazu sind wir ja insbesondere im Wissenschaftsrat ja auch in sehr, sehr enger Diskussion mit den Ländern, wie wir da auch gemeinsam vorankommen können. Zur AfD, die Frage nochmal, Herr Kollege Kleinwächter, wozu brauchen wir FP10? Ich würde fast allem, was Sie gesagt haben, fundamental widersprechen wollen, schon in der Grundannahme. Denn die Annahme, dass Exzellenz, wissenschaftliche Exzellenz in diesen Zeiten funktionieren kann, wenn wir primär in nationalen Grenzen forschen, auch für ein Land in der Größe von Deutschland, die ist völlig realitätsfern. Das ist sowohl wissenschaftlich inzwischen mehrfach widerlegt. Es ist auch so, dass egal, wo Sie in die Wissenschaft reinhören, die exzellenten Forschungseinrichtungen und Forschenden Ihnen genau das bestätigen, dass Sie ohne internationale Partner schlicht keine Chance haben. Und wenn Sie sich gerade die große Erfolgsgeschichte, ERC hatten wir eben als ein Element des Forschungsrahmenprogramms hier gerade mit dabei, wo wirklich die exzellenteste Forschung in Europa insgesamt stattfindet, da ist FP10 ganz, ganz vorne mit dabei. Wir sehen schon, was das bei uns bedeutet, dass die Schweiz momentan eben nicht assoziiert wird, ist. Wir sehen, was das an exzellenter Forschung in Deutschland momentan bereits erschwert. Es kann nicht sein, dass wir auf solche Instrumente noch mal verzichten. Das schadet nicht nur unserer Wissenschaft, das schadet auch unserer Volkswirtschaft und letztendlich auch dem deutschen Volk, um das sehr klar zu sagen. Ich habe insofern weder für die Annahme, die wirklich klar widerlegt ist, noch für die Forderung Verständnis, kann Ihnen ganz offen sagen, dass die Bundesregierung da eine dezidiert konträre Position dazu vertritt und die auch auf europäischer Ebene sich genau für diese Themen internationale Kooperation für mehr Exzellenz weiterhin kraftvoll einsetzt. Frau Kollegin Kraft, seitens der Grünen hat nochmal Geistes- und Sozialwissenschaften angesprochen. Ich habe ja eben betont, wir gehen vor allen Dingen Themen und Technologie offen daran, möchte aber betonen, dass natürlich wir auch immer wieder beim Thema Innovation auch die sozialen Innovationen sehr deutlich machen. Insbesondere auch im missionsorientierten Ansatz sind viele Anknüpfungspunkte, insbesondere auch für die Geistes- und Sozialwissenschaften dabei. Eben im Eingangsstatement hatte ich ja auch schon die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit gleich mit genannt. Auch wenn wir also insofern keine feste Quote dafür vorsehen, das wäre ja auch ein Widerspruch letztendlich zu einer themen- und disziplinoffenen Forschungslandschaft, sehen wir da sehr, sehr große Anknüpfungspunkte und setzen uns auch in den Gesprächen genau für diese Geisteshaltung weiter kraftvoll mit ein. Das gehört mit dazu. Also es sind nicht nur die Naturwissenschaften, sondern sämtliche wissenschaftlichen Disziplinen, die wir im Blick haben. Genau, Kollege Stüwe, Dual Use war im Wesentlichen der Punkt, habe ich eben schon gesagt. Und jetzt Frau Kollegin Gressle noch mal zu einigen Punkten. Ja, dass die Mitgliedstaaten zu langsam seien. Für Deutschland kann ich sehr explizit noch mal darauf hinweisen, wir sind ja mit der F&I-Quote deutlich über dem europäischen Schnitt. Wenn andere Mitgliedstaaten ansatzweise in die Größenordnung kämen, sähe es schon deutlich besser aus. Wir sind damit natürlich noch nicht zufrieden, aber haben ja auch in diesem Ausschuss über viele auch aktuelle Maßnahmen, Forschungszulage, Sprint, jetzt in Kürze die Dati und vieles mehr bereits gesprochen. Die Zukunftsstrategie ohnehin, das sind genau die Themen, die wir deshalb weiter vorantreiben. Die zweite Frage nach dem Budget von FP10. Wir setzen uns seitens der Bundesregierung dafür ein, dass das 10. Forschungsrahmenprogramm insgesamt ein angemessenes Budget bekommt. Und Sie haben ja eben schon deutliche Hinweise bekommen, was das bedeuten kann, auch wenn ich das an der Stelle jetzt noch nicht mit einer konkreten Zahl beziffern kann. Das ist ja Gegenstand laufender Verhandlungen. Aber das ist die Position der Bundesregierung. Und ich glaube auch, dass der Draghi-Bericht und vieles mehr deutlich macht, dass Handlungsbedarf durchaus da ist. Außerdem war die Frage nach der Abstimmung mit nationalen Programmen. Ja, dafür setzen wir uns insbesondere im Europäischen Rat ein, dass das in allen Mitgliedstaaten vorangetrieben wird. Ich kann sagen, dass wir von deutscher Seite da auch mit gutem Beispiel vorangehen. möchte exemplarisch an der Stelle vor allen Dingen die Zukunftsstrategie nennen mit dem inzwischen missionsorientierten Ansatz. Das sind Missionen, die sich ja auch sehr eng orientieren letztendlich an dem, was auf europäischer Ebene an Missionsdefinition stattfindet, auch wenn es jetzt nicht rein Copy-Paste ist. Aber da legen wir großen Wert darauf, dass das anknüpfungsfähig ist. Und das Gleiche gilt auch für alle anderen Programme. Wir sind da insbesondere auch mit den Wissenschaftsorganisationen in sehr engem Austausch, um nicht Doppelstrukturen zu schaffen, die da am Ende doch aneinander vorbeiarbeiten, sondern die Maßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene, die wir anstoßen, insgesamt aufeinander abzustimmen. Sie haben dankenswerterweise das Stichwort Bundesländer ja auch schon mit angesprochen. In der Tat, das ist in einem föderalen System auch nochmal eine stärkere Herausforderung. Aber wie eben bereits erwähnt, in der GWK, die ja gemeinsam von Bund und Ländern geleitet wird, findet ja im November tatsächlich das Gespräch mit Herrn Lemaitre auch noch statt. Insofern ist das ein Punkt, wo ich großes Potenzial sehe, auch in dieser Diskussion noch mal gute Schritte voranzukommen. Sie haben gefragt nach der Koordinierung mit den Forschungseinrichtungen. Was haben wir bisher gemacht? Ich habe ja eben tatsächlich nur einen kurzen Abriss gegeben, möchte aber sagen, dass letztendlich das Diskussionspapier der Bundesregierung nicht der allererste Anfang war. In der Tat, es gab vorher schon Papiere sämtlicher relevanten Forschungseinrichtungen in dem Bereich. Die haben uns natürlich angeschaut, aber vorher schon gesprochen. Also beispielhaft nennen möchte ich, daran habe ich persönlich auch teilgenommen, im März 2023 in Ringberg haben die G6, also die sechs größten Forschungseinrichtungen Europas, unter anderem Helmholtz und Max Planck mit dabei getagt, auch die Kommission, auch ich persönlich seitens der Bundesregierung daran teilgenommen. Da ging es im Wesentlichen um erste Thesen FP10, wie soll das ausgestaltet sein? Wichtige Impulse kamen daher. Und nur stichpunkthaft nach dem Diskussionspapier am 10. Juli diesen Jahres hat ein Hintergrundgespräch auf der Basis mit den Allianzpräsidenten und Präsidentinnen von deutscher Seite zu FP10 stattgefunden. Mitte Juli wurde eine Studie zur deutschen Beteiligung am Rahmenprogramm und aktuellen Trends veröffentlicht. Am 16. Juli die konstituierende Sitzung von Forum EU mit Schwerpunktthemen vor allen Dingen europäischer Forschungsraum und FP10. Bis zum vierten Quartal diesen Jahres wird es nochmal thematische Fokuspapiere zu FP10 geben. Am 16.10., also heute schon erwähnt, die Begleitveranstaltung zur Sitzung des ERC Scientific Council. Wir haben die Großveranstaltung Erfahrungsaustausch zu Horizon Europe am 6.11., GWK am 22.11. und für Herbst auch das eben schon angekündigt nächsten Jahres dann das zweite übergreifende Papier der Bundesregierung. So, jetzt zwei Fragen waren noch offen. Die vorletzte, offen gesagt, habe ich akustisch nicht ganz verstanden, gerne nochmal nachreichen. Die letzte war ja, welchen Mehrwert sehen wir vor allen Dingen für Dinge auf europäischer Ebene. Aus meiner Sicht, und das habe ich auch mehrfach und auch die Ministerin im Europäischen Rat sehr deutlich gemacht, ist das, was wir auf europäischer Ebene tun, kein Ersatz, sondern lediglich eine Ergänzung zu den Anstrengungen auf nationaler Ebene. Wir dürfen uns also national nicht zurücklehnen. Aber insbesondere dieser starke Fokus auf grenzüberschreitende, nationale grenzüberschreitende Kooperationen und exzellente, international global sichtbare Projekte, das ist wirklich ein absoluter Mehrwert, den wir auf europäischer Ebene sehen. Und gerade zu den Missionen, auch das sind ja Themen, wo wir bewusst die Themen auf europäischer Ebene antreiben, wo wir glauben, die wird man auf nationaler Ebene alleine nicht lösen können.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Damit jetzt winkt mir gerade Frau Sitte noch mal zu und
ja, zu möchte dem wahrscheinlich systematischen anmerken, Herangehen Dual
Use. Ich habe sie noch nicht drangenommen, aber
ach so, Entschuldigung.
Bitte schön. Frau Sitte, ja, Ihre Frage ist nicht beantwortet oder was ist der
ja,
Punkt?
Ja, ich wollte mit meiner Frage auslösen, wie Sie systematisch mit dieser Problematik umgehen. Das kann man ja, habe ich gesagt, nicht einfach nur auf Hochschulen und Universitäten
delegieren. Sagen Sie noch mal ein Stichwort zur Problematik.
Dual Use.
Dual Use. Und Inge Gressle ist auch noch nicht zufrieden.
Na, bitte genau. Schön. Also ich bin der Spezialist, um Pudding an die Wand zu nageln.
Ja.
Ich frage, ja.
Dann einmal kurz
bitte,
nageln.
Bitte, wo gibt es die Evaluierung des nationalen Programme und der europäischen Programme, wo die gemeinsame, wie die aufeinander abgestimmt sind, wo gibt es diese Evaluierung? Das ist das, was auch Professor Wiesler angesprochen hat. Danke.
Okay, diese Nachfragen nehmen wir noch mit Bitte um kurze Antwort und dann müssen wir weitermachen.
Ja, die erste Frage nochmal zu Dual Use. Wie systematisch, wir sind da tatsächlich, das habe ich ja eben betont, innerhalb der Bundesregierung, aber tatsächlich auch mit der Wissenschaftscommunity und in der Tat nicht nur mit der Hochschulseite, auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen eng mit dabei. Also ganz konkret die Allianzorganisationen, sind ja auch in einem Prozess BMBF-seitig generell zum Thema Forschungssicherheit. Da ist das nur ein Aspekt von mehreren, das will ich auch sagen. Also es ist nicht so, dass wir da nur über Dual Use sprechen, aber diese Thematik spielte eine Rolle und insbesondere mit Blick auf FP10, da ja auch die Kommission mit eigenen Ansätzen und Papieren letztendlich da unterwegs ist, an der Stelle auch die Positionierung der deutschen Bundesregierung in enger Abstimmung mit der Wissenschaftscommunity und ausdrücklich natürlich auch mit den Ländern, mit den Wissenschaftsministerien da im engen Austausch. Das ist ein Prozess, der derzeit noch stattfindet. Ich habe eben mal versucht, so den groben Rahmen inhaltlich zu skizzieren, aber bitte um Verständnis, dass bevor dieser Prozess auch wirklich abgeschlossen ist, ich da jetzt einzelnen spezifischen Details noch nicht vorweggreifen kann. So, und dann die Frage nochmal der Evaluierung an der Stelle. Es ist so, dass natürlich die einzelnen Programme national und europäisch immer wieder evaluiert werden und wir auch großen Wert legen, dass da natürlich genau diese Frage der Abgrenzung, wie passt das zusammen, wie können wir auch da die Synergien heben, so dass alles komplementär zusammenpasst, eine starke Rolle spielt. Es ist insbesondere eine Frage, die aber auch in den europäischen Gremien und auch bei uns intern in der Ausgestaltung aktueller und künftiger Programme zentral mit diskutiert wird. Insofern, ich sehe jetzt nicht die eine Evaluation, die das jetzt alles zusammenfasst. Wir können gerne mal schauen, ob wir da noch konkrete Papiere haben. Ja, wissen Sie, es ist ja so, wir können jetzt die 100.000. Studienauftrag geben, die zu denselben Erkenntnissen kommt, aber Nein, zu denselben Erkenntnissen. Es ist so, dass wir sehen, dass oftmals Dinge in Doppelstrukturen oder wo Dinge nicht 100% zusammenfassen, die haben wir auch im politischen Diskurs schon erkannt. Und deshalb Missionsorientierung, habe ich eben als ein Beispiel genannt, ist das ein laufender Prozess, sich stärker genau darauf einzustellen.
So, vielen Dank, Herr Staatssekretär. Damit schließe ich auch diesen Tagesordnungspunkt 2 und möchte für uns als Ausschuss noch mal festhalten, dass angesichts jetzt der zeitlichen Meilensteine im Beratungsprozess sowohl hierzulande als auch auf Brüsseler Ebene ist offensichtlich ein hervorragendes Timing gewesen ist, heute über die Zukunft von Horizon Europe zu diskutieren und wir eben mit der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, mit ERC und eben der Expertengruppe, die das Forschungsrahmenprogramm evaluiert hat, sowie der Positionierung der Bundesregierung hier, glaube ich, insgesamt mit der Stakeholderbeteiligung deutlich gemacht haben, dass wir eben als Haushaltsgesetzgeber und als Fachausschuss hier auch wichtige Punkte mit in den Diskurs eingespeist haben. Dafür an alle Kolleginnen und Kollegen ein großes Dankeschön. Dann rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 2. Hier geht es um den Berufsbildungsbericht 2024, den wir bereits im Plenum des Deutschen Bundestages beraten haben. Sie wissen, dass der nationale Berufsbildungsbericht einmal pro Jahr informiert über aktuellen Stand und Herausforderungen auf dem deutschen Ausbildungsmarkt und unser System der beruflichen Bildung. Das deutsche Berufsbildungssystem bietet breite Karriereperspektiven und garantiert auch eine hohe Beschäftigungsfähigkeit. Der Fokus des diesjährigen Berichtes war auf jeden Fall die hohe Ungleichgewichtigkeit von Nachfrage und Angebot qualifizierter Fachkräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Und dem entgegenzutreten ist eben auch eine wesentliche Aufgabe der Aus- und Weiterbildung. Wir kommen jetzt zunächst zur Einführung durch die Bundesregierung in die wesentlichen Ergebnisse und Erkenntnisse des diesjährigen Berufsbildungsberichts und danach erfolgt die Aussprache durch die berichterstattenden Gruppe. Und ich erteile jetzt das Wort dem parlamentarischen Staatssekretär Dr. Jens Brandenburg.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Berufsbildungsbericht 2024 liefert uns, wie ja sonst üblich, ohnehin jährlich detaillierte Übersichten zur Lage auf dem Ausbildungsmarkt und ganz konkret auch zum Start des Ausbildungsjahres in Deutschland. Wir haben im Plenum schon ausführlich darüber diskutiert, deshalb hier nur wenige Kernpunkte. Wir sehen zum einen teils positive Entwicklungen, nur zwei Beispiele. Es ist zum dritten Mal in Folge die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge angestiegen, im vergangenen Jahr um 3% auf fast 490.000 Ausbildungsverträge. Das lässt uns noch nicht zufrieden, das möchte ich auch sagen, aber zumindest diese Trendumkehr nach der Pandemie, die setzt sich weiter fort. Auch positiv ist, dass beim Anteil der Auszubildenden, die vom Betrieb übernommen werden, wir inzwischen wieder auf einem relativ hohen Niveau im Vergleich zu früheren Jahren von 77% liegen. Gleichzeitig zeigt der Bericht auch weiter große Herausforderungen. Insbesondere sehen wir, dass berufliche Bildung einen Teil der jungen Menschen weiterhin nicht erreicht. Es ist einerseits so, dass mehr junge Menschen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz erfolglos blieben. Das Thema Passungsprobleme, mehrfach auch hier im Ausschuss diskutiert, hat also eher zugenommen. Es ist außerdem so, dass die Zahl der 20- bis 34-Jährigen ohne Berufsabschluss trotz insgesamt eigentlich guter Marktlage weiter gestiegen ist auf insgesamt 2,86 Millionen jungen Erwachsene. Das ist einerseits Herausforderung, ich möchte aber auch betonen, gleichzeitig auch eine gewisse Chance für uns, in Zeiten des aktuellen massiven Fachkräftemangels mehr dieser jungen Menschen für eine berufliche Qualifizierung zu erreichen und somit zur Lösung des Fachkräftemangels beizutragen. Wir müssen deshalb weiter handeln. Das Dachinstrument des BMBF an der Stelle ist die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung. Über die haben wir mehrfach gesprochen. Ich möchte aktuell vor allen Dingen noch mal darauf verweisen, erst kürzlich auch im Bundestag beschlossen, die gesetzliche Verankerung des Feststellungsverfahrens, was ja denjenigen eine zweite Chance gibt, die mehrere Jahre Berufserfahrung haben, aber selbst noch keine abgeschlossene Ausbildung und somit auch der weitere Weg im beruflichen Bildungssystem verwehrt bleibt, dort eine zweite Chance zu schaffen. Das Verfahren startet ja zum 1. Januar nächsten Jahres. Das Thema Berufsorientierung, auch das quantitativ eher noch mal stärker, um mehr junge Menschen in die berufliche Ausbildung als Königsweg der beruflichen Bildung zu bekommen. Auch das haben wir ja in dieser Legislaturperiode noch mal verstärkt, auch erstmals für Gymnasien geöffnet. Und exemplarisch nennen möchte ich an der Stelle natürlich auch das Startchancenprogramm. Denn wir sehen, dass bei einem großen Teil dieser knapp 2,9 Millionen jungen Erwachsenen eben auch die Frage, welche Grundkompetenzen bringen sie denn mit, für eine erfolgreiche Ausbildung auch eine Rolle spielt. Und genau da setzt auch dieses riesengroße Programm von Bund und Ländern im Bildungssystem mit an. Vieles mehr spielt eine Rolle. Mit Blick auf die Zeit an der Stelle nur ganz kurz noch ein Ausblick auf das kommende Ausbildungsjahr. Die aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit und übrigens auch die Prognosen des Berufsbildungsberichtes, die deuten ja darauf hin, dass der Nachfragemangel auf dem Ausbildungsmarkt, also konkret, wir haben schlicht zu wenige junge Menschen oder angehende Fachkräfte, weiterhin die größte Sorge bleibt. Wir brauchen dringend mehr junge Menschen in der beruflichen Bildung. Denn das bedeutet sowohl für diese jungen Menschen mehr Chancen im Bildungs- und Berufssystem als auch natürlich für unsere Volkswirtschaft mehr Fachkräfte, die dringend für Wachstum und Wohlstand benötigt werden.
Ja, vielen Dank für die Einführung durch die Bundesregierung. Dann kommen wir jetzt zur Berichterstatterin und Berichterstatterrunde. Und es startet die SPD-Fraktion mit Kollegin Jessica Rosenthal.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für die Erteilung des Wortes. Wir haben ja sozusagen den Blick auf die Zahlen sowohl im Plenum als auch jetzt durch die Bundesregierung, glaube ich, schon sehr hinreichend uns sozusagen einen Überblick verschafft. Ich möchte noch mal gerade auch für meine Fraktion unterstreichen, dass gerade die hohe Übernahmequote von 77% eine sehr, sehr gute Nachricht ist. Das ist die höchste Übernahmequote seit 2000. Das ist super. Aber, und ich glaube, dass eint uns ja hier alle, dass es hier nicht darum geht, irgendwie einen romantischen Blick auf diesen Bericht zu werfen, fällt auch schwer, weil die Lage einfach dramatisch ist. Auch wenn wir zum Glück mehr abgeschlossene Berufsausbildungsverträge haben, sind wir noch lange nicht vor Krisenniveau. Und wir haben das 2008 bei der Finanzkrise ebenso gesehen. Und wenn wir immer wieder uns vor, sozusagen vor uns hertragen, wir wollen das System stärken, muss uns das extrem zu denken geben. Ich will politisch vielleicht insofern ein bisschen einordnen, dass ich mich und auch die SPD und ich finde auch das Handeln der Ampel sich bestätigt hat, vor allem hinsichtlich der Frage der Ausbildungsgarantie. Da sind wir ja auch sehr für belächelt worden. Und ich will auch ganz klar sagen, sicherlich muss man an vielen dieser Andockstellen, die wir mit der Garantie verbinden, auch noch weiter dranbleiben. Aber wenn ich mir angucke, dass eben die Zahl derjenigen, die keinen Berufsabschluss haben, weiter steigt und wir gleichzeitig sehen, dass ein Drittel der Ausbildungsinteressierten keinen Ausbildungsplatz bekommen, das gehört zu diesem Bild dazu. Es geht nicht nur um die unbesetzten Ausbildungsstellen, sondern es geht darum, dass ein großer Teil junger Menschen gar keinen Zugang bekommt zu diesem Ausbildungssystem. Und deshalb brauchen wir eine Garantie, nicht nur mit der Funktion der außerbetrieblichen Ausbildung als letzte Maßnahme, sondern in dieser Kaskade Jugendberufsagentur, Übergangsmanagement, Berufsorientierung, da ist der Staatssekretär schon drauf eingegangen, in dieser Vielfalt, die wirklich funktioniert im Sinne junger Menschen, brauchen wir dringend
diese Garantie, und darin sehe ich mich bestätigt, auch Passungsprobleme, wenn wir zum Beispiel sagen, es geht auch um die Frage Wohnen. Da haben wir viel getan mit dem Programm Junges Wohnen. Also ich denke, dass es schon richtig ist, gerade diese Vielfältigkeit des Bildes zu sehen und insbesondere auch diese jungen Menschen in den Fokus zu rücken, weil wir uns es auch einfach volkswirtschaftlich nicht leisten können, dass diese jungen Menschen keinen Zugang bekommen. Und hinzu kommt vielleicht als letzter Aspekt auch noch mal die Diversität eigentlich des Bildes. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass in den IT-Berufen die Nachfrage das Angebot übersteigt. Also sagen wir mal, die Nachfrage das Angebot übersteigt. Dann ist das doch ein eklatantes Problem, weil wir ja nichts mehr brauchen als IT-Fachkräfte. Und deshalb muss man sagen, der Markt allein macht das schon irgendwie, wird an der Stelle nicht helfen, sondern wir brauchen dringend die Steuerungsinstrumente. Und da will ich noch mal eine Lanze für die Ausbildungsgarantie brechen. Wie gesagt, da muss man sich ja auch noch mal dran, die Instrumente dann auszuweiten. Aber dass wir das jetzt durchgesetzt haben, das ist verdammt richtig. Und das bestätigt mir auch der Berufsbildungsbericht. Vielen Dank.
Dann kommen wir jetzt zur CDU-CSU-Fraktion mit Kollege Stefan Albani.
Ja, herzlichen Dank. Vor eine gute Therapie hat eine ordentliche Diagnostik zu erfolgen. Und das bedeutet, man muss sich weniger bestätigt fühlen, als vielmehr nachgucken, wo die Evidenz für die Entwicklung ist. Und ja, hier ist es richtig. Wir haben 3% höhere Abschlüsse. Wir haben 77% Übernahmequote. Aber schon bei der Übernahmequote, die ist ein Indiz für unseren Fachkräftemangel. Und das heißt, natürlich haben wir dann die höchste Übernahmequote ever, weil dieses Ausdruck der Not des Marktes an dieser Stelle ist, wir brauchen diese Kräfte dringend. Und insofern ist das sehr gut, dass das so hoch ist, aber es ist an dieser Stelle auch erklärlich. Weniger erklärlich ist eine Steigerung der Personen oder der Menschen ohne Abschluss von 2,2 Millionen auf 2,9 Millionen, 700.000. Das ist ein Anstieg, wie er in der Vergangenheit in dieser Form nicht stattgefunden hat. Hier würde ich mir, und das wäre meine erste Frage, auch an die Bundesregierung über eine Analyse freuen. Denn zu gucken, woher dieses kommt, warum so viele hier ohne Abschlüsse ja durchaus ja in Arbeit sein können, aber halt eben keinen Abschluss haben. Ich habe darüber Theorien, möchte mich aber nicht anderen Kollegen anschließen, hier einfach nur Mutmaßungen von mir zu geben. Das zweite ist das, oder das dritte ist das Thema der Berufsorientierung. Ja, ich habe mit Freude gehört, dass hier ein Schwerpunkt der Bundesregierung liegt, aber bitte nicht nur quantitativ, sondern es geht halt gerade um qualitativ auch, nämlich um neue Wege hier zu gehen und nicht einfach nur mehr vom bisherigen zu machen. Wir haben in diesem Zusammenhang einen Vorschlag schon unterbreitet, der ja nicht von uns kommt, sondern der Ergebnis der Enquete-Kommission gewesen ist. Jens, du warst dabei, wo es letzten Endes darum geht, eine Struktur zu schaffen, die all die Maßnahmen, die wir haben, in einen individuellen Suchprozess für den Einzelnen. Es gibt Projekte, die das schon durchaus im Markt erprobt haben, die sehr sinnvoll waren. Und insofern macht es keinen Sinn, wenn wir einerseits beklagen, dass die Berufsorientierung teilweise nicht ihr Ziel erreicht, nützt es nichts, mehr Geld hineinzubringen, sondern muss halt nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ an dieser Stelle durchaus mehr Maßnahmen ergreifen. Denn dass die duale Ausbildung an dieser Stelle ein wichtiges Standbein ist, das gestärkt gehört an dieser Stelle, ist ein wichtiger Punkt. Und da sind wir uns ja auch entsprechend alle einig. Und insofern ist auch die Fragestellung, wie gehen wir daran heran, die Passungsprobleme zu einigen, nicht mit den, ich sag mal, Ideen der Vergangenheit, sie müssen ja im Gottes Namen irgendwann mal funktionieren, sondern auch da sollte man sich, ich sag mal, neue Wege überlegen. Und auch hier wäre mehr sozusagen, ich sag mal, ein Blick in die Kreativitätskiste des Hauses eine durchaus interessante Sache, damit man weiß, was da zu erwarten ist. Dankeschön.
Dann kommen wir jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit Kollegin Dr. Anja Reinalter.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Berufsbildungsbericht ist ein wichtiger Gradmesser für den Zustand des deutschen Ausbildungsmarktes. Und darum ist es gut, dass wir uns heute im Ausschuss damit befassen. Ich möchte zunächst ein paar positive Trends hervorheben. Denn positiv ist, dass mehr Ausbildungsverträge geschlossen wurden. Es wurde bereits angesprochen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 3% mehr Ausbildungsverträge. Das geht in die richtige Richtung. Positiv ist auch, dass das Angebot an Ausbildungsplätzen gestiegen ist, und zwar um 3,4%. Auch hier geht es in die richtige Richtung. Positiv ist die Übernahmequote. 77%, das ist so viel wie seit 2000 nicht mehr. Fakt ist also, dass junge Menschen sehr gute Karten auf dem Arbeitsmarkt haben. Und das war nicht immer so. Und das müssen wir in Zeiten, in denen so vieles schlecht geredet wird, auch positiv hervorheben und betonen. Ich möchte noch einen Aspekt des Berichts hervorheben, der mich besonders beeindruckt hat. Denn es sind die Zahlen der Absolventinnen und Absolventen ohne deutschen Pass. Denn in wichtigen Branchen wie im Handwerk, der Industrie, im Handel, aber auch im öffentlichen Dienst und bei den freien Berufen hat sich der Anteil der Azubis ohne deutschen Pass seit 2008 verdoppelt und in der Landwirtschaft sogar verdreifacht. Das zeigt ganz deutlich, dass ausländische Azubis einen sehr wichtigen Beitrag zum Bekämpfen der Fachkräftekrise in Deutschland leisten. Und klar hat dieser Bericht auch die Herausforderungen gezeigt, denn Sie haben es angesprochen, knapp 75.000 Ausbildungsplätze blieben unbesetzt. Und auf der anderen Seite haben 2,86 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34 keinen Abschluss. Das passt auch überhaupt nicht zusammen. Und deswegen müssen wir uns die Gruppen sehr genau anschauen. Zu diesen Gruppen gehören junge Leute, die teilweise ein freiwilliges Praktikum machen, aber auch diejenigen, die ohne formalen Berufsabschluss fest angestellt sind. Dazu gehören auch junge Leute, die keinen Ausbildungsplatz finden oder einen Ausbildungsabbruch hinter sich haben. Und laut Bericht 22 wurden 29,5%, des fast ein Drittel aller Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst. Das bedeutet Frust für alle Beteiligten und ist wirklich alarmierend. Leider wissen wir noch zu wenig über die Ursachen der Vertragsauflösungen. Auch im Bereich Matching wissen wir zu wenig über Erfolgsfaktoren und Störfaktoren. Und darum fordern wir Sie auch in dem Antrag, den wir jetzt am Donnerstag im Plenum besprechen, auf, dass wir die bundesweite Datenerhebung ausweiten müssen. Und daraus schließt sich auch die Frage, die ich gerne an das BMBF stellen möchte. Sie haben die Lücke angesprochen. Und die Frage lautet, was hat das BMBF jetzt bisher getan, um die Datenlücke bzw. ja, die Datenlücken über die Vertragslösungen und über die angebotenen und das Matching über die angebotenen besetzten Ausbildungsstellen, Ausbildungsplätze zu schließen. Vielen Dank.
Dann kommen wir jetzt zur AfD-Fraktion. Dr. Kürz-Fremming.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Kollegin Reintaler, also in diesem Bericht jetzt die wenigen, Entschuldigung, Reinalter, Entschuldigung, die wenigen positiven Punkte jetzt noch so hervorzuheben. Also das glänzt ja schon an Euphemismus, zum Beispiel die Tatsache, dass mehr junge Leute mit Migrationshintergrund nun Abschlüsse in Ausbildung gekommen sind, hat einfach auch damit zu tun, dass wir natürlich viel mehr da haben. Also insofern ist das nicht ein Ergebnis etwa Ihrer Politik an dieser Stelle, sondern eine ganz normale Entwicklung, die sich mathematisch erklären lässt. Das Gleiche muss ich auch der Kollegin Rosenthal zurufen. Sie haben gesagt, ja, hier sei irgendwie die Krise dran schuld. Sie haben die Finanzkrise erwähnt, meinten wahrscheinlich auch die Corona-Krise. Wir sind hier anderer Meinung. Der Zustand, der sich uns heute bietet, der hat sehr viel auch mit Ihrer Politik zu tun, mit linker Bildungs- und Migrationspolitik, die über Jahre hinweg verfolgt worden ist. Denn die 2,9 Millionen jungen Menschen zwischen 20 und 34, die wir inzwischen haben, ohne Berufsabschluss, die gibt es nicht erst seit der Corona-Krise, sondern das ist ein Berg, der sich über Jahre hinweg angehäuft hat. Und er ist in den letzten Jahren, seitdem wir darüber reden, hier im Bundestag noch mal dramatisch gewachsen. Und von diesen 2,9 Millionen Menschen ohne Berufsabschluss, das sind ja die Sozialhilfeempfänger von morgen. Davon haben noch mal 3/4, 75%, keinen Schulabschluss. Und selbstverständlich korrelieren diese Zahlen natürlich auch mit einem Migrationshintergrund. Und man muss sich schon fragen, warum es insbesondere junge Menschen mit türkisch-arabischem Migrationshintergrund so schwer fällt, in Ausbildung zu kommen. Ja, dazu vielleicht noch ein paar Zahlen, die einfach hier auch in dem Bericht stehen, aber über die Sie ja offenbar alle nicht sprechen wollen. Ich zitiere, zudem verließen junge Menschen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit die allgemeinbildende Schule deutlich häufiger ohne einen Hauptschulabschluss als junge Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Da muss man sich ja mal fragen, warum ist das so und was tun Sie dagegen? Denn wir sind uns doch einig, ein Schulabschluss ist ja schon mal die erste Eintrittskarte dann auch für eine erfolgreiche berufliche Ausbildung. Denn ich will jetzt mal nicht davon ausgehen, dass es so ist, dass die Ausbildungsbetriebe Menschen bestimmter Herkunft hier diskriminieren würden, sondern häufig ist es doch allein die Tatsache, wenn Leute mit türkisch oder arabischer Herkunft eben keinen vernünftigen Schulabschluss haben oder keinen guten Schulabschluss haben, ist es doch ganz normal, dass sie hier auch nicht so schnell in Ausbildung kommen wie vielleicht andere. Ja, also wir brauchen hier dringend ein Umsteuern im gesamten Bildungsbereich. Wir müssen vor allen Dingen hier auch über den rosa Elefant, der im Raum steht, dringend sprechen. Wir haben viel mehr Zuwanderung jetzt gehabt, auch aus der Ukraine. Und auch diese jungen Menschen sind noch nicht in der gleichen Zahl in Ausbildung gekommen, wie das beispielsweise unserem Nachbarland Polen gelungen ist. Hier muss dringend nachgebessert werden.
Friedhelm Boginski für die FDP-Fraktion.
Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, ich bleibe dabei, wie auch einige meiner Vorrednerinnen und Vorredner, dass wir natürlich einen Bericht haben, der Licht und Schatten offeriert. Das heißt also, es gibt positive Sachen, die wir hier zu verzeichnen haben. Es gibt natürlich auch Herausforderungen für die nächsten Jahre. Und ich will noch mal ganz klar sagen, es ist positiv zu vermarkten, dass mehr junge Menschen in eine Berufsausbildung reingegangen sind, beziehungsweise dass wir sie dafür interessieren konnten. Und auch positiv, dass die Ausbildungsnachfrage gestiegen ist. Und ich halte es das vor allen Dingen für einen Erfolg der Sozialpartner, also aller, die daran beteiligt sind. Aber ich glaube auch, die gesamte Arbeit des Bildungsministeriums und unserer Arbeit in den letzten 3 Jahren, die also die Berufsausbildung extrem stark in den Fokus gerückt haben und versucht haben, hier noch mal den Akzent stark auf diese Ausbildung zu lenken. Wir müssen natürlich auch registrieren, dass wir wesentlich mehr junge Menschen haben, die mit einer geringen Qualifikation in den Unternehmen, in den Betrieben aufgenommen wurden. Auf der einen Seite können wir froh sein, dass die Unternehmen es machen, also was den Hauptschulabschluss betrifft. Auf der anderen Seite stellt das natürlich noch hervorragend oder große Herausforderungen für die schulische Ausbildung. Das, glaube ich, ist noch mal sehr wichtig herauszustellen. Diese Frage der ausländischen Jugendlichen, die in Deutschland in die Berufsausbildung hineinkommen oder die es besonders schwer haben. Also ich frage mich immer, wenn deutsche Auswanderer in Thailand versuchen, in eine Ausbildung oder Philippinen in eine Ausbildung zu kommen, kann ich mir vorstellen, dass es denen auch nicht ganz leicht fällt. Die Sprachbarriere ist da. Daher sollten wir uns wesentlich besser oder mehr überlegen, wie kriegen wir diese jungen Menschen in die Ausbildung hinein? Welche Vorbereitungsmaßnahmen können wir ihnen anbieten? Denn dass wir sie brauchen, das wissen wir. Und wer sich anschaut, gerade in den Betreuungsberufen und Dienstleistungsberufen weiß, dass da immer mehr junge Menschen mit Migrationshintergrund drin sind. Und das ist auch gut so. Und ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Sache, die wir stärker in den Fokus rücken sollten. 2, 3 Sachen, die mir noch mal wichtig sind. Wir müssen wesentlich stärker auf die Berufsorientierung ansetzen, immer noch, weil ich glaube, dass die jungen Menschen überhaupt nicht die Vielfalt und die Chancen erkennen, die in den Berufen, die heutzutage angeboten werden, stecken und dass nicht immer die akademische Ausbildung die richtige ist. Es ist unheimlich wichtig, dass die Bundesländer in die Berufsschulen investieren, die Berufsschulausbildung, dass wir also dort mehr Lehrerinnen und Lehrer haben. Die Bundesländer machen sich da einen schlanken Fuß, das können wir nicht akzeptieren. Und wir müssen natürlich auch die Unternehmerinnen und Unternehmer, die kleinen und mittelständischen Unternehmer unterstützen, hier progressiver an die Ausbildung heranzugehen. Ich glaube, da haben wir ein riesengroßes Potenzial. Die großen Unternehmen können das, aber die kleinen und mittelständischen brauchen durchaus unsere Unterstützung. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und darüber sollten wir uns auch ein bisschen freuen und die Herausforderungen annehmen.
Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu den beiden Gruppen. Und es startet für die Gruppe Die Linke Nicole Gohlke.
Ja, vielen Dank. In der Plenardebatte zum Thema hatte die Bundesbildungsministerin ja ziemlich selbstbewusst verkündet, wir können Ausbildung. Ich glaube, das war ihr erster Satz. Und da habe ich mich damals schon gefragt, ob wir eigentlich unterschiedliche Berichte gelesen haben, weil also den Grund, sage ich mal, für so ein überbordendes Selbstbewusstsein bietet dieser Bericht wirklich nicht. Und ich finde, angesichts von 2,9 Millionen jungen Menschen ohne Ausbildung wird es dann irgendwann auch schon fast zynisch. Fakt ist, die Sachen sind ja schon genannt worden. Der Ausbildungsmarkt hat nicht das Vorkrisenniveau, das Vor-Corona-Niveau. Es gibt weniger Ausbildungsstellen und nicht mal mehr 19% der Betriebe und Unternehmen bilden aus. Das Ministerium will immer nichts davon hören, wenn wir als Linke die Umlagefinanzierung als eine Lösung ins Spiel bringen. Wobei ich finde, Herr Boginski hat gerade ein paar interessante Fakten dazu ja benannt, ne, dass es eben kleineren Unternehmen schwerfällt, das immer zu schaffen. Die Wahrheit ist, es gibt von der Ampel keinen einzigen Vorschlag, wie sie die Arbeitgeber dazu bringen möchte, mehr auszubilden. Für die FDP ist eben alles Teufelszeug, was sozusagen die Unternehmen ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen würde. Sie in dem Gesetz zur
Stärkung der Aus- und Weiterbildung haben Sie sich ja sogar distanziert von der Idee eines branchenweiten Ausbildungsfonds. Und ich will kurz sagen, also die SPD sagt immer, oder jetzt du auch, Jessica, als wäre die Ausbildungsgarantie eigentlich schon die Lösung für alles. Ja? Und an der Stelle möchte ich sagen, so symbolisch richtig ich den Kampf darum fand und finde, die Ausbildungsgarantie in der jetzigen Form ändert einfach nicht besonders viel. Sie ist an zu viele Bedingungen geknüpft. Sie ist eben auch kein Rechtsanspruch. Und ohne Ausbildungsplätze und ohne den Willen der Wirtschaft, hier mehr anzubieten, wird es eben nicht gehen. Und an der Stelle muss man, glaube ich, dringend nachsteuern.
Für die Gruppe das BSW, Ali Alderlei.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Einige positive Punkte wurden hier schon benannt. Die sind auch sehr richtig und wichtig, dass sie da sind und dass Positives auch zu berichten ist in dem Bericht. Gleichwohl, Ziel muss es doch sein, möglichst alle jungen Menschen, die einen Wunsch auf Ausbildung haben, letztlich auch einen solchen Ausbildungsplatz zu garantieren oder zu ermöglichen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir den Fachkräftemangel bekämpfen müssen. Ich will nur noch mal deutlich machen, die 2,86 Millionen der 20- bis 34-Jährigen ohne Ausbildung ist wirklich dramatisch. Das sind die, die erwerbslos sind, die in prekären Beschäftigungen sind, in der Dauerschleife aus Bürgergeld, Leiharbeit und Ähnlichem. Und das ist wirklich eine Vergeudung von Zukunftschancen. Wir brauchen dringend bessere Unterstützungsangebote beim Übergang von der Schule zum Beruf. Und es muss Schluss sein mit der besten Auslese auf dem Ausbildungsmarkt. Es kann eben nicht sein, dass junge Menschen mit Hauptschulabschluss oder gar mit einem migrantischen Namen strukturell benachteiligt werden und oft so gut wie keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Es landen weiterhin nur 2/3 der Ausbildungsinteressierten am Ende tatsächlich in einer Ausbildung. Die Vermittlungsquote wurde gerade erwähnt, liegt bei weniger als 50%. Und die Betriebe, die ausbilden, diese Zahl liegt nur noch bei 18,9%. Die rückläufige Ausbildungsbeteiligung der Betriebe ist ein Riesenproblem. Wir brauchen endlich eine solidarische Umlagefinanzierung zur Schaffung ausreichender Ausbildungsplätze. Die Berufsschulen brauchen endlich mehr Wertschätzung und vor allem mehr Ressourcen. Danke.
Vielen Dank. Damit schließe ich die berichterstattenden Runde und erteile jetzt dem parlamentarischen Staatssekretär Dr. Jens Brandenburg das Wort für die Beantwortung einzelner Fragen aus der Runde. Danke.
Ja, vielen herzlichen Dank. Drei Fragen würde ich beantworten an der Stelle, die gestellt wurden. Erstens Kollege Albani, wo er die 2,9 Millionen Erwachsenen ohne Abschluss kommen. Das ist eine sehr heterogene Gruppe, beziehungsweise der Anstieg, genau. Woher kommt der Anstieg? Das ist ja eine sehr heterogene Gruppe. Auch der Anstieg ist ja jetzt nicht einjährig gewesen, sondern tatsächlich, wir beide kennen die Zahlen über viele Jahre hinweg. Sicher eine große Rolle spielt schlicht auch die Zuwanderung der letzten Jahre, wo wir in der Tat noch nicht erfolgreich alle bereits in die berufliche Qualifizierung integriert haben. Wir sehen einige Maßnahmen, die sehr gut wirken, gleichzeitig Herausforderungen. Deshalb ist das ein Fokus unserer Maßnahmen, ob es um Sprachförderung oder viele andere Maßnahmen geht, auch da nicht nachzulassen. Das zeigt auch sehr deutlich, warum ich eben betont habe, es ist einerseits Herausforderung, aber auch Chance, denn wir können ja froh sein, dass die Menschen zu uns kommen, auch in die Ausbildung und in den Arbeitsmarkt dann rein wollen, um den Fachkräftemangel bei uns überhaupt letztendlich lösen zu können. Daneben spielen aber sicher auch andere Themen. Ich habe die Frage der Grundkompetenzen, also was bringen Schulabgänger mit, beispielsweise eine Rolle. Wesentlicher Ansatz hier, das Startchancenprogramm, gibt aber einige mehr. Und was ich exemplarisch auch mitnennen möchte, natürlich ist es so, dass wir einfach, das ist eine Folge des Fachkräftemangels, inzwischen auch vergleichsweise gut bezahlte Hilfsjobs haben. Teils auch deutlich über dem Mindestlohn, weil schlicht andere Arbeitskräfte nicht gefunden werden und es so manchmal auch kurzfristig, ich möchte auch sagen, manchmal vielleicht kurzsichtig finanziell attraktiver sein kann, lieber einen erstmal attraktiv bezahlten Hilfsjob anzunehmen, anstatt 3 Jahre in die eigene Ausbildung zu investieren. Also das sind exemplarisch. Die Wahrheit ist aber noch heterogener als das, sind aber auch durchaus Entwicklungen, die wir sicher merken an der Stelle. Qualitativ, auch insbesondere die Berufsorientierung verbessern, war die zweite Frage, würde ich ausdrücklich unterstreichen. Insbesondere auch in unserem Berufsorientierungsprogramm des BMBF, nicht nur für Gymnasien geöffnet. Wir haben ja auch bewusst darauf geachtet, das war eine wesentliche Rückmeldung der Teilnehmenden, damit die auch einen Mehrwert daraus mitnehmen, ein etwas größeres Spektrum an Berufen auch mit abzubilden. Wir wissen auch aus einer Diskussion hier im Ausschuss, dass das keine einfache Diskussion war, weil dann natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen auf diese Fragen mit da sind. Aber das scheint mir ein Punkt zu sein. Mehrere Beispiele, die wir auch haben, wirklich als Learnings aus den bisherigen Erfahrungen nachzusteuern. Sehr erfolgreich meines Erachtens. Wir haben ja Berufsorientierung digital da auch noch bewusst neue Akzente gesetzt, um Dinge, die in der Pandemie entstanden sind, an neuen digitalen Konzepten auch nochmal zu verstärken. Das muss dann auch mehr in die Fläche. Und das auch letztendlich wahrzunehmen. Da ist einiges, was meines Erachtens vielversprechend ist. Und auch exemplarisch das Thema Azubi-Botschafter möchte ich nennen, jetzt Ressortzuständigkeit BMWK. Aber wir sind ja auch da in engem Austausch. Auch das meines Erachtens ein Ansatz, der erfolgsversprechend ist und stärker als in der Vergangenheit noch auf diese Themen zu setzen. Zu Frau Kollegin Reinalter nach den Vertragsauflösungen, dass die dramatisch sind. Ich würde das mal ein bisschen differenzieren. Zum einen würde ich das so pauschal gar nicht unterschreiben, weil in dieser Vertragsauflösungsquote natürlich in Wahrheit sehr unterschiedliche Dinge dahinter stecken. Eine Folge dessen, dass die Lage auf dem Markt momentan so ist, wie sie ist, ist, dass eben auch Auszubildende oftmals viele Wettbewerberangebote haben und jederzeit auch den Betrieb wechseln können, wenn sie woanders ein gutes Angebot bekommen. Also nicht jede Vertragsauflösung, bei weitem nicht jede Auflösung ist ein Ende der Ausbildung. Manchmal sind es auch einfach attraktivere Angebote von woanders. Und das muss ja gar nicht verkehrt sein. Vielleicht gab es ja auch Probleme im bisherigen Betrieb und dann besser woanders erfolgreich fortgesetzt als gar nicht. Ich will nur sagen, man sollte diese Quote allein nicht überbewerten. Zum Thema Daten würde ich insbesondere, wir schauen uns das natürlich noch mal näher an, aber insbesondere auf die vorhandenen Daten und die Auswertung auch des BIP noch mal hinweisen. Die haben da gutes Dossier, einiges zusammengestellt, sowohl an Daten als auch Analysen. Meines Erachtens das letzte im November letzten Jahres, aber ein Thema, an dem das BIP auch fortlaufend arbeitet.
Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär, für die Beantwortung der Fragen. Ich selber möchte vielleicht noch den Hinweis geben, dass auch dieser Bericht zeigt, dass kein Krankenhaus, kein Gastrobetrieb, keine Handwerksfirma hierzulande ohne Zugewanderte so weiterarbeiten könnte wie bisher, weil schlichtweg die demografische Lage, siehe Demografieberichte der Bundesregierung, so ist, wie sie ist. Damit schließe ich diesen Tagesordnungspunkt ab und möchte darauf hinweisen, dass wir natürlich auch den Berufsbildungsbericht nicht nur diskutiert, sondern damit auch formal zur Kenntnis genommen haben und möchte für den weiteren Verlauf der Sitzung darauf hinweisen, dass wir noch 40 Minuten und noch zwei Tagesordnungspunkte haben. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch strikt an die Zeiten halten. Der Tagesordnungspunkt 4 ist der Gesetzentwurf der AfD-Fraktion. Den rufen wir jetzt zunächst auf und danach erfolgt noch die kurze Aussprache zum Thema Deutscher Ethikrat. Ich rufe damit jetzt auf den Tagesordnungspunkt 4, Gesetzentwurf der AfD-Fraktion zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur auf der Bundestagsdrucksache 20-10980. Und ich rufe auf für die antragstellende Fraktion den Abgeordneten Dr. Götz Fröbbing.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, werte Kolleginnen und Kollegen. Man soll ja als Opposition nicht nur meckern, sondern auch mal eigene Vorschläge unterbreiten. Das haben wir getan hier mit einem Gesetzentwurf zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur, verbunden mit der Einrichtung eines Schulinvestitionsfonds. Ich will Ihnen noch mal kurz darlegen, was unsere tragenden Erwägungen waren, ein solches Gesetz hier vorzulegen. Wir haben unserer Meinung nach derzeit eine Situation, die so dramatisch ist, was die Schulinfrastruktur anbelangt, dass man nicht mehr allein auf den Föderalismus verweisen kann. Wir sind Befürworter der föderalistischen Ordnung unseres Landes. Aber an dieser Stelle muss man einfach mal feststellen, dass hier ein Investitionsrückstau entstanden ist, den die Kreditanstalt für Wiederaufbau ja regelmäßig beziffert. Und der ist inzwischen, seitdem wir diesen Gesetzentwurf das erste Mal vorgelegt haben, auf 55 Milliarden Euro angestiegen. Das hat damit zu tun, dass man viel zu lange nicht investiert hat in die Schulgebäude. Aber es hat auch damit zu tun, der Vorsitzende hat es eben erwähnt, dass viele Menschen und darunter auch Schüler zusätzlich in unser Land gekommen sind. Und jeder, der mal
Der Vorsitzende hat das aber in einem anderen Zusammenhang erwähnt und ich bitte daher um korrekte Wiedergabe des Vorsitzenden.
Ja, das war meines Erachtens schon korrekt. Das war schon korrekt.
Sie sagten, es ging um den Arbeitsmarkt und die Anzahl der Zugewanderten.
Ich bitte meinen Vortrag nicht zu kommentieren und mich nicht zu unterbrechen.
Ja, doch, wenn der Vorsitzende hier falsch zitiert wird, dann hat er das notwendige Ordnungsrecht, das auch entsprechend deutlich zu machen. Und Sie können dann 5 Sekunden dranhängen. Bitte.
Können Sie ja gerne anschließend machen, aber ich bitte das nicht von meiner Zeit abzuziehen. Gut, ich stelle fest, der Vorsitzende hat nicht gesagt, dass mehr Menschen zu uns gekommen sind. Das habe ich jetzt auch nur rein sachlich dargestellt. Sie müssen mir nicht immer etwas unterstellen, was ich gar nicht gesagt habe.
Also wir haben mehr Schüler, auch aus der Ukraine. Mehrere hunderttausend Schüler sind gekommen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir einen größeren Raumbedarf haben. Und mit dieser Aufgabe kann man schlichtweg die Kommunen nicht alleine lassen. Das sind Entscheidungen, die auf nationaler Ebene getroffen worden sind. Und deshalb haben wir auf nationaler, auf Bundesebene unserer Meinung nach verdammt auch mal die Pflicht, hier die Kommunen nicht alleine zu lassen. So, und deshalb schlagen wir vor, hier einen Fonds einzurichten, in dem eingezahlt wird, gestaffelt natürlich über die nächsten Jahre, bis zu 30 Milliarden Euro, sodass dieser Investitionsrückstau in den Gebäuden abgebaut werden kann. Und wie Sie leicht sehen werden, ist dieser Vorschlag auch der gerechtere, denn das Startchancenprogramm pickt sich ja nur eine bestimmte Zahl von Schulen heraus. Es ist aber leider nicht so, oder es ist faktisch nicht so, dass nur in den Schulen mit hohem Migrationshintergrund von Schülern oder Brennpunktschulen, die Sie jetzt herausgreifen wollen, dass nur dort dieser Investitionsrückstau bestünde, sondern der besteht quer über die Bank in allen Schulen, allen Schularten. Wir meinen, hier sollten uns alle Schüler gleich viel wert sein. Deshalb brauchen wir eine nationale Kraftanstrengung, um die Bildung wirklich nach vorne zu bringen. Lassen Sie Ihren Wahlkampfreden einmal Taten folgen und stimmen Sie unserem Gesetzentwurf zu. Vielen Dank.
Wir kommen dann jetzt zur SPD-Bundestagsfraktion mit Kollegen Oliver Kaczmarek.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wenn man mal davon absieht, was man nicht sollte, dass die AfD natürlich wie in jedem Antrag einen Begründungszusammenhang zu den Themen Migration, Corona und Ukraine, das sind Sie wahrscheinlich Ihren russischen Freunden schuldig, einbringt, dann würden wir trotzdem zu der Erkenntnis kommen, dass wir Ihren Antrag aus sachlichen Erwägungen ablehnen müssen. Ich will vier nennen. Erstens, Sie bleiben jede Antwort schuldig, wie Sie das finanzieren wollen. Steuern, Kredite, wenn Sie es über Kredite machen, wie wollen Sie ein Sondervermögen konstruieren? Wahrscheinlich ist die Variante, dass Sie es über Sozialabbau finanzieren wollen. Zweitens, Sie ignorieren das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das uns deutliche Vorgaben gemacht hat, zu den Themen Jährigkeit und Jährlichkeit, die Sie in Ihrem Gesetzentwurf nicht berücksichtigen. Drittens, Sie wollen das Geld mit der Gießkanne verteilen, Königsteiner Schlüssel. Wir sind froh, dass wir das jetzt langsam mal überwinden. Sie kommen mit der Eulenkamelle wieder an. Und viertens, Sie wollen den Länderanteil per Gesetz festschreiben. Das offenbart entweder totale Unkenntnis über den Staatsaufbau oder vielleicht auch, dass Sie den schon ein bisschen überwinden wollen. Insofern kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir das ablehnen. Wir haben das Startchancenprogramm gemacht mit 20 Milliarden Euro, wo Sie gesagt haben, Herr Frömming, im Plenum, das fand ich ziemlich schäbig, dass wir das nur machen wollen, weil wir ja nur die Migranten im Blick haben und das unsere bevorzugte Wählerklientel ist. Wir betrachten Kinder, Schülerinnen und Schüler danach, welche Potenziale sie haben und wie wir für sie alle gleiche Chancen herstellen können. Deswegen machen wir dieses Programm. Wir machen den Digitalpakt, den Rechtsanspruch auf Ganztag, das Kita-Qualitätsgesetz. Ich glaube, da steckt mehr Musik drin als in Ihrem Antrag. Deswegen lehnen wir ihn ab.
Dann kommen wir jetzt zur CDU-CSU-Fraktion mit Thomas Jatzombeck.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der AfD, der hier vorliegt, der nähert sich einem Antrag der Linkspartei an. Das, glaube ich, liegt auch daran, dass sie beide, ja, ist ja so, die Linkspartei hat 100 Milliarden beantragt. Ob die Begründung bei Ihnen gut ist, der Linkspartei, bezweifle ich sehr. Aber jedenfalls haben sie dem beide einen kollektivistischen Blick. Und zwar bei der Linkspartei sollen 100 Milliarden investiert werden vom Bund in die Kommunen und jetzt von der AfD 30 Milliarden. Dass das nicht geht vom Grundgesetz, wissen Sie. Aber wie Ihr Verhältnis zum Grundgesetz ist, das wissen wir auch wiederum. Deshalb wissen Sie auch, dass wir an die Kommunen kein Geld geben dürfen. Und das war auch der kommunale Wunsch, dass der Bund nicht ständig mit dem goldenen Zügel in die Politik der Kommunen reinregiert. Und ich will Ihnen mal sagen, alleine die Stadt Düsseldorf, meine Heimat, investiert in diesem und im nächsten Jahr 1,4 Milliarden Euro in die kommunale Schulinfrastruktur. Und das machen andere Städte auch. Es fällt mir wirklich schwer, es zu sagen, aber auch die Stadt Köln hat ein gigantisches Programm aufgelegt und macht dort PPP-Projekte. Das ist wiederum etwas, über das wir hier im Ausschuss auch mal diskutieren könnten. Weil das wahrscheinlich auch den Puls auf der linken Seite wieder erhöht. Gebäude, die in Kooperation mit der Privatwirtschaft gebaut werden, sind schneller fertig und haben vor allen Dingen viel niedrigere Betriebskosten. Und es ist sichergestellt, dass die Gebäude auch in einem vernünftigen Zustand gehalten werden. Sie als AfD sehen das offenbar skeptisch. Deshalb setzen Sie auf solche Modelle nicht. Sie sind hier in dieser Hinsicht eine sehr linke Partei. Das muss ich Ihnen jetzt mal sagen. Und ja, sozial sind Sie, ist ein guter Punkt. Sie wollen jetzt den,
Das war der Zwischenruf für alle, die das im Internet hören. Also die AfD möchte gerne den Kommunen 4 Milliarden Euro streichen. Das ist das Geld aus diesem Startchancenprogramm. Ob das das beste Programm ist, darüber kann man streiten. Tatsache ist, wenn Sie es ablehnen, sind die 4 Milliarden weg. Sie haben sich hier auch nicht aus dem Fenster gelehnt für das Thema Digitalpakt. Da geht es um weitere 5 Milliarden. Wenn die Kommunen jetzt die IT-Infrastruktur selber finanzieren müssen, fehlt ihnen natürlich das Geld, um die Gebäude zu ertüchtigen. Das heißt, hier sind schon mindestens minus 9 Milliarden bei dem, was Sie sich vorstellen, für die Kommunen. Und deshalb passiert, wenn man das tun würde, was Sie beschließen, genau das Gegenteil. Und dann will ich noch eins sagen. Bei kaputten Schulen denke ich als allererstes an die vielen zerstörten Schulen in der Ukraine, die durch den russischen Angriffskrieg kaputt gegangen sind und wo nicht mehr gelernt werden kann. Und wenn Sie jetzt die Chance haben, im russischen Fernsehen aufzutreten, Ihre Parteifreunde, der Abgeordnete Schmidt, dann könnten Sie das ja mal thematisieren. Stattdessen hat Ihr Kollege, der Abgeordnete Schmidt, dort erklärt, Deutschland wäre ein Unrechtsstaat, in dem man seine Meinung nicht sagen darf, die ja ich sogar hier transportiere. Insofern kann es da eigentlich gar keinen Zweifel dran geben. Und deshalb, glaube ich, hätten Sie als AfD mit Ihren Freunden in Russland eine bessere Chance, was für Schulen zu tun, als mit diesem Antrag, der einfach nur bei den Linken abgeschrieben ist. Vielen Dank.
Dann kommen wir jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit Dr. Anja Reinalter.
Ja, also eigentlich könnte man nur sagen, wir lehnen den Antrag ab, aber ich gehe auch ein bisschen näher drauf ein, denn ich erinnere mich an unsere letzte Ausschusssitzung, als wir Ihre Anträge zum Haushalt vorliegen hatten, die teilweise aus nur 3 Sätzen bestanden, wo Sie das Startchancenprogramm streichen wollten und vorgeschlagen haben, dass nicht muttersprachliche Kinder in den Klassenstufen 1 bis 4 getrennt von Kindern mit deutscher Muttersprache in Volkshochschulen unterrichtet werden sollen. Da sieht man, wie viel Chancengleichheit sie für Kinder haben. Und diese Idee, die Kommunen zu stärken, erscheint mir doch als Vorwand. Sie wollen das Startchancenprogramm streichen und anstatt dessen mit 30 Milliarden einen großen Schluck aus der Pulle nehmen und in der Gießkanne über ganz Deutschland verteilen. Da haben wir definitiv bessere Antworten. Sie machen überhaupt keine Angabe zur Finanzierung und deswegen ist Ihr Antrag überhaupt völlig unglaubwürdig, dass Sie das irgendwie auch nur ansatzweise ernst meinen. Sie wollen die stärksten Bundesländer stärken. Das ist nach Matthäus-Prinzip. Wer hat, der wird gegeben. Immer noch mal obendrauf. Und wir haben hier definitiv bessere Antworten, denn wir haben mit dem Startchancenprogramm, haben wir das auf 3 Säulen aufgeteilt. Wir haben ein Investitionsprogramm, das eben genau nicht nach dem Königsteiner Schlüssel funktioniert, so wie Sie es vorschlagen, sondern nach den wirklichen Bedarfen, nach dem Sozialindex. Und wir sorgen dafür, dass die Bundesländer und die Schulen mit den größten Bedarfen mehr Mittel bekommen, um die Schulen und zusätzliches Personal und die zu stärken und in eine selbstbestimmte Schulentwicklung zu investieren. Und das ist wirklich ein echter Paradigmenwechsel in der Bundesrepublik, für den wir uns sehr lange stark gemacht haben. Das ist sehr wichtig. Mit dem Startchancenprogramm nehmen wir auch sehr viel Geld in die Hand und investieren für die kommenden 10 Jahre zusammen mit den Ländern 20 Milliarden, und zwar gezielt dort, wo die größten Bedarfe sind. Also wir lehnen Ihren Antrag ab. Alles andere wurde von meinen Kollegen schon gesagt. Und vielen Dank.
Für die Gruppe Die Linke, Nicole Gohlke.
Ja, vielen Dank. Also wenn mehr Geld für Bildung und Priorität für Bildung bedeutet, bei den Linken abzuschreiben, dann können wir ganz gut damit leben. Und dann würden wir uns freuen, wenn die Ampel auch noch mehr abschreiben würde. Für die AfD ist es aber so in ihrem Antrag, dass ja die unkontrollierte Masseneinwanderung und die EU-Osterweiterung Ursache für alle Probleme sind, die wir heute bei der kommunalen Infrastruktur und in der Bildung haben. Dass Schülerinnen und Schülerzahlen plötzlich ansteigen und dadurch auch Strukturen vor neue Herausforderungen gestellt werden, wenn unvorhergesehene Katastrophen eintreten, wie der Ukraine-Krieg und Menschen auf der Flucht sind, das ist ja nun mal einigermaßen banal. Das eigentliche Problem ist aber, dass die neuen Herausforderungen eben auf bereits marode Strukturen getroffen sind und dass an diesen schlechten Herausforderungen durch die Politik eigentlich nichts geändert wurde. Was die Bildungsmisere in Deutschland zu verantworten hat, das sind falsche Prioritätensetzungen, Schuldenbremse und ein jahrzehntelanges Kaputtsparen. Und das hat die Bildungspolitik in Deutschland schon länger vermasselt, nicht erst seit den Migrationsbewegungen. Der Vorschlag der AfD für eine 50-50-Finanzierung geht aus meiner Sicht ziemlich ziemlich an der Realität vorbei. Die meisten Länder und auch insbesondere die Kommunen sind in Sachen Gebäudeinfrastruktur und Gebäudebewirtschaftung finanziell ausgeblutet. Viele werden diesen Eigenanteil nicht bewältigen können. Und als letztes möchte ich noch Anmerkungen. Bildung ist ja ein Menschenrecht. In Deutschland gibt es das Recht auf Bildung, und zwar für alle Kinder. Und die Problematik ist vielmehr die, dass viele geflüchtete Kinder in den Kommunen oft eben gar keinen Schulplatz haben. Und wenn sie dann in den Schulen landen, in Willkommensklassen landen, die aber in der Kritik stehen, weil sie eine erfolgreiche Integration oft auch einfach behindern, statt Teilhabe und Bildung zu ermöglichen. Das sind eigentlich die tatsächlichen Probleme, denen sich die Politik an der Stelle widmen müsste.
Dankeschön. Kurzer Zwischenhinweis. Als Forschungsausschussvorsitzender kann ich Abschreiben generell nicht gutheißen. Wir sind hier auch der Ausschuss für wissenschaftliche Redlichkeit. Dann kommen wir jetzt zur Berichterstattung von Ria Schröder für die FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Gesetzesentwurf von der AfD-Fraktion ist einerseits bemerkenswert, weil die AfD von bisherigen Positionen völlig abweicht. Also bisher haben sie Finanzhilfen des Bundes im Bildungsbereich und auch die Einrichtung von Sondervermögen immer abgelehnt. Das wollen sie jetzt hier breitschulterig fordern und dann eigentlich auch noch in einer Weise, die völlig undifferenziert ist. Sie haben das vielleicht nicht mitbekommen, aber wir unterstützen bereits als Bund der Digitalpakt Schule mit 6,5 Milliarden Euro das Startchancenprogramm im Investitionsbereich mit 4 Milliarden Euro, auch beim Ganztagsausbau, auch beim Kita-Qualitätsgesetz, wo wir die frühkindliche Bildung stärken. Und da ist es ganz entscheidend, dass die Mittel zielgerichtet zur Verfügung gestellt werden und eben gerade nicht mit der Gießkanne, wie Sie das hier mal wieder vorschlagen, der Königsteiner Schlüssel. Wir sind darüber inzwischen hinweg und Sie wollen diese alte Kamelle, wie der Kollege das nannte, wieder auspacken. Und Sie haben das eben auch noch mal gesagt und dem will ich entschieden widersprechen. Es geht nicht um unterschiedlichen Wert, den Kinder haben, gerade nicht. Aber es geht darum, dass man unterschiedliche Sachverhalte auch unterschiedlich bewerten muss. Und das ist eben gerade ja auch der Ausdruck des Gleichheitssatzes, den wir auch im Grundgesetz haben. Jedes Kind ist wertvoll und mit Talenten ausgestattet. Und deswegen müssen wir zielgerichtet unterstützen. Und Sie singen ja auch das Lied der armen Länder mit, dem ich auch entschieden widersprechen möchte. Rund 30 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen haben die Länder als der Bund. Und sie tragen die Verantwortung für gute Bildungsinfrastruktur und müssen deswegen selbst tätig werden. Und deswegen bedauere ich das auch, dass wir beim Digitalpakt 2.0, wo der Bund ja 2,5 Milliarden Euro auch schon angeboten hat, dass wir da noch nicht weiter sind, weil die Länder nicht selbst auch einen entsprechenden Eigenanteil leisten möchten. Ich glaube, wir brauchen an der Stelle, also wir sind davon überzeugt als FDP-Fraktion, dass wir eigentlich eine Reform des Bildungsföderalismus an dieser Stelle bräuchten. Solange wir da nicht sind, müssen wir mit den Gegebenheiten, wie sie jetzt sind, arbeiten. Und entsprechend müssen die Länder ihrer Verantwortung, und das betrifft eben auch die kommunale Bildungsinfrastruktur, gerecht werden. Nicht bemerkenswert an Ihrem Entwurf ist allerdings, dass Sie mal wieder die Schuld bei der Migration suchen. Migration ist eine Herausforderung, daran darf es keinen Zweifel geben. Aber Ihre Obsession mit dem Thema übersteigt Ihre Lösungskompetenz bei weitem. Die Schulen sind nicht erst seit 2015 schlecht ausgestattet und in einem schlechten Zustand. Das war bereits auch vorher der Fall. Und deswegen sollten Sie sich vielleicht mal einen neuen Sündenbock suchen oder konstruktive Anträge hier einbringen. Wir lehnen diesen jedenfalls ab.
Dann kommen wir jetzt zur Gruppe das BSW, Adrian Lahr.
Ich halte mich auch kurz, auch ob der fortgeschrittenen Zeit, Herr Vorsitzender. Ich glaube, meine Vorrednerinnen haben alle Argumente genannt. Nicht konsistent, widersprüchlich und Effekthascherei wie immer. Und dass Sie wieder urdeutsche Probleme, dann wieder Geflüchteten und Migranten in die Schuhe schieben, ist eigentlich offensichtlich und wird dem Thema auch nicht gerecht und der Ernsthaftigkeit. Deshalb lehnen wir ihn auch ab.
Okay, damit schließe ich die Aussprache und wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf. Wer stimmt für diese AfD-Vorlage? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist der Antrag bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen hier im Ausschuss abgelehnt. Damit schließe ich ab den Tagesordnungspunkt 4. Und wir kommen direkt zum Tagesordnungspunkt 6, aktueller Verfahrensstand der Benennung von Mitgliedern für den Deutschen Ethikrat. Kurz vorweggeschickt von meiner Seite aus, im April ist die Amtszeit von 20 Mitgliedern des Deutschen Ethikrates abgelaufen. Infolgedessen finden seit Mai keine Sitzungen des Ethikrates mehr statt. Laut Ethikratgesetz werden die Mitglieder des Ethikrates je zur Hälfte aus der Mitte des Deutschen Bundestages und von der Bundesregierung benannt. Der Deutsche Bundestag hat seine Kandidatinnen und Kandidaten im Juni, also vor der Parlamentspause im Sommer im Plenum, beschlossen. Es ist gut, dass jetzt auch die Bundesregierung einen Beschluss fassen konnte. Wie dieser aussieht, referiert jetzt der parlamentarische Staatssekretär Mario Brandenburg. Und ich glaube, es ist uns allen daran gelegen, jenseits der parlamentarischen Abende und der vielfältigen Diskussionsangebote mit dem Deutschen Ethikrat, auch als Ausschuss für Technikfolgenabschätzung, die großen ethischen Fragen, die mit neuen Technologien einhergehen, miteinander zu diskutieren bzw. diese auch an den Ethikrat heranzutragen. Das vorweggeschickt, erteile ich jetzt das Wort dem parlamentarischen Staatssekretär Mario Brandenburg.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mit zweimal Dank starten. Den ersten Dank nochmal an die Obleuterunde von letzter Woche, dass wir das diese Woche machen könnten, da jetzt eben auch man über die Gewählten sprechen kann und sie alle ordentlich informiert sind. Der nächste Dank geht an der Stelle an den Ethikrat, denn in der Tat ist es so, wie der Vorsitzende gesagt hat, sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir dieses Gremium haben, dass diese Menschen ehrenamtlich so viel Zeit opfern, um uns hilfreiche, vor allem in aufgeheizten Zeiten, auch nüchterne, aber sachlich und fachliche Darstellungen zu liefern. Und insofern ist das ein Dank an den Rat. Und ich will dann an der Stelle mich auch persönlich dafür entschuldigen, dass das so lange gedauert hat. Ich finde, das ist auch angebracht. Aber es ist zum Glück jetzt vollbracht. Der Ethikrat ist wieder arbeitsfähig und es ist uns gelungen, einen Ethikrat zusammenzustellen, der auch die Wünsche des Rates selbst berücksichtigt. Und zwar gab es beispielsweise ein Arbeitsessen oder ein, naja, eigentlich nur ein Abendessen, aber es wurde auch viel inhaltlich gesprochen, welches die Bundestagspräsidentin Bärbel-Bas ausrichtete mit den Mitgliedern des Ethikrats. Und dort gab es beispielsweise den Wunsch, eine Verbreiterung in den dort sitzenden Domänen und Kenntnissen herbeizuführen. Also es war beispielsweise der Wunsch, Staatsrechtler, weil eben viele Fragen, die dort aufkamen, durchaus natürlich mit unter Zuhilfenahme externer Experten beantwortet werden konnten, aber man sich doch wünschte, in einem verbreiterten Fragekosmos, und wir sehen, die Corona-Pandemie war natürlich eine medizinische Frage, aber mit einer hohen gesellschaftlichen Auswirkung. Und insofern ist es uns gelungen, das Tableau an der Stelle etwas zu verbreitern. Ich möchte kurz durch die Namen gehen. Sie sind zwar öffentlich, aber vielleicht auch noch erläutern, was der Gedanke der Fachlichkeit war. Also zum einen ist es so, dass die Bundesregierung 6 Personen neu berufen konnte, da diese ausgeschieden sind, beziehungsweise die zweite Amtszeit endete. Es gibt aber auch, und mit denen möchte ich beginnen, Persönlichkeiten, die eine zweite Amtszeit anstreben können, die das sehr verdient gemacht haben und die verlängert wurden. Das ist zum einen Professorin Dr. Muna Tatari, Islamtheologin, den Dr. Professor Josef Schuster, Zentralrat der Juden und seines Zeichens fachlich Mediziner, die Professor Dr. Susanne Schreiber, eine Neurobiologin, und den Professor Dr. Helmut Frister, Straf- und Medizinrecht, der in der vorherigen Periode von der FDP-Fraktion nominiert wurde, aber jetzt von der Bundesregierung nominiert wurde und auch dort ein wirklich sehr hohes Ansehen genießt. Und insofern wurden die alle wiederbenannt. Zu den Neubenannten, das ist Professor Dr. Dr. Eva Winkler, eine Medizin- und Pflegeethikerin. Dann haben wir den Professor Dr. Armin Nasehi, Soziologe, den Professor Dr. Aldo Faisal, künstliche Intelligenz und Neurobiologe, auch der Wunsch, KI, allmächtiges Thema, dort an Bord künstliches Intelligenzwissen zu haben. Perfekt auch als Neurobiologe. Insofern sind wir sehr froh, dass wir ihn gewinnen konnten. Den Professor Dr. Ludger Wössmann, Ökonom. Dann. Moment, genau, den Professor Dr. Wambach, sorry, genau, Ökonom. Dann haben wir Professor Dr. Hedi Kerek-Bodden, Selbsthilfe in der nationalen Dekade gegen den Krebs beispielsweise, auch welche vom BMG und BMBF zusammen. getragen wird, sehr aktiv, um auch die Sicht der betroffenen Patienten und vor allem selbst Rentnerinnen, also auch eine große Volksgruppe, die so vorher keine Vertretung hatte, insofern auch sehr froh, Sie gewinnen zu können. Und dann haben wir noch den Professor Dr. Hans-Georg Dederer, Verfassungsrecht. Das sind die neu zu Berufenden, sodass wir in Summe den Ethikrat jetzt wieder benannt haben. Die vom Bundestag zu berufenden Personen, die stehen ja schon fest, die wurden ja auch von Ihnen benannt. Und insofern ist der Ethikrat arbeitsfähig. Und das ist die gute Nachricht. Jetzt ende ich auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und danke aber, dass ich es jetzt auch in dieser Detailtiefe verlesen konnte und freue mich auf die Fragen.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Dann kommen wir jetzt zur Aussprache und zunächst die SPD-Fraktion mit Kollegen Oliver Kaczmarek.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Man könnte jetzt natürlich sagen, Ende gut, alles gut, aber man muss schon noch mal ein Wort darüber verlieren, dass natürlich Irritationen entstanden sind dadurch, dass zwar der Bundestag seine Vorschläge für den Ethikrat schon entwickelt hat, aber die Bundesregierung da so lange Zeit gebraucht hat. Insofern sind da Irritationen entstanden. Das muss man einfach eingestehen und nun dafür sorgen, dass möglichst die Arbeit so wieder aufgenommen werden kann, dass die Wertschätzung für die Arbeit des Ethikrates insgesamt der Bundespolitik zum Ausdruck kommt. Wir begrüßen, dass wir natürlich auch über die Fachlichkeit der jeweiligen Mitglieder eine Entscheidung getroffen haben, dass wir eine breite Aufstellung gewählt haben. Aber gleichwohl will ich sagen, natürlich sind das trotzdem alles Entscheidungen, die sowohl von den Fraktionen als auch von der Bundesregierung getroffen worden sind, die den Prinzipien der wissenschaftlichen Exzellenz gefolgt sind. Und das ist natürlich auch besonders wichtig, das auch in dem Kontext noch mal zu betonen. Ich habe darüber schon gesprochen. Für uns als Fraktion, als SPD-Fraktion gilt weiterhin der außerordentliche Respekt und die große Wertschätzung für die Arbeit des Ethikrates, die viele politische Diskussionen innovativ angestoßen hat. Und unsere Bitte oder unser Vorschlag wäre, das müssten wir dann im Obleutekreis noch mal besprechen, dass wir uns auch einen Zeitpunkt aussuchen, wenn der Ethikrat seine Arbeit aufgenommen hat, um dann entsprechend Vertreterinnen und Vertreter, vielleicht Vorsitzende, hier auch zum Gespräch in unseren Ausschuss einzuladen, um über aktuelle Fragestellungen und über die Arbeit des Ethikrates sprechen zu können und so die Wertschätzung zum Ausdruck bringen zu können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion Katrin Staffler.
Ja, vielen Dank. Die erfreuliche Nachricht in dem Zusammenhang ist ja, die Bundesregierung hat jetzt in der vergangenen Woche nach einer halbjährigen, man kann das eigentlich nur Hängepartie nennen, endlich die Mitglieder benannt. Es ist deshalb erfreulich, weil der Ethikrat ist ja nicht nur irgendein Gremium. Wenn wir uns anschauen, wie Diskussionen geführt wird, ist es wichtig und gut, wenn man den Ethikrat haben, der da zur Versachlichung und Befriedung von so hoch emotional geführten Debatten beiträgt. Und das ja gerade jetzt, wo die Regierung höchst umstrittene Themen auf die politische Agenda holt. Also ich nenne da mal nur die Neuregelung Schwangerschaftsabbruch. Gerade da brauchen wir die Expertise so unbedingt. Und deswegen muss ich schon sagen, das Verfahren, wie wir jetzt heute hier im Ausschuss mit dem Thema gelandet sind, ist höchst unerfreulich. Und ich kann da auch den Ablauf ehrlicherweise nicht ersparen. Also erst hat die Regierung monatelang die Entscheidung verschleppt. Wir haben es gehört, im April ist die Amtszeit ausgelaufen. Wir sind jetzt im Oktober, ein halbes Jahr. Man hat fast schon den Eindruck, dass da der ein oder andere Akteur Freude am Streiten hat, weil anders kann man das ja überhaupt schon nicht mehr erklären, warum das ein halbes Jahr dauert, so eine Frage. Dann habe ich mit einer schriftlichen Einzelfrage mal nachgefragt, wie denn der Zeitplan ausschaut. Und ehrlicherweise, also die Antwort war halt schlicht inakzeptabel, weil wenn ich wissen hätte wollen, wie der Prozess stattfindet, dann hätte ich im Gesetz dazu nachschauen können. Da hätte ich nicht an die Bundesregierung fragen müssen. Wir haben dann, weil wir da so unerfreut waren über unseren PGF, den Henrik Hoppenstedt im Ältestenrat noch mal nachfragen lassen. Und überhaupt dadurch nur ist ja die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas dann auf dieses Versäumnis der Bundesregierung aufmerksam geworden. Dem Vernehmen nach haben wir es jetzt heute nur dem Umstand zu verdanken, dass die Entscheidung überhaupt schon da ist, weil die Bundestagspräsidentin der Bundesregierung daraufhin wohl mitgeteilt hat, dass sie erstens die Mitglieder, die wir als Bundestag ja schon benannt hat, sofort ernennen wird. Das ist letzte Woche passiert. Und zweitens hat sie festgesetzt einen Termin für die konstituierende Sitzung des neuen Ethikrats auf 14. oder 15. November. und mitgeteilt, dass sie in dem Rahmen dann auch plant, ein Grußwort dort zu sprechen. Also der Druck war so hoch, dass man sich eine weitere Verzögerung irgendwie auch nicht mehr erlauben hat können. Und das Ergebnis ist, dass man dann im Umlaufverfahren in der letzten Woche einen Kabinettsbeschluss bekommen hat. Man fragt sich, warum das nicht schon früher möglich war. Jetzt hat man es gemacht, bevor es dann allzu peinlich wird. Aber was eine absolute Unart ist an der Stelle, obwohl wir das Thema in der letzten Woche schon auf die Tagesordnung setzen wollen, dass wir den Sachstand kriegen, hat die Regierungsmehrheit das dann verhindert. Und wir haben von der Ernennung in der Presse erfahren. Das ist eine absolute Unart. Und auch die Unterrichtung heute haben wir ja nur, weil wir es wieder beantragt haben. Und das, obwohl die Benennung ja auch nur auf unseren Druck hin dann in der letzten Woche erfolgt ist. Ich finde, das ist kein gutes parlamentarisches Miteinander. Was noch viel schlimmer ist, die Art und Weise, wie die Regierung da mit der Expertise vom Ethikrat auch umgeht, über die Köpfe der Menschen hinweg irgendwie ethisch schwerwiegende Fragen zu thematisieren, das ist schlichtweg verantwortungslos. Und insgesamt schadet das Vorgehen nur der gesellschaftlichen Debatte zu ethischen Themen. Und das, finde ich, ist nicht hinzunehmen an der Stelle. Danke.
Dann kommen wir jetzt zur AfD-Fraktion mit Volker Münz.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, es ist ja schon gesagt worden, dass es sehr bedauerlich war, dass der Ethikrat monatelang nicht arbeitsfähig war. Ich möchte noch mal feststellen, dass der Ethikrat ja kein freiwilliges Gremium ist, sondern es ist ein gesetzlich gefordertes Gremium. Und insofern ist es sehr, sehr bedauerlich, dass die Bundesregierung so zerstritten war, dass sie nicht in der Lage war, ihre Mitglieder zu benennen. Jetzt meine erste Frage, Herr Staatssekretär, wissen Sie, wann der Ethikrat dann jetzt sich konstituiert und wann der oder die Vorsitzende gewählt wird? Es ist weiterhin auch sehr bedauerlich, dass der Ethikrat in der Corona-Zeit keine gute Rolle gespielt hat als unabhängiges Beratungsgremium. Zuerst hat er eine allgemeine Impfpflicht ausgeschlossen, dann aber empfohlen. Die FAZ hat das seinerzeit treffend auf den Punkt gebracht, dass sie nämlich gesagt hat, dass der Ethikrat ja immer das macht, was die Regierung gerade oder gerade das empfiehlt, was die Regierung auch gerade vorhat. Also insofern eine Unabhängigkeit da auch ja nicht gegeben ist. Und da fragt man sich, welchen Wert hat ein Ethikrat, der so vorgeht? Die Ethikratsvorsitzende, die ausgeschiedene Ethikratsvorsitzende, hatte sich für die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Meine Fraktion hält auch eine Aufarbeitung dringend geboten und hat dazu einen Untersuchungsausschuss gefordert. Meine Frage, Herr Staatssekretär, unterstützt die Bundesregierung die Empfehlung der bisherigen Ethikratsvorsitzenden? Und wenn ja, wann und in welcher Form soll eine Aufarbeitung der Corona-Zeit erfolgen? Vielen Dank.
Wir kommen jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit Laura Kraft.
Ja, vielen Dank. Ja, den Beitrag eben von der AfD, den kann man wieder vergessen. Also ich glaube, wir sind uns hier größtenteils alle der Meinung und der Ansicht, dass der Ethikrat eine besonders wertvolle Arbeit leistet und wir alle auch froh sind, dass wir dieses Gremium auch haben, uns auch bei den entsprechenden ethischen Fragen, die zu den komplexen gesellschaftspolitischen Fragestellungen auch wirklich immer zur Seite stehen kann und wir da eine gute Expertise haben. Und umso besser ist es, dass es da jetzt eine Entscheidung gab und eine Lösung, weil diese Verzögerung, die jetzt über den Sommer stattgefunden hat, die war nicht gut und sie hatte auch, sie war auch geeignet, den Eindruck zu erwecken, dass der Ethikrat und seine Zusammensetzung nicht die oberste Priorität hier hat. Und das fände ich einen ganz schlechten Eindruck. Deswegen finde ich es sehr gut, dass es da jetzt zu einer Lösung gekommen ist. Das war auch dringend notwendig. Und ich unterstütze auch den Vorschlag nochmal vom Kollegen Kaczmarek, dass wir natürlich dann auch die Vorsitzenden hier in den Ausschuss einladen. Und wir haben genug Themen, die man hier debattieren kann und genug Herausforderungen. Deswegen ist es gut, dass der Ethikrat jetzt seine Arbeit wie in gewohnter Form aufnehmen kann. Danke.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur FDP-Fraktion mit Stefan Seiter.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, es ist bedauerlich, dass die Benennung der Mitglieder des Ethikrats von der Bundesregierungsseite aus so lange gedauert hat. Das hat uns alle etwas irritiert. Nichtsdestotrotz, der Ethikrat ist jetzt in einer neuen Zusammensetzung vorhanden, kann seine Arbeit beginnen. Und an der Stelle ist es wichtig, dass wir uns auch darüber im Klaren sind, dass eine Verbreiterung der Expertise und der Exzellenz hier stattgefunden hat, weil vergangene Krisen haben uns gezeigt, und es wird ja auch in Zukunft wieder Krisen und Herausforderungen geben bei gesellschaftspolitischen Fragestellungen, dass wir eben nicht nur sehr eng über diese Themen sprechen müssen, sondern dass wir verschiedene Aspekte berücksichtigen müssen, dass wir verschiedene Interessen berücksichtigen müssen und auch darüber auch verschiedene Konflikte thematisieren müssen im Ethikrat. Und ich begrüße es auch, wenn wir den Ethikrat, seine Vorsitzenden, dann hier in den Ausschuss einladen, weil es gibt genügend forschungspolitische Fragestellungen, die auch eine Reflexion des Ethikrates durchaus vertragen können. Und deswegen wünschen wir dem Ethikrat ein gutes Gelingen, viel Erfolg und sind auch überzeugt, dass der Ethikrat weiterhin eine sehr gute Arbeit leisten wird. Und er sollte auch nicht politisch missbraucht werden. Danke.
Vielen Dank. Dann kommt jetzt abschließend Petra Sitte für die Gruppe Die Linke.
Ja, danke. Die Corona-Pandemie haben wir uns ja im Land entlang gearbeitet mit einer Auseinandersetzung über Maßnahmen, wie den schlimmsten Folgen bzw. den Bedrohungen durch diese Pandemie zu begegnen ist. Auch wenn der Ethikrat an dieser Stelle aus Ihrer Perspektive die Position geändert hat, was ich so nicht sehe. Man muss sich nämlich die wissenschaftliche Begründung angucken, warum es andere Entscheidungsempfehlungen gab. Die AfD war am Anfang die Partei, die hier stärkere und rigorosere Maßnahmen der Regierung gefordert hat, unabhängig davon, von ihrem Erkenntnisgewinn, genau, grenzendicht und dergleichen. Also wir haben hier nicht Erinnerungsdemenz. Das Zweite, was ich gern sagen wollte, wie sind denn jetzt bei der Bundesregierung diese Vorschläge erarbeitet worden? Sind die von Seiten des BMBF an das Kanzleramt herangetragen worden? Ist das über eine Ressortabstimmung gelaufen? Weil das würde mich schon mal interessieren, wo eigentlich die Verzögerungen entstanden sind. Ich habe Ihnen ja beim letzten Mal vorgeworfen, entweder ist es unprofessionell oder Sie haben inhaltliche Differenzen. Beides ist nachvollziehbar. Aber woran lag es denn nun im Ernst? Und das würde mich schon interessieren. Da möchte ich nicht nur mich fragen, oder Frau Staffler fragt sich ja das auch, sondern wir wollen Sie fragen, woran es denn nun eigentlich gelegen hat, weil es wird in 4 Jahren eine nächste Besetzung geben und wir wollen ja vermeiden, dass das wieder passiert. Weil das Dritte, ich glaube auch, dass sich die Bundesregierung bzw. der Kanzleramtsminister oder wer auch immer wenigstens mal beim Ethikrat entschuldigen sollte.
Danke, BSW hat verzichtet. Und jetzt kommt Mario Brandenburg als parlamentarischer Staatssekretär für die Beantwortung der. Sorry? Ja, wir haben noch 5 Minuten.
Ja, ich gebe Gas. Es waren aber auch überschaubar viele Fragen. Die AfD hatte gefragt und in der Tat war der Termin von der Kollegin Staffler richtig. Also er muss sich nicht konstituieren, er existiert, aber die erste Sitzung ist am 14. oder 15. November und ab dann werden die arbeitsfähig einsteigen. Das andere war eine offene Frage, mit welchem Wert. Ich glaube, der Ethikrat hat einen großen Wert und die entscheiden das auch frei und auch einer Summe aus vielen klugen Menschen muss es erlaubt sein, Dinge und Haltungen zu revidieren. Und weiter will ich das nicht bewerten. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, so ein Gremium zu haben. Unterstützende Aufklärungsarbeit, wir haben es ja angesprochen, Sie als AfD haben da eine Haltung, da haben die Einzelparteien eine Meinung. Das ist also Aufgabe des Parlaments. Insofern kann ich das in der Rolle nicht bewerten. Als einzelner FDP-Abgeordneter habe ich eine Meinung, aber die interessiert in dieser Rolle niemandem. Und dann möchte ich noch die Frage der Kollegin Sitte beantworten. Zu Beginn der Abstimmung wurde das auf PST-Ebene mit den hauptsächlich betroffenen Häusern. Wir sind federführend, aber natürlich logisch das BMG sehr stark betroffen, dann auch das BMWK mit in der Runde. Das wurde alles vorverhandelt und dann ans Kanzleramt übersandt.
Okay, also angesichts der Zeit und angesichts dessen, dass jetzt keine Fragen ausgelöst werden zur persönlichen Meinung des Abgeordneten Brandenburg, würde ich jetzt einfach stellvertretend noch mal für den gesamten Ausschuss, für alle Fraktionen und Gruppen hier, den ausgeschiedenen und ehemaligen Mitgliedern des Deutschen Ethikrates, stellvertretend der Vorsitzenden Annalena Büchs, ganz, ganz herzlich Danke sagen für dieses großartige, ja letztlich ehrenamtliche Engagement, ganz wesentliche und wichtige ethische Empfehlungen uns als Parlament und der Bundesregierung und vor allem auch der Öffentlichkeit für den gesellschaftlichen Diskurs zur Verfügung zu stellen. Ganz herzlichen Dank für die geleistete Arbeit. Und wir sind sicherlich alle sehr gespannt, wer dann künftig den Vorsitz übernehmen wird, weil das eine Position ist, die ganz wesentlich eine Schlüsselrolle hat für die Wissenschaftskommunikation der ethischen Fragestellung, die dieser Deutsche Ethikrat eben behandelt. Vielen Dank, und ich schließe damit nicht nur den Tagesordnungspunkt 7, sondern auch die 84. Sitzung des Ausschusses. Wir sehen uns gleich in der Regierungsbefragung. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.